Stahl- und Benzin-geschwängertes Miststück von einem
Geekzone Podcast.
Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei der Tax.
Hi Leute, servus.
Und der Christian.
Ja, grüß euch.
Und der Philipp.
Guten Abend.
Zurück aus dem Sommerurlaub, kann man so sagen, oder? Die weg waren oder weg wollten, sind weg gewesen und alle anderen sind immer noch da.
Alle anderen sind zumindest entspannt.
Ja, entspannt sind wir auf alle Fälle. Und deswegen trinken wir heute auch wieder entspannt wertvolle Getränke. Ich fange mal an. Ich habe aktuell ist es schon so, dass ich mich vor die Kühltheke stelle, vor dem Podcast und mir überlege, was kaufe ich mir für den Podcast, damit das Ganze auch irgendwie ein bisschen spannend ist. So schlimm ist es jetzt schon. Früher war das noch Zufall, was wir trinken. Jetzt bereitet man sich schon drauf vor. Deswegen, um die Zunge etwas zu lockern, trinke ich vorneweg ein Auerbräu, ein helles. Und zwar ist es aus Rosenheim und es ist ein Herbstfest Märzen, weil nämlich am Freitag oder am Samstag, ich weiß gar nicht genau, beginnt in Rosenheim das Herbstfest. 2 Wochen lang wegprügeln jeden Tag im Zelt. Und das sind 2 Zelte. Also das eine ist
Warm-up fürs Oktoberfest.
Oder? Das ist, ja, da fahren kommen immer mehr Münchner kommen da raus, weil es noch relativ gemütlich ist in Rosenheim. Und da gibt es dann 2 Brauereien, das Fletzinger und den Auer. Und ich habe hier dieses Auerbräu. Das ist ein Märzen und da nehme ich jetzt mal kurz einen Schluck. Ja, das ist auf jeden Fall süffig. Kühl ist es. Es muss kühl sein, glaube ich, sonst schmeckt es überhaupt nicht. Auf jeden Fall sehr schönes, helles. Und dann habe ich danach noch eine Bionade und zwar naturtrübe Zitrone. Die ist, glaube ich, relativ neu.
Das muss ein neues Produkt sein, oder?
Das kann ich noch nicht. Ja, die sind relativ neu. Die machen jetzt auch so ein paar so Limonaden und also nicht nur die Litschi und Kräuter und sowas, sondern ja, auch so typische. Und diese naturtrübe Zitrone, die habe ich schon mal gehabt. Die probiere ich jetzt auch kurz. Ah, die ist sehr erfrischend. Schmeckt ein bisschen wie Spülwasser. Aber nach dem Bier wahrscheinlich recht angenehm.
Mit dem frischen Geschmack von grünem Klostein.
Und wieder mal nicht gesponsert. Alles freiwillig. Der Philipp macht weiter.
Der Philipp ist heute erstmal total krass. Der trinkt nämlich so zum Start weg einen Paulaner Naturradler. Das stand schon ewig im Keller und keiner wollte es trinken. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich erbarme mich mal. Aber als Radler ist die einzige Variante, wie man Paulaner trinken kann.
Außer Spezi.
Ja, außer aber Spezi. Das ist ja kein Bier, als Paulaner Bier trinken kann. Entschuldige. Dann habe ich hier mein Liebling, die Reutberger Kloster Weiße. Bekannt aus langen Wochenenden. Die werde ich nachher wieder sehr genießen. Ich kann eigentlich mal, wenn ich einen Flaschenöffner finde, die Flasche aufmachen. Vielleicht hört man das, weil die zischt vielleicht so ein bisschen, macht dann so. Ah. Und jetzt live Weißbier einschenking. Hört man das?
Ja, wunderbar.
Ich bin begeistert.
Es wird immer,
das wird eine gute Krone, ich höre es.
Ah, die wird super.
Ein Spin-Off-Cast machen, einfach nur über Getränke.
Nur Bier einschenken, den ganzen Cast, ja. Ja, und danach habe ich mein übliches Adelholz in der Klassik zum Ablöschen, damit ich nicht so viel einschlafe und nicht so viel Scheiß daher rede.
Zum Ablöschen, sehr schön.
Aber ich war heute noch nicht im Biergarten, möchte ich dazu sagen. Das heißt, ich bin heute noch fast nüchtern.
Hey, sehr gut.
Ja, ab und zu.
Kommt selten vor, aber
muss auch mal sein.
Christian,
ich,
du auch noch nüchtern?
Ich bin und bleibe nüchtern. Mir geht's ja so wie dir. Ich habe mir schon Tage im Vorfeld Gedanken gemacht und habe es natürlich nur bis zum letzten rausgezogen und habe heute wieder keine Zeit gehabt, mal bei einem ordentlichen Getränkemarkt, beziehungsweise nachdem ich ja letztens ja auch von dem Schweinsbräu so angetan war, mir davon zumindest was besorgen. Und dachte, dann bleibe ich wenigstens alkoholfrei. Und nachdem ich frisch aus dem Italienurlaub zurückgekommen bin, trinke ich eine Limonata und zwar ein Lemon Soda.
Ja, das ist geil.
Genau.
Aus Italien mit importiert.
Ja, das nicht, weil wir sind ja geflogen, wir waren ja in Sardinien, sind wir geflogen. So, dann kann man das auch, wollte ich das jetzt nicht. Das gibt es aber hier ja auch an jeder Ecke.
Ja.
Aber es schmeckt halt anders als dort, aber trotzdem immer noch.
Das ist alles, was du hast, damit du nicht so oft pieseln musst zwischendrin wieder, oder?
Nein, natürlich habe ich danach, wie immer, meine übliche 1,5 Liter Flasche Wasser, die ich sowieso leer mache.
Okay.
Aber.
Das erklärt es auch mit dem öfter mal zwischendrin verschwinden müssen.
Na, das gibt es nur beim Bier. Bei Wasser bin ich resistent.
Das Wasser geht nur rein, nie mehr raus.
Ja, und jetzt sind wir natürlich alle wieder mal mega gespannt,
jetzt
was der Tax am Start hat, oder?
Jetzt kommt erstmal unsere Diversity-Meldung. Leute, bringt euren Flaschenpfand zurück. Ich habe es ja schon mal gepostet. Jetzt stand es nochmal auf Twitter. Die kleinen Brauereien gehen pleite. Sonst zahlt ihr da 5 Euro für den Pfand. So schaut es nämlich aus.
Das ist auf jeden Fall Diversity, das fällt in dem Bereich.
Bestimmt, ja.
Ja, Diversity der Brauereien. Ich meine, das muss man auch hochhalten. Auf jeden Fall.
Es das ist bei uns aber auch so, wenn wir die Leute einstellen, das sind männlich, weiblich oder Flaschen.
Ach ja. Ich versuche mich zu konzentrieren. Ich locker die Kehle und es geht los mit dem Stammpal Uso. Prost, Leute.
Er hat sich bewährt beim letzten Mal. Prost.
Absolut. Und hier auch nur wieder wegen gesundheitlichen Aspekten. Reine Desinfektion. Ich meine, das Mikrofon wird ja hier von verschiedenen Leuten verwendet und deshalb muss ich da mal durchspülen.
Ach, du sitzt in so einem Open Podcast Space irgendwo in München.
Genau, ja.
So ein Podcast-Café.
Podcaster-Raum, ja. Podcast-Café.
Ist auf die Idee schon mal jemand gekommen? Es fällt mir jetzt gerade ein. Wie wäre das denn? Ein Podcast-Café. Da kannst du reingehen und kannst deinen Podcast aufnehmen. Der wird dann komplett durchproduziert. Ein
Stundenhotel für Podcaster.
Der wird komplett durchproduziert und live gestellt und du zahlst einen Betrag X.
Und als Trophäe ist es dann als DVD oder CD gebrannt.
Ja, könnte man. Schallplatte. Ich würde sagen, Ich hätte gerne mal einen von unseren, wenn wir auch die 100. Folge schaffen, wovon ich natürlich ausgehe, dann pressen wir uns da eine kleine Vinyl-Sammlung von und verlosen die im Chat.
Du machst gerade teure Versprechungen, Peter, ne?
Mit so einem Hidden rückwärts abzuspielenden Satans-Titel,
der dann am Ende ist.
Ja, genau. Gute Chancen für Lena und Fuel.
Ja. Also, da haben wir schon ein paar Anwärter. Aber es geht hier weiter mit der Getränke. Wie heißt das? Russische Matroschka, oder? Wenn ich die Sachen hier immer der Größe nach sortiere.
Ja.
Dann geht es erstmal weiter mit einer Fruchtsaftschorle im Verhältnis, ich würde sagen, das ist echt schwer, 3:5. Komisches Mischverhältnis. Jedenfalls mehr Saft.
Mehr Saft als Wodka, oder wie?
Ja, genau. Ja, es schliert ein wenig, sehe ich gerade.
Give me two fingers.
Bitte was?
Und
ach so, nein, nicht. Nicht, was du denkst.
Fingers. Ja, das könnt ihr im Hinterzimmer dann machen. Und dann geht es weiter mit einem Paulaner, Weißbier, Zitrone und da wir hier ein ordentlicher Podcast sind, natürlich alkoholfrei. Also hier, Prost, ich muss mal kurz einen Schluck
trinken. Das heißt, ein ordentlicher Podcast. Du stellst dir also jetzt einfach vor diesen zwei Getränken eine halbe Flasche Uso rein, damit du dann
einen alkoholfreien Russen, damit er dann von Laternen drin schwimmen lassen kann, ja.
Das läuft eher unter nicht verschreibungspflichtige Medizin.
Ist schon klar.
Ja. Alles klar.
Ja, das wäre es eigentlich. Und es kann sein, dass ich zwischendrin nochmal nachtanken und auffüllen muss.
Genau, Pfeffi mit Birne.
Eh klar. Na gut. Wir haben noch einen zweiten Programmpunkt, haben wir gerade besprochen. Ich trinke noch mal kurz von meinem Bier.
Das ist übrigens alles keine Werbung.
Ich bin so neidisch, dass ich kein Bier habe.
Ja, das ist halt dein Problem, gell? Ganz wichtig, wir wollen jemanden grüßen und zwar, wie haben wir es gesagt, wir grüßen
aus der Vergangenheit in die Zukunft.
Und zwar einen Arbeitskollegen von mir, und zwar den Michael, wenn er das hört, wird er wissen, dass er gemeint ist. Wir grüßen ihn einfach, weil er gerade nämlich alle unsere Folgen von Folge 0 weg, also von der Adventure-Folge, durchzieht. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist, aber er hat sich heute geweigert, live zuzuhören, weil er erst alle anderen Folgen hören möchte. Weil wir immer eine strikte Storyline verfolgen und er will sich
da halt nicht
spoilern lassen. Und deswegen grüßen wir ihn jetzt aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und wenn er das Ganze dann hört, in der Gegenwart, wird es auch schon wieder Vergangenheit sein. In diesem Sinne.
Blow.
Mindblown.
Wen grüßen wir denn? Können wir einen Namen sagen oder irgendeinen?
Michael.
Hallo Michael.
Hallo Michael.
Heißt er dann noch so?
Kommt drauf an, wie lange er für unsere Folgen braucht, ja. Und weil wir ja gerade so mindblown sprechen, könnten wir ja gleich mit einem mindblown Regisseur und seinen mindblown Filmen starten. Weil der Christian und der Philipp haben.
Also ehrlich,
du versaust Christian das. Der Christian und der Philipp haben nämlich von einem meiner absoluten Lieblingsregisseure, von M. Night Shyamalan, den neuesten Film, sagen wir mal so, den gibt es jetzt bei Amazon, Glass angeschaut. Und ich will ihn unbedingt noch schauen. Der Tax hat ihn, glaube ich, auch auf seiner Liste.
Deswegen spoilern werde ich jetzt so, dass du nicht mehr sitzen kannst.
Und der Philipp und der Christian.
Ja. Wir spoilern sind schon an die Wand, weil das wäre die einzige Freude,
nein.
Die noch bleibt.
Philipp und Christian haben schon das Ganze genießen dürfen und sind jetzt vielleicht etwas frustriert, wahrscheinlich weil es rum ist. Aber wir hören einfach mal ihren Ausführungen. Bitte, eure Bühne.
Oh, Christian, leg los. Ich mag nicht. Du magst nicht. Sonst heißt es wieder, der Fips ist grumpy. Wenn du jetzt das Grumpy auf dich ziehst, dann ist es vielleicht besser.
Ja, wir können ja auch einen Quiz starten.
Ist das sollen wir euch nochmal nachhaken?
Nein, also wir geben mal ein paar Rahmenbedingungen. Gell? Also Glass hat hoffentlich jetzt jeder gehört. Der kam vor gar nicht so langer Zeit jetzt eben im Kino, vor einem Jahr ungefähr. Und jetzt ist er halt überall verfügbar, Stream, Blu-ray, whatever. Und jetzt gab es ihn bei Amazon in dieser berühmten Freitagabend-Kinoabend, 99 Cent zum Leihen. Da habe ich angestoßen, kommt, den müssen wir gucken. Dann machen wir ihn gemeinsam. Rezension, da hat natürlich nur der Philipp mitgemacht. Alle anderen sind die Versager.
Ich habe ehrlich gesagt, habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Ich habe ihn aber geliehen, ich muss ihn nur noch schauen.
Ich habe das sogar in meinem Urlaub gemacht.
Regisseur, ne, Peter?
Genau. Ja. Ich bin so ein Fanboy, jeden Film gucke ich sofort.
Aber ja, Glas vergesse ich, auf den man jetzt nur seit 12 Jahren gewartet hat, ne?
Den kann ich
genau, nicht nebenher schauen. Was ist Glas? Glas ist, für die, die es nicht wissen, der letzte Teil dieser Shyamalans Superhelden-Trilogie, die mit Unbreakable angefangen hat, dann nach, glaube, 14 Jahren Pause mit Split fortgesetzt wurde. Und jetzt mit Glass zum Abschluss kommt. Es geht um die drei Superhelden quasi, die da drin tituliert werden. Bei Unbreakable war es ja damals schon Bruce Willis als, ich sage jetzt die Namen nicht, weil ich sie nicht mehr weiß.
Und Vorsicht, Spoiler, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, ja.
Wir werden versuchen, auch jetzt hier bei Glass spoilerfrei zu bleiben. Bei Unbreakable wird es schwierig und bei Split gibt es eigentlich auch keinen Grund, irgendwas zu spoilern. Also bei Unbreakable, muss ich auch ganz klar sagen, ist auch die Reihenfolge. Unbreakable fand ich den besten von den dreien. Split hat mich danach schon wahnsinnig enttäuscht, also mehr als enttäuscht. Und ich bin noch schwer am Kämpfen drüber, ob jetzt Glass besser oder schlechter ist. Also Unbreakable nicht zu spoilern, weil es der beste Film ist. Und wer den nicht gesehen hat, sollte den gucken.
Ja, aber Christian, der ist 14 Jahre alt. Also über einen 14 Jahre alten Film, glaube ich, muss man sich gar nicht so Gedanken machen, ob man noch was spoilert, oder?
Wäre ich dabei, also.
Also man kann grundsätzlich, ich glaube, wir können grundsätzlich mal sagen, es geht letztlich um Bruce Willis, der, wir versuchen es so gering zu spoilern wie möglich, okay?
Genau.
Der eben mutmaßlich irgendwelche Superkräfte hat.
Und ist super stark und unverwundbar.
Super, und hat aber nur eine Schwachstelle. Jetzt geht es, sage ich, nicht mehr weiter. Ja, er hat eine Schwachstelle, wie das jeder ordentliche Superheld muss eine Schwachstelle haben.
Jeder hat sein Kryptonit, genau.
Genau, und er trifft halt auf nicht Tommy Lee Jones,
Samuel L. Jackson.
Ja, der seinerseits an einer Glasknochenkrankheit leidet und sich selbst darf ich das jetzt sagen? Er hält sich für das Super-Evil-Genie, also er ist der Super-Villain.
Genau, er ist der Super-Villain. Seine Superkraft ist schon der Intellekt. Also
Intellekt,
man kann schon sagen, er ist schon, also
er ist so die, schlau. Er hält sich so für die Antithese zu dem unverwundbaren und starken Bruce Willis, weil er durch seine Glasknochen halt überhaupt nichts machen kann. Split, sag du doch mal kurz, um was es in Split
geht. Genau, bei Split hat erstmal offensichtlich nichts mit dieser Trilogie zu tun. Das war ja dann der große Auf- oder Überraschung dann, wie es bei Shyamalan so oft so ist, dass die Filme zusammengehören. Bei Split geht es um einen Schizophrenen, also mit multiplen Persönlichkeiten. Ich glaube, wie viel? 23? mindestens sowas, ja, ausgestatteten Persönlichkeiten von einem, von so einem Irren gespielt von James McAvoy, den ich eigentlich sehr schätze und sehr mag.
Und wo ich fairerweise sage, der in Split, der einzige Grund ist, Split anzuschauen, weil der diese Rollen wahnsinnig geil spielt.
Findest du? Das finde ich schon mal nicht so.
Ich finde, du siehst bei Split, siehst du ihm schon am Gesichtsausdruck an, wenn du die Rollen mal verinnerlicht hast, wer von seinen Rollen er jetzt gerade ist.
Naja, aber das ist halt, sagt, ja, meistens ist er ja entweder diese erzieherische Tussi, die Alte, oder er ist dieser Junge.
Ja, oder halt das Biest, ne?
Genau, und deswegen drei Rollen so mit Gesichtsausdruck hinzukriegen, das schafft ja, auch noch
Steven. Ja, ich finde, er macht, nee. Der hat nicht mal eine mit Gesichtsausdruck geschafft. Ja? Der kann nur Rollen ohne Gesichtsausdruck. Ja. Nee, aber also ich finde, also er ist für mich da der einzige Grund, diesen Film zu gucken oder geguckt zu
haben. Ja, das dachte ich eben auch, aber nein, auch das nicht. Also meine persönliche Meinung ist, auch das hat er nicht geschafft, diesen Film. Sehenswert war er ja fast schon, aber jetzt, er war nicht die schauspielerische Highlight. Was macht er? Er entführt die junge Mädchen, weil er hat eine Persönlichkeit, die ist das Biest, die halt wirklich ein brutaler Mörder, schlechter ist und der diese Mädchen alle zerstückelt. Und die entführt er und führt mit diesen Persönlichkeiten dann immer bei diesen Mädchen Gespräche und eine von diesen Persönlichkeiten hat dann sogar auch Sympathien für diese Mädchen, versucht die zu befreien und sonst irgendwas. Aber es geht dann schon immer dann darum, wann kommt das Biest, und das Biest kommt sicherlich irgendwann, und wenn es kommt, hat jeder Angst und dann laufen wir alle weg.
Genau, und Teil 3 wiederum.
Kurze Frage.
Ja?
Wusstet ihr, als ihr Split geschaut habt, dass der was mit Unbreakable Up zu tun hat? Nein. Vorher, bevor ihr ihn geschaut habt.
Ich wusste, dass er was damit zu tun hat. Also, dass es hier der zweite Teil von Shyamalaya Ding Dong war in seiner Superheldengeschichte, okay, und dass noch ein dritter Teil nachkommen soll. Bei Glass haben sie ja damals auch angekündigt.
Genau, ich wusste davon gar nichts. Als ich den Split geschaut habe, war ich schon am Ende so ein bisschen geflasht. Ich sage, krass.
Ich wusste, weil ich mich gespoilert habe lassen, dass der halt was mit dem zu tun hat. Deswegen habe ich mir ja vorhin nochmal Unbreakable angeschaut, was ja absolut unnötig ist für Split, weil Split hat bis zum Ende keinen Bezug zu Unbreakable. Und ich bin froh, dass ich mich spoilern habe lassen und mir Unbreakable nochmal angeschaut hätte, weil ich jetzt nicht mal kapiert am Ende, dass der Typ in der Bar dann James Dunn, oder wie er heißt, der Superheld aus Unbreakable hätte sein sollen mit Bruce Willis, und dass der jetzt losgeht, um das Biest zu fangen.
Ja. Also da war ich schon.
Und wenn das langt, um dich zu flashen, hey.
Nee, ich fand Respekt. Den Split fand ich ganz cool so. Also der Split war jetzt kein Film, wo ich sage, Shyamalan, großartig. Also Unbreakable fand ich mega geil.
Unbreakable war auch cool. Den habe ich wirklich genossen damals. Auch sehr viel Spaß gehabt.
Fand ich auch so. Das habt ihr übrigens sehr schön erzählt, weil ihr nämlich so ein bisschen die so Brainfuck-Sachen in dem Film gar nicht gespoilert habt. Die
genau,
ich habe den ja vor kurzem ja nochmal geguckt. Ich habe auch keine Brainfuck-Sachen mehr in Erinnerung. Ich fand, also,
naja, wie,
also man merkt schon, dass du ein Fanboy bist, weil der ist auch in deinem Hirn überbewertet.
Wie die beiden zueinander kommen, ist schon ganz witzig. Also das hätte ich jetzt nicht so erraten.
Das ist, wie gesagt, also ich fand auch den hier Unbreakable, fand ich tatsächlich damals, wo ich ihn gesehen habe, da wusste ich noch nicht, dass da noch Filme nachkommen, da fand ich den eigentlich ganz cool. Also der war so, ich fand den ganz cool zum Anschauen, ich hätte jetzt aber auch nicht gesagt, das ist jetzt ein riesen cineastisches Highlight, der hatte ein paar ganz nette Ideen, der hatte eine nette Prämisse.
Ja, würde ich sagen.
Der war schon okay.
Und dann und jetzt kurz zurück zu Glas. Ich schlage jetzt
wieder ganz kurz, weil ja noch bei der Ausführung
auf diese alten Dinger zu loben, ne?
Ich will nur sagen, der Split ist es so, der ist ganz unterhaltsam. Ich fand ihn noch nicht mal so wirklich toll. Ich fand nur dieses Ende ganz geil, weil ich eben keine Ahnung hatte, dass es in die Richtung Unbreakable und so weiter geht.
Na gut, wenn du das nicht wusstest, dann funktioniert das natürlich, ne?
Dann hat es schon ganz gut funktioniert und es war dann
ja, aber wie gesagt, es funktioniert auch nur, wenn es dir was bedeutet, ne?
Ja. Ja.
Also bedeutet es halt nichts, dass das in dem Unbreakable-Universum spielt.
Ich wusste in dem Moment halt, ohne dass ich es vorher irgendwo gelesen hatte, hey, da kommt sicher nochmal ein Film und über den spricht.
Und wollte ich jetzt gerade zurückkommen. Und diese drei Personen, also hier der Glasknochentyp, der Unbreakable Will Smith und der Verrückte aus Bruce Willis, entschuldige.
Fresh Prince.
Der Unbreakable Bruce Willis und der Verrückte aus Split werden jetzt eben quasi zusammengeführt in einer Irrenanstalt. Also die Vorgeschichte, es kommt noch so ein bisschen Vorgeschichte, also Bruce Willis hier, Charakter ist immer noch Verbrecherjäger und
das fand ich relativ cool. Also
da fand ich auch witzig,
weil das fand ich relativ cool, dass er nämlich mit seinem Sohn, der ja auch eine entscheidende Rolle
hat, genau, der Sohn sitzt
in der Band und das fand ich auch das Entscheidende in Unbreakable, wie sein Sohn ihn dann sieht und wie sein Sohn ja auch bei Unbreakable halt meint, ja, er ist ja unverwundbar, er ist ein Superheld, deswegen kann ich auch mal auf meinen Vater schießen. Also die Szene, die fand ich wirklich geil. Und jetzt haben die sich eben zusammengetan und leiten ein
Sicherheitsunternehmen und er geht nachts heim,
genau,
als Superheld die Welt beschützen, so ungefähr. Genau. Ne? Und die werden dann eben, er ist natürlich trotzdem so, oh, hier Selbstjustiz und wird von der Polizei dann verhaftet und kommt mit in diese Irrenanstalt, wo die anderen zwei schon sitzen und werden da von einer Psychologin betreut, die spezialisiert ist auf Menschen, die sich einbilden, Superhelden zu sein. Okay. Bis dahin, muss ich sagen, fand ich das eigentlich ganz witzig, weil die ganze Filmreihe ja immer so ein bisschen mit dieser Geschichte spielt, sind sie jetzt wirklich Superhelden oder haben sie einfach nur einen Knall? Ja. Also das zieht sich ja so ein bisschen durch, dass du nie weißt, haben die wirklich Superkräfte oder ist der eine halt ein Schießer?
Ja, mal mehr, mal weniger. Also bei Unbreakable noch am wenigsten, weil er ist halt einfach, wie er diese super Gewichte stemmt und wie er wirklich unverwundbar ist und auch
das
Zug und Glück überlebt, das ist schon am... Ja, aber sie spielen ein bisschen damit.
Sie spielen damit und die Szene...
Beim Samuel L. Jackson ist es am ehesten komisch. Ich meine, der hat halt Glasknochenkrankheit und ist schlau. Was ist jetzt da so toll daran, gell?
Ja, ja, gut.
Also bei dem Split-Typen ist es dann auch, spielen sie auch sehr damit, weil er ist ja dann offensichtlich, ja, der ist halt schizophren und da gehen sie halt dann, spielen sie so ein bisschen mit, dass halt das Unterbewusstsein viele Kräfte in dir wecken kann und du dann halt wirklich mehr Kräfte hast als ein normaler Mensch aus dem Unterbewusstsein.
Sie eiern so um dieses Thema ein bisschen herum, ja.
Mhm. Richtig.
Dann passiert
kommen wir auch nie raus.
Richtig, dann passiert halt so ein Haufen Handlungen in dieser Irrenanstalt, die speziell irgendwelche Lichter, Schocklichter und Hypnolichter hat, die davon abhalten, ihre laut Psychologin nicht vorhandenen Superkräfte zu nutzen.
Kannst du mir erklären?
Da, ganz kurz, lass mich kurz die Synopsis machen hier. Ja.
Ja.
Und hier, dann hast du halt Samuel Jackson, der irgendwie versucht, muss jetzt auch mal sein. Der sieht die anderen beiden gegeneinander auszuspielen versucht und es passiert dann ganz viel Film, ganz viel Dialog, dann kommt eine überraschende Wendung und dann ist der Film vorbei.
Richtig, er ist in sich wieder mal komplett wie so ein Shyamalan-Film aufgebaut mit viel, viel Handlung und viel Dialoge und teilweise interessanten Sachen, das am Ende von einem Twist getoppt wird, der, wie leider in 99% der Filme, nicht immer funktioniert. Das ist wieder das Schema F. Und das ist das, was ich dem Shyamalan immer vorwerfen muss, weil der halt, weiß nicht, ob der dazu gezwungen wird, Filme genau dieser Machart. Es ist so immer so, nee, du bist Shyamalan, du musst am Ende einen Twist bringen, und zwar einen, der so richtig reinhaut.
Funktioniert.
Genau, und jetzt ich hab bei Glass ganz viele Fragen und keine Antworten bekommen.
Also nur mein Eindruck von dem Film, Peter, weil du wolltest ja auch wissen, wie wir den fanden, als nicht so Shyamalan-Ding-Dong-Fans.
Ja.
Ich fand, der Film fing tatsächlich stark an, bis sie in diese, da hatte ich Hoffnung, bis sie in diese Irrenanstalt gekommen sind. Dann passierte, obwohl ich den Film tatsächlich geguckt habe, ohne nebenher zu programmieren oder irgendeinen Quatsch zu machen. Ja,
ich auch noch fragen.
Ja, passierte ganz viel Zeug, von dem schon irgendwie einen Tag danach nichts hängen geblieben ist.
Also richtig. Unnötig eigentlich für die Gesamthandlung.
Kompletter, oder? Blödsinn. Also es waren halt immer wieder hier...
Das war so richtiger Pfiffkas.
Das Biest versucht auszubrechen, der andere sagt, oh, er muss raus, um den zu stoppen, falls er ausbricht. Der Glasknochentyp hetzt die irgendwie auf, die Mama von dem Glasknochentyp und der Sohn und die Schwester von dem Biest-Typen mischen auch noch irgendwie mit. Und wie der Christian sagt, es ist ein kompletter irrelevanter Pfiffkasse. Am Ende kommt überhaupt nichts raus. Ja, es ging bloß darum, dass du am Ende diesen, in meinen Augen, naja, nicht unbedingt vorhersehbaren, aber auch komplett unspektakulären Twist unterbringst, ja, der halt einfach nicht cool ist. Also das ist so wie man
eigentlich hat ja sogar zwei Twists und beide Twists übertreffen sich in Dümmlichkeit.
Richtig, also
meiner Meinung nach.
Ich meine, man hat ja hier, Douglas Adams hat ja mal gesagt, er hat teilweise ganze Kapitel in seinen Büchern geschrieben, nur um einen Scherz am Ende unterzubringen, und so kam mir der Film ein bisschen vor. Also man hat einen kompletten Film geschrieben, die Handlung in der Mitte, für meine Begriffe, kannst du alles, was in dieser Anstalt passiert, komplett vergessen. Es ist irrelevant, es ist uninteressant.
Ja, aber jetzt macht er unseren Hörern echt keine
passiert Lust. Denn dann alles?
Ja, nee, also ich fand es irrelevant und ich fand es uninteressant, aber es war, du kannst es nicht ganz vergessen, und es hat nämlich schon, also es hat schon eigentlich zu diesem Ende, speziell zu dem zweiten Twist, mehr hingeführt, als man es glauben kann. Also was man am Anfang erst glauben
ja,
war. Also,
nein, ja. Ja.
Aber es ist halt so, und wenn du schimpfst ja immer über Logik. Du schimpfst ja immer über Logik. Ja,
da fange ich bei Schamalaya Ding Dong gar nicht an.
Und das, also ich meine, ja, Superhelden und Logik ist ja schon mal das eine, aber das, warum? Also zum einen, das war eine Frage, was ich vorhin stellen wollte. Kannst du mir sagen, woher diese Tussi weiß, dass wenn man das Biest mit so einer starken Lampe anstrahlt, er die Persönlichkeit wechselt?
Das ist mir auch nicht bewusst.
Also die haben nämlich eine Sicherheitsmaßnahme, also er ist ja ist in so einer Zelle, und um sich zu schützen davor, dass er doch eine von den gefährlicheren Persönlichkeiten annimmt, um dann auf die Wärter oder auf sie loszugehen, haben sie so eine Blitzdingsanlage, eine große Anlage mit Licht, also eine Flutlichtanlage, die dann sofort angeht, wenn er seine Persönlichkeit wechselt.
Sie nennt es Hypnolicht irgendwann.
Okay, das habe ich schon
verdrängt. Der beschissenste, naja, egal.
Und wenn es aufleuchtet, hat er auf einmal eine andere Persönlichkeit, die dann wieder der kleine Junge ist oder wie auch immer.
Ja, man zwingt damit seine harmlose Persönlichkeit. Warum das so ist oder woher sie das weiß, nachdem sie ihn gerade gefangen haben, wird überhaupt nicht erklärt.
Genau. Und auch am Anfang ist dir vollkommen unklar, warum diese dahergelaufene Psychologin auf einmal jetzt volle freie Hand hat, in einer Psychiatrie 3 der meistgesuchten Gangster der Welt quasi zusammenzuführen und da diese Versuche an ihr
seltsame Versuche und Gesprächstherapie zu spielen, ja. Also gut, das klärt sich am Ende ja ein bisschen auf.
Nicht wirklich. Also halb. Jetzt kann man nicht spoilern. Das kann man mal bilateral so halb. Es erklärt aber immer noch nicht. Ich meine, dann müsste ja die Fänge so ganz, ganz weit reichen, dass sie wirklich freie Hand hat, aber ist es ja gar nicht. Es ist ja trotzdem Deckmantel.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass einige Momente in diesem Mittelteil sicher kurzfristig unterhaltsam waren, aber dieser Mittelteil trotzdem an sich komplett überflüssig, langweilig und irrelevant war.
Ja.
Oh, okay. Also, wenn sich den Film jetzt anschauen, also so richtig scharf.
Also ich habe wirklich gekämpft, mit mir wach zu bleiben, und ich habe es nicht geschafft. Ich habe nichts nebenbei gemacht, habe nichts programmiert. Ich war, wie gesagt, im Urlaub. Ich habe mir den abends im Bett angeschaut.
Ich habe den auch ganz entspannt geguckt, so auf Vollzeitbeschäftigung, ja. Weil ich mir dachte, das kann ich nicht tun, sonst sagt der Peter danach wieder, du hast dann nebenher irgendwelche Pornos.
Richtig, und das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Bin aber weggeratzt, was natürlich auch klar war, weil es halt am ersten Abend habe ich noch gesagt, okay, ich gebe auch noch dem Urlaub die Schuld, weil ganzen Tag am Meer und dann bist halt abends müde. Also deswegen habe ich am nächsten Tag dann halt nochmal die zweite Hälfte wiederholt. Und da habe ich so nochmal gekämpft mit mir. Und
also wisst ihr was, wir müssen da jetzt mal kurz einen Haken dran machen, weil ja, ich glaube, der Film ist es gar nicht wert, so lange, dass man darüber spricht. Aber ich verspreche euch hoch und heilig, weil ich habe ihn ja schließlich geliehen und da habe ihn, glaube ich, nur noch 20 Tage oder 15, dass ich ihn anschauen kann. Ich schaue ihn an und werde nächstes Mal berichten, wie ich das Ganze sehe.
Du wirst uns sagen, dass wir überhaupt keinen Filmgeschmack haben und nur
Schamalaya Ding Dong nicht verstehen.
Möglicherweise ist er ja wirklich kacke. Ich habe doch keine Ahnung. Wie gesagt, Split hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich fand ihn ganz cool. Aber er hat mich nicht vom Hocker gehauen.
Ich fand auch Unbreakable nicht cool.
Ja, aber du fandst ihn ja ganz cool. Also, wie gesagt, ich fand auch Unbreakable nicht richtig gut, aber er war ansehbar.
Ich finde, die haben miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun, bis eben auf diesen Zusammenführung am Ende. Deswegen kann man sie jetzt auch ganz schwer vergleichen. Weil ich finde auch, dass der Split kein typischer Shyamalan-Film ist,
gefühlt. Nee, das stimmt.
Und habt ihr übrigens eine Frage, habt ihr Devil gesehen? Der Film im Aufzug, der ja ausnahmsweise mal ganz anders ist. Und gar nicht
den mochte ich total.
Ich glaube, den habe ich auch gesehen, der war gar nicht schlecht.
Vielleicht sollte er öfter sowas mal machen und nicht immer nur diese Formel tot reiten.
Aber das war auch ein Tod, das war aber genau dieselbe Formel.
Aber Devil hat ja noch
am Ende keinen. Er hatte am Ende genau so einen Hammer-Twist, so einen Shyamalan-Twist. genau dieselbe Formel.
Hatte der? Oh, keiner, weiß ich es gar nicht mehr. Okay.
Ich, ja, der hatte gemeint, genau, der war aber tatsächlich, also für mich sein der beste Film von ihm, den ich gesehen habe, weil da hat er mich tatsächlich gut unterhalten.
Ging es ganz genauso, ja.
Und er hatte aber am Ende tatsächlich wieder so einen billigen Twist.
Ja. Aber diesmal auch vorhersehbarer.
Na gut, dann sagen wir einfach mal, er twistet halt gern. Ne? Wie gesagt, ich schaue ihn an, der soll machen, was er will. Der hat anscheinend den ja noch nicht mal geliehen für den Euro.
Nee. Hast du den gar nicht geliehen? Und jetzt habt ihr es mir versaut. Ich dachte echt, Glas muss ich anschauen, aber.
Puh. Also, wenn wir jetzt nicht geschafft haben, dass du sagst, den muss ich ihm jetzt angucken. Also, was ich schon verstehen kann, ist, wenn jemand, also der Peter. Mich würde es nicht überraschen, wenn du danach sagst, hey, was habt ihr denn? Der war doch echt ganz okay. Weil wenn jemand auf diese Typen, also dieses Universum von Unbreakable steht und halt auf die Machart von Shyamalan, und dann kann ich mir schon durch, irgendwas hat er ja auch, dass Split so ein Erfolg war und dass Glass ja auch nicht so unerfolgreich war. Aber es trifft halt absolut überhaupt nicht meinen Nerv.
Und da ihr, ja, und du und der Philipp, ihr habt ja da schon da oft einen ähnlichen Geschmack,
sag ich. In einigen Dingen haben wir ab und zu tatsächlich einen ähnlichen Geschmack, ja.
Das stimmt, ja.
Ja, und um da jetzt mal ein Stückchen weiterzukommen, weil aktuell haben wir ja nur über Gläser gesprochen, sozusagen, über Kaltschalengetränke und über Glas. Könnten wir jetzt ja mal nochmal irgendeinen anderen Film hier aus der.
Soll doch mal der Tax was rauszaubern, ne?
Der Philipp hat ja gar nicht
mehr rausgeschaut. Lehrauftrag?
Drei Sachen geguckt.
Das stimmt. Dann hat er was gemeinsam geguckt, der Tax und du.
Ja, dann, was habt ihr denn gemeinsam
geguckt? Du wolltest doch nicht darüber sprechen, dass wir das gemeinsam anschauen, oder?
Nein, nicht das, Tax. Er meint jetzt hier diesen Film.
Ja,
ach so. Ja. Ach, ihr habt es geschaut.
Wir haben es auch angesehen am Wochenende.
Ja, wir haben uns am Wochenende zufällig getroffen.
Ja.
Aber ihr habt nicht zusammen Film geschaut, sondern ihr habt die Neuverfilmung, wo ja jetzt dann im September Teil 2 kommt übrigens, Anfang September. Habt ihr geschaut?
Ja.
Erzählt doch mal.
Also, wollt ihr die kurze Fassung oder die lange Fassung von mir hören?
Von dir kann man auch gerne mal jetzt eine
lange Fassung. Die kurze Fassung, genau, ihr fragt richtig nach. toller Film, unbedingt anschauen. S, also die, ich glaube, 2017er Version ist richtig gut geworden. Und es bleibt leider nicht aus. Ich habe extrem viele Parallelen wegen der Optik oder wegen dem Setting aus Stranger Things irgendwie ziehen können.
Ja, Logo.
Ja, wegen dem Schauspieler halt.
Und weil der Schauspieler halt auch mitspielt.
Natürlich nicht nur der Schauspieler. Jetzt kennt wahrscheinlich ja jeder Es. Ich habe mir echt gedacht, es ist quasi die Erwachsenenversion von Stranger Things, also sowas so die Tension, die Spannung, den Horror anbelangt.
Naja, kann man auch mal sagen, Stranger Things hat sich in Sachen
eher so rum
inspirieren lassen von Es. Also vom Setting, von die Kinder, was das für Charaktere sind. Ja, also da gibt es schon Parallelen.
Ich meine, das ist ja ein gern genommenes Setting mit so einer Gruppe von Jugendlichen, sei es jetzt Stand By Me oder Goonies oder eben Es oder dann eben bei Stranger Things. Die Parallelen sind da einfach wirklich da, weil die bedienen sich da gegenseitig wirklich. Ja.
Und das Tolle ist an dem Film, also vielleicht geht es gar nicht auf den Inhalt eingehen, ich mache daran fest, ob ein Film mir gefällt, dass ich nicht nebenbei Fabbe das iPad hole oder irgendwelchen anderen Content
konsumiere. Was machst du nicht nebenher, bitte?
Fabben.
Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt, ja.
Nicht fappen, sondern Fabben, ganz wichtig.
Okay. Ja. Und ich konnte ihn von Anfang bis Ende durchschauen. So richtig gegruselt hat es mich nicht, aber da ist wahrscheinlich nach wie vor das Wohnzimmer zu hell und der Fernseher noch immer zu klein.
Oh, ganz wichtig, da muss ich was zu sagen, weil du das gerade jetzt ansprichst.
Ja, die Lautstärke war
relativ gering. Der Film hat in einem Trailer, als bevor er ins Kino kam, hat er anscheinend vermittelt, dass er sehr gruselig ist und dass er richtig Horror ist. Ne? Da gab es unglaublich viele Leute, das habe ich dann auf Twitter und so gelesen, die waren richtig schockiert. Hey, der ist ja überhaupt nicht gruselig, der ist ja sogar lustig, ich bin total enttäuscht, was ist denn das für ein Witzfilm? Also die hatten komplett falsche Erwartungen an den Film, weil der ist wirklich, ich finde nicht, dass der übermäßig gruselig ist, sondern das ist einfach ein unterhaltsames...
Ja, dann seid ihr aber ganz schön harte Hunde, muss ich sagen. Also ich habe das vorher nicht gehört, dass der so gruselig gilt und dann nicht gruselig ist. Also ich fand den halt unglaublich atmosphärisch Und aufgrund von dieser Situation, dass die Kinder halt als relativ schutzlose Personen da halt mit diesen gegen das Böse da ausgesetzt sind, teilweise schon sehr fesselnd. Und auch gerade die Szene in dem Haus, die fand ich schon
gruselig. Ja, das ist schon... Ja, aber sie haben irgendwie, die Leute erwarten, glaube ich, mehr Blut und Jumpscares und noch krassere. Und
das finde ich halt gut. Der ist halt nicht einfach blutig, nicht billig.
Es fliegen keine Körperteile.
Halt billig Jumpscares, sondern er ist halt echt atmosphärisch.
Ja.
Also, ich hätte jetzt erwartet, dass ihr sagt, dass sozusagen diese 2017er-Verfilmung, ihr sagt, oh, um Gottes Willen, das Buch ist tausendmal besser und der andere Film, alles viel schöner.
Ich finde.
Eine richtig schöne Grusel-Sommergeschichte, also fantastisch.
Ich hab im Zuge von dem 2017, ich habe den damals im Kino gesehen und habe dann den alten mir nochmal angeschaut. Bei dem alten muss ich leider lachen. Der alte ist so schlecht gealtert. Mhm. Ich war enttäuscht, ich war wirklich enttäuscht. Ich habe den damals, als ich da ja Kind war sozusagen, immer, da habe ich glaube ich immer auszugsweise gesehen und habe mich mega gegruselt damals.
Ja.
Und jetzt ist der einfach nur scheiße.
Naja, gut, der alte ist nicht mehr gut. Das natürlich gerade so Sachen wie Special Effects oder sowas hier.
Ja, und das war eine TV-Produktion damals halt auch.
Das war eine TV-Produktion und alles. Also ich finde, ich gebe dir da recht, es war definitiv ein guter Film. Ich kann auch jedem empfehlen, der noch nicht gesehen hat, dass er ihn noch anschaut. Aber ich sage jetzt mal rein von der... Also die Weiterentwicklung gegenüber dem ersten Film ist halt für meine Begriffe tatsächlich rein optisch.
Ja.
Rein in den Production Values. Sie haben kleine Eigenheiten in der Story, haben sie sich genommen, kleine Abweichungen.
Ja.
Aber ich sag mal so, es ist jetzt ein Film, den man von der Story wegen nicht hätte neu verfilmen brauchen.
Aber für eine King-Verfilmung hat der schon echt Qualität.
Das war aber der erste für die damaligen Verhältnisse auch schon.
Ja.
Also ich fand ihn gut, sag ich nochmal, ich will auch gar nicht den Film jetzt schlecht machen oder irgendwas, ja. Aber im Prinzip war es für mich persönlich das Gegenstück zu irgendeinem, es war mehr ein Remaster als ein Remake.
Hm.
Wenn ich jetzt auf Videospiel zurückgehe.
Aber gleichzeitig, deswegen, schau dir vielleicht echt den alten jetzt nochmal an, den gibt es doch sicher auch überall.
Ja, ich habe den dutzende Male gesehen, wo ich
schon war.
Der wirkt nicht mehr, der wirkte schon vor 5 Jahren nicht mehr wirklich.
Ich bin so leise, weil ich habe den überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ich habe den mal versucht, nochmal anzugucken und habe dann aber nach der Hälfte vom ersten Teil auch ausgemacht, weil ich es
nicht, deswegen sage ich,
also kann ich das nicht ganz nachempfinden als Remaster, weil er hat eben nicht nur optisch und den Special Effects, sondern auch von dieser ganzen Art und Weise und die Schauspieler und die Charaktere ganz anders dargestellt.
Deswegen meine ich, aber er erzählt im Prinzip, ich meine, sie hatten die gleiche Buchvorlage, das ist schon klar. Aber ich habe teilweise schon gedacht, so von rein von dem vom Pacing und von dem bei einzelnen Szenen, nicht über den ganzen Film, bei einzelnen Szenen, wie sie sich entwickelt haben, wie die Dialoge waren, habe ich schon gedacht, hey, ich habe jetzt hier wirklich so ein Reenactment des originalen Es von mir. Also
was halt,
lass es mich so sagen, wenn du den ersten schon gesehen hast, ja, in deiner Jugend, brauchst du den zweiten, für meine Begriffe, wenn du nicht den in schöner sehen willst, brauchst du den nicht sehen, weil du erfährst nichts Neues.
Ja. Jetzt muss ich mal eine Trivia auspacken. Das ist wahrscheinlich euch nicht so geläufig, aber ich habe mich bei Es an einen ganz, ganz anderen Film erinnert und vielleicht kann ein Zuhörer, Zuhörerin uns das mal erklären. Ich habe gerade nochmal live recherchiert. Und zwar habe ich im Jahr 1998 von der weltbesten Software, die ich so kenne, damals hieß die Firma Alias Wavefront, Maya, einen Kurzfilm gesehen. Der nennt sich Bingo the Clown. Ich glaube, das ist ein Theaterstück und ich poste den Link und glücklicherweise habe ich das Video auf YouTube gefunden.
Bingo the Clown.
Ja, Bingo the Clown. Ich poste das mal kurz in den Chat und das finde ich... Also aus Visual Effects Sicht sehr, sehr interessant und würde gern mal die Parallelität dazu verstehen.
Leider kenne ich sie nicht, ne?
Tatsächlich habe ich es hier gepostet, ein Theaterstück, wo sich ein Schuljunge mit einem Clown unterhält, natürlich in 3D gerendert. Und der Clown ist am Anfang schon gar nicht so richtig sympathisch. Und ich formuliere es mal so, weil wir nicht so spoilern wollen, der Clown wächst dann über sich hinaus. Und das war damals schon echt wow, wie man so etwas verfilmen kann. Und ich war wirklich in dem Film ist, also 2017er Version, so stark daran erinnert und geflasht, als hätten die Leute, die sozusagen diesen Clown da mit
Visual Effects. Ja, gut, ist ja ähnliche Prämisse, oder? Ist halt ein böser Clown. Ist
sozusagen ein ganz großer böser Clown. Und es hat, glaube ich, aus diesem Film, der jetzt schon irgendwie knapp 20 Jahre her ist, bestimmt gewisse Anleihen genommen.
Ich würde jetzt.
Und vielleicht.
Ich würde jetzt tatsächlich eher vermuten, dass dein Donnie Weaver Bingo the Clown Anleihen bei Ace genommen hat. Weil der Film ist nämlich deutlich älter als 20. Der erste Film ist deutlich älter als 20 Jahre.
Das Buch auf jeden Fall.
Das Buch ist, glaube ich, 30 Jahre alt.
Also 30,
wenn er da Anleihen genommen, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Der böse Clown, das ist halt auch so ein Bild. Mal kurze Frage, es war doch auch, war das nicht um dieselbe Zeit, als Ace in die Kinos kam, als es diese Horror-Clowns überall gab? Da gab es doch mal, das war schon inspiriert davon.
Es gibt ein ganzes Subgenre bei Horrorfilmen über Clowns. Und das hat jetzt, also,
Und
ich glaube auch nicht, dass es von Ace kommt.
Es ging um die echten, um die, die...
Ja, ich weiß, das ging ja durch die Medien mit diesen ganzen Horror-Clowns und auf YouTube. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war ein Stück weit vorher, vor Es.
Okay. Es war aber schon so ein bisschen im Fahrwasser, also entweder vorher oder nachher. Also
vielleicht war es
in der Bugwelle oder im
Fahrwasser. Nicht so, dass diese ganze Horror-Clown-Geschichte nur auf Es beruht und dass Es das losgetreten hat oder dass es ansonsten da nichts gibt mit Horror-Clowns.
Also ich persönlich finde Clowns ja auch gruselig, ne?
Total, es gibt nichts Schlimmeres.
Habt ihr alle das Buch eigentlich?
Pantomime.
Wer das nächste ist mit Pantomime. Habt ihr alle das Buch gelesen?
Nein, ich habe damals das erste Kapitel angelesen und fand es irgendwie komisch. Und dann.
Das Buch ist sehr länglich. Das Buch ist sehr länglich, aber es ist unglaublich gut. Und das Geile ist halt, ich glaube, man kann das auch einfach 1:1 verfilmen. Und das macht man dann halt. Und dann sind sich die Filme halt auch sehr ähnlich.
Was ich letztlich nur damit sagen wollte, ist, wenn man noch keinen der beiden gesehen hat, soll man sich auf jeden Fall den neuen anschauen. Es ist nicht so wie bei manch anderem Remake, dass ich sagen würde, das hat nicht den Charme des Vorgängers, im Gegenteil.
Oder beide haben eine Berechtigung.
Richtig,
auf ihre aber Art und so, gell?
Ich sag mal, rein, also um jetzt diese Story nochmal neu zu erzählen, hätte ich keinen neuen Film gebraucht.
Ja. Also wenn das Buch auch nicht so dick wäre, dann würde ich es ja auch nochmal lesen. Ich habe es vor, also gefühlt 30 Jahren auch nochmal gelesen.
Das ist aus der besten Stephen King-Zeit.
Ja, da habe ich ja, damals habe ich wirklich alle Stephen King-Bücher auch gelesen und muss aber auch sagen, relativ früh im Nachhinein schon, also vor 20 Jahren oder so, habe ich das dann auch mir gedacht, die sind überbewertet. Also es ist keins dabei, wo ich sage, das nehme ich mir mal wieder raus und lies es nochmal. Nee,
auf keinen Fall. Das würde ich auch nicht machen. Aber hier, also Es war im Prinzip von Stephen King eine ziemlich coole Coming-of-Age-Geschichte.
Ganz wichtige Sache. Ja. Jetzt kommt ja Anfang September der zweite Teil. Und der zweite Teil, das ist ja dann wieder dieser Zeitsprung, dass sie dann alle erwachsen sind.
Genau.
Und es wird, ich glaube, der wird zum Einser in irgendeiner Art und Weise schon abfallen, weil der Einser schon sehr viel gewinnt durch die Kids und durch das Leben der Kids.
Das glaube ich auch. Das fand ich sowohl im Buch so, als auch in dem alten Film.
In dem ersten Film war übrigens auch der zweite Teil, fand ich, besser als der. War der zweite Teil im Gegensatz dazu besser als der erste.
Okay, es wird sehr interessant, deswegen, ich werde den auf jeden Fall im September wahrscheinlich schauen, denke ich, weil so habe ich auch den ersten im Kino gesehen, der wirkt da einfach gut.
Ja, die können wir auch zusammen anschauen. Aber nochmal zum ersten Teil, also den wir jetzt angeschaut haben.
Ja.
Der Clown war gruselig, aber ich habe mir eher eingeschissen vor diesem beschissenen Vater, was bestimmt so karikiert ist und natürlich auch viel erklärt, warum
der Vater von ihr
legt mich am Arsch.
Ja, es waren einige dabei. Ich fand, der dann austickt.
Also ich fand, der war halt auch schauspielerisch insgesamt um Längen besser als die Originalverfilmung. Ja. Also da gibt es gar keinen Vergleich. Wobei, wie gesagt, da finde ich, dass die Originalverfilmung im zweiten Teil mit John Ritter und wer da alles mitgespielt hat, ganz gut nachgelegt hat. Auch wenn es trotzdem nur B-Movie-Schauspieler waren am Ende. Oder Serienschauspieler, aber bin jetzt auch gespannt auf den zweiten Teil. Ich meine, die Story ist zeitlos, die funktioniert immer noch. Ja. Ich hätte mir, also persönlich, das war allerdings meine persönliche Erwartungshaltung, kann ich keinem einen Vorwurf draus machen, ich hätte mir tatsächlich mehr eine Neuinterpretation des Ganzen gewünscht.
Das ist halt immer schwierig.
Sture Reproduktion.
Ich glaube, das ist mega Geschmackssache, weil jeder anders sagt dann vielleicht, er will genau nicht
eine Neuinterpretation. Ich weiß, deswegen sage ich, das ist mein...
Also ich fand eben doch viele Sachen, gerade eben vieles von den mysteriösen Sachen oder auch in dem Haus. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in dem Buch war. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in dem alten Film war. Also da haben sie schon ziemlich viel hingelegt. Und dass sie an dem dass an der Hauptstory nichts geändert haben, ist, finde ich schon gut, weil das wäre ja
blasphemisch. Ich meine, dass die sogar das Framing der Szenen teilweise ziemlich analog zu dem vom
Okay. Film war. Wie gesagt, ich habe den alten dann nochmal geguckt. Gebe ich ihm vielleicht Unrecht, ja.
Hätte ich zu viel Zeit, würde ich die beiden Filme mal nebeneinander in zwei Fenstern laufen lassen, dann könnte ich das genau sagen, aber so ein Verrückter bin ich dann auch nicht.
Was ist ja halt, wie so ein Deichkind-Video dann.
Was ich halt finde, ja, ist... vergessen. Tax, danke.
Hast vergessen, ja, was du findest.
Kann ich aber lustig.
Ja.
Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen. Ich fand die Mutter auch richtig schrecklich. Also der Vater war das Allerschlimmste, aber die Mutter war richtig
die geil Mutter
gecastet. Also sie sah ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Misery-Schauspielerin, deren Namen ich mir nie merken kann.
Welche von Mutter meinst du? Du meinst die Mutter also von... Ja, genau. Ich habe den Namen leider vergessen. Ja.
Also
ja.
Die fand ich richtig
gut. Kathy Bates. Wie heißt denn irgendwie? Keine Ahnung.
Und ich muss richtig lachen, wo der arme Junge nichts auf seinem Gipsverband stehen hatte. Und dann wurde er verziert und das war echt so nett gemacht. Also ja. Das war ein ganz, ganz lauter Lacher.
Also als Malen kann man schon sagen, man kann generell froh sein um jede Stephen King-Verfilmung, die nicht absolute Scheiße ist.
Die nicht komplett in die Hose geht.
Ja, deswegen. Und der ist mal richtig, also mehr als wie nur nicht in die Hose gegangen, sondern der ist richtig ansehbar gut.
Ja. Ja, habe ich auch gerne nochmal geschaut dann wirklich.
Ich werde ihn mir auch nochmal angucken. Und zwar, wenn ich weiß, also falls wir uns den zweiten im Kino anschauen, dann werde ich mir jetzt bald nochmal anschauen. Ansonsten werde ich mir später auf Blu-ray oder im Stream oder so gucken, dann mir nochmal den ersten auch nochmal vor.
Der kommt jetzt schon im September, der zweite Teil.
Der kommt jetzt gleich, oder? Im September.
Anfang September.
Schauen wir mal, ob wir es diesmal ins Kino schaffen, alle zusammen.
Schauen wir mal, nachdem wir schon. Nice. Ich habe dieses Jahr so viele Filme im Kino nicht geschafft zu gucken. Das geht auch.
Aber wir haben, aber man muss ja sonst, wenn man auf die Liste schaut, sagen, wir schauen halt, oder ich ja auch dieses Mal, schauen ja auch viele Filme daheim. Was einfach nicht ins Kino geht, heißt das ja nicht, nee, dass man doch einiges konsumiert. Das Kino ist halt, ich war halt letztes Jahr kein einziges Mal
im doch,
Kino.
Doch, wir waren mal zusammen.
Ah, wir waren.
Wir waren. Okay, das habe ich. Friedhof der Kuscheltiere war mit dem Chris. Ne?
Okay, das habe ich wirklich.
Das warst du, da war ich nicht dabei. Wir waren in Halloween, Philipp.
Sorry, wir waren in Halloween noch, ja.
Ah, wir waren sogar zweimal. Wir haben Ready Player One war doch
auch. Ready Player One, genau. Aber Dings, Predator war doch dieses Jahr sogar schon.
Predator war. Müssen wir jetzt rausgucken, wann der Podcast war, aber müsste
dieses Jahr. Also sagen Jahr wir mal so, sein, ich ne? war nur dienstlich im Kino, nur für den Podcast.
Nein, ich war auch privat hier mit Marvel-Geschichten.
Ah ja, Marvel-Geschichten. Apropos Marvel-Geschichten. Nee, es geht gar nicht um Marvel-Geschichten. Ich könnte mal kurz, sind wir mit E's soweit durch? Wollen wir ja. Wollen wir mal so grob sagen, wir schauen uns den zweiten an. Tax, bist dabei, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also muss ich unbedingt anschauen.
Ich würde ganz kurz ein Recap machen, ist es ja eher, weil den haben wir nämlich damals auch zusammen im Kino geschaut, und zwar Mad Max Fury Road. Den haben wir, glaube ich, zu viert angeschaut im Kino, ne?
Ja, das war noch den haben wir zu viert geschafft.
Ja, stimmt, da waren wir gemeinsam drin, ja.
Ja, lustigerweise. Geil. Und ich will einfach nur sagen, ich habe ihn jetzt nochmal auf Apple TV in 4K geschaut, weil es ihn jetzt gab.
War das jetzt das zweite Mal erst, wo du ihn gesehen hast?
Nee,
jetzt,
das war das vierte Mal, glaube ich, oder so. ich muss einfach sagen, ich bin ja kein Fan von zu vielen unlogischem Scheiß, ne? Aber bei diesem Film ist es, ist es mir absolut scheißegal. Da ist es mir scheißegal, wenn sie da steht und der riesen LKW im Sand vergraben ist und sie den Reifen anschiebt, um den LKW mit rauszuschieben, weil sie stecken geblieben sind.
Großartig.
Und zehn weitere solche Szenen, die sind mir in diesem Film einfach scheißegal, weil dieser Film ein Gesamtkunstwerk ist, audiovisuelles Gesamtkunstwerk, das mir scheißegal ist, ob da noch 10 unlogische Szenen drin sind.
Ja, aber also das gibt es dann schon auch. Ich habe nicht verstanden, warum die Kinder
nicht... Okay, ganz kurz, liebe Hörer, nicht, dass wir gehen nochmal kurz zurück zu Ace.
Ja, zu Ace. Ich habe echt nicht verstanden, Plot-Device, warum die Kinder nicht noch energischer mit Vertrauenspersonen gesprochen haben, aber es hat wohl nicht geklappt und da gab es halt kein Vertrauen.
Welche Personen wären da vertrauensvoll gewesen?
Ja, da gibt es bestimmt in der Ortschaft welche.
Ja. Nein, das ist ja der Punkt. Dann hast du Derry nicht verstanden, dann hast du auch das Buch nicht gelesen. Derry, die Stadt, ist von Grund auf das Böse. So kannst du es dir schon mal vorstellen. Okay. Deswegen wirst du da keine Vertrauensperson finden.
Ah, verstanden.
Das ist ein Sinnbild für Boshaftigkeit, Derry. Also deswegen, vielleicht kommt alles im zweiten klar. Das nochmal mehr raus auch. Gut, zurück zu Mad Max Fury Road.
Versuchen wir es.
Seht ihr das?
Also noch eins zu Glas, was ich noch sagen wollte.
Also Tax, du fandest glaube ich, audiovisuell ja auch bombastisch. Christian, Philipp, ihr glaube ich, da brauchen wir auch nicht irgendwie, da habt ihr jetzt auch
naja, nichts. Ich würde nicht so weit gehen, ihn als, wie du es gerade quasi getan hast, epochales Meisterwerk zu bezeichnen.
Ich schon.
Aber ich gehe mit, dass er genug Spaß macht, schnell genug ist und eine geile Welt vermittelt und dass man ihm diese unlogischen Szenen durchaus verteilt. Und ich habe es gesehen, ihn gibt es jetzt auch irgendwie bei Netflix oder sowas und ich werde den bestimmt auch nochmal anschauen.
Ja.
Ich habe ihn eben, ich wollte ihn halt in 4K sehen, deswegen habe ich jetzt nochmal echt bei Apple TV
reingeworfen. Kannst du ja nicht auf 4K bei Netflix? Yes. Ja, wollte gerade fragen.
Und der sieht einfach gut aus.
Also Netflix streamt doch auch 4K, oder?
Ja, aber ich glaube nur die eigenen.
Nein, Produktion. nicht nur, aber du musst halt schauen, was halt da
aber weniger. Wenig,
ja.
Wenig.
Und wenn dann streamen, ist es vielleicht in 4K, aber es ist vielleicht nicht das 4K-Ausgangsmaterial. Das ist mir die Sache. Also ich würde ihn schon als epochales Meisterwerk bezeichnen. Und er übertrifft sogar Mad Max 2 Road Warrior, der bis dahin mein Lieblings-Mad Max war. Also mit Abstand mein Lieblings-Mad Max war. Und jetzt Fury Road quasi nochmal ein genauso relativ stupides, übertriebenes, unlogisches, aber Stahl- und Benzin-geschwängertes brutales Mischstück an Film produziert hat, wo ich wirklich sagen muss, es gibt ab und zu wirklich so Filme, wo man einfach mal richtig fröhlich davor sitzen kann und sagen, ja, scheiße, fuck ja, toll. Wenn er sich Chrom ins Gesicht sprüht, ist es einfach nur geil.
Max, kannst du diese Beschreibung mit dem Miststück nochmal bringen? Das hat mich gerade fast ein bisschen geil gemacht.
Sag das nochmal, dieser andere, ja, der eine Satz war echt.
Stahl- und Benzin-geschwängertes Miststück von einem Film.
Perfekt. Nein, also wie gesagt, ich gehe da in einem gewissen Maße auch mit. Bin ich voll dabei.
Ja.
Wie gesagt, werde ich mir gerade.
Gibt's eigentlich? Genau, er ist natürlich jetzt nach manchen Kriterien kein echtes Meisterwerk. Oder
ja,
also für meinen Kriterien natürlich schon.
Was ich noch fragen wollte, weiß eigentlich jemand, wird es da eine Fortsetzung geben? Mad Max Fury Road oder sowas?
Ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe, dass sie das Teil einfach mal für sich allein stehen lassen. Aber ja, es wird sicher wieder eine Fortsetzung geben. Und es kotzt mich an, dass es gerade jetzt nur noch Fortsetzungen ist. Jetzt holen sie wieder den ganzen alten Scheiß raus.
Ja, ja.
Wie damals dieses Filmplakat. Es ist zurzeit noch schlimmer, als es vor ein paar Jahren war. Fortsetzungen.
Ja, am Ende machen sie jetzt noch einen vierten Teil von Indiana Jones. Da warte ich noch drauf. Das wird echt schlimm.
Ja, das kommt noch.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ne? Also es wird immer wieder mal, genau nochmal Star Wars, es wird ja immer wieder mal drüber geredet, dass sie eine Fortsetzung machen. Ich weiß ja nicht, ob es unnötige Trivia ist, die ich dir anbringe, dass das ja derselbe Regisseur ist, der ja auch damals Mad Max, ich glaube 1, 2 und 3 ja sogar gemacht hat. Den haben sie ja zurückgeholt dafür. Und wenn ich es nicht auch schon mal erwähnt habe hier, ist es auch trotzdem nochmal erwähnenswert. Die gibt's, glaube ich, auch auf YouTube. Ich bin auch bereit, das nochmal nachzuforschen und zu verlinken dann. So ein ziemlich ausführliches Making-of. Der Film ist nämlich besticht dadurch, dass der sehr viel handwerklich gemacht ist. Also da ist sehr wenig CGI und sehr viel handwerklich handgemacht. Also die Typen, wenn die an den Stangen da hängen und hin und her schwingeln, das sind echte Typen, die an Stangen hin und her schwenken.
Die haben auch tatsächlich dieses übertriebene Gefährt richtig gebaut.
Das ist richtig nachgebaut. Da vorne steht auch einer drauf mit einer Gitarre, der einen Flammenwerfer in seiner Gitarre
hat. Der ist Gitarre vorne drauf. Das ist der Beste.
Geil. Der ist auch mal bei den Arbeiten fast abgefackelt, hieß es, glaube ich.
Wisst ihr was? Dieser Film weiß, dass er oftmals over the top geht und dass manches einfach bescheuert ist. Und deswegen verzeiht man es ihm, glaube ich, weil er vermittelt, dass es ihm scheißegal ist.
Ja, ja.
Der weiß
das ist einfach. So ähnlich wie der Zweier. Beim Zweier war das ähnlich so. Mhm. Beim Dreier weiß ich nicht, was ihn da geritten hat, da mit Tina Turner und dem hieß der Thunderdome oder Terrordome? Nee, Thunderdome.
Terrordome.
Nee, Terrordome waren diese Techno-Dinger. Ich weiß gar nicht. auf jeden Fall, der dritte war ja ganz merkwürdig, auch mit den Kindern. Aber der Zweier war nämlich so ähnlich, auch mit diesen total abgefahrenen Gangs, die da rumfahren und mit dem Anführer da, dem Ayatollah of Rock'n'Roller.
Ja.
Das war echt oberschräg und also der war sich damals auch schon so bewusst. Ja.
Und Charlize Theron spielt halt auch wieder unglaublich. Die ist halt, die kann halt auch einfach alles spielen. Die könnte auch einen Haufen Scheiße spielen. Das ist wirklich, die kann, glaube ich, einfach alles spielen.
Würde aber dabei richtig gut ausschauen.
Genau.
Sie könnte auch Steven Seagal spielen.
Nein, sie könnte nicht Steven Seagal spielen. Das, ja, gut ausschauen wird sie dabei, aber sie könnten nicht gut spielen. Wobei, wenn ich jetzt an die Szene mit der Karotte, naja, egal.
Ja, die fände ich bei ihr schon.
Ich fände es auch interessanter, sie beim Karotte-Essen zu sehen als Steven Seagal, ja.
Auf jeden Fall.
Aber wisst ihr was? Ich habe auf dieser 4K-Edition, ich habe mir den nämlich jetzt sogar gekauft, den gab es nämlich, glaube ich, für einen 10er oder so dann in Apple TV. Da gibt es auch so eine Black and Chrome Edition.
Ja.
Also man kann sich den auch in Black and Chrome anschauen. Und das glaube ich.
Ich habe ja die Blu-ray und auf der Blu-ray ist cool es auch in der Black and Chrome dabei, Fassung dabei. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich habe mir das auch überlegt. Ach. Aber dann fand ich eben durch den Farben das doch interessanter.
Ich habe mir den Trailer angeschaut und es sieht irgendwie auch sehr speziell aus. Das macht echt nochmal ein bisschen was anderes dann aus dem Film. Ja, sehr geil. Tax?
Ich muss doch den Unmute-Button finden.
Ja, Tax war gerade mit seinem Uso beschäftigt.
Mad Max Fury Road, da hast du doch, ich weiß noch, dass du damals im Kino auch von der Ästhetik ziemlich
angetan warst. Ja, und trink nicht so viel von dem Wasser, oder? Es macht euch nur süchtig.
Ja, genau.
Ja, absolut geile Visuals, total abgefahren. Und solche Filmarschlöcher habe ich selten gesehen.
Ja, Filmarschloch. Filmarschloch, genau, das ist der Film eigentlich. Ja, ja. Dazu nur ganz kurz anmerkend, da ist nicht jeder meiner Meinung, glaube ich. Bei mir hat das Mad Max-Spiel, das dann, glaube ich, zu derselben Zeit rauskam als der Film oder um den Dreh rum rauskam. Ich habe das auf der gar nicht auf der PS4 gespielt, ich habe das auf der Xbox gespielt. Ich habe das durchgespielt dann auch. Also mich hat es gefesselt. Es kann dich, glaube ich, abhängen in den ersten Stunden. Das ist bei dir passiert, oder,
Christian? Ja, bei mich hat es auch total abgehängt mit den ewig langen Wegen, die man fahren muss.
Genau, ich fand es einfach zu öde und irgendwie nicht fesselnd. Und ich habe ja mit Open World immer schon da manchmal Probleme. Ich bin aber nochmal inspiriert von dir speziell, wenn du nochmal ein paar Worte jetzt sagst, dass ich es vielleicht doch nochmal probiere.
Ja. Ich kann dir sagen, also ich hatte das am Anfang auch. Es gibt am Anfang, bist du erstmal gar nicht so im Ödland unterwegs, sondern da passiert ein bisschen was. Also da bist du bei diesem alten Schiff, das da so gestrandet ist, und da hat jemand seine Base drin, und dann musst du so ein Lager einnehmen. Das ist halt eher das Tutorial, würde ich mal sagen. Danach öffnet sich halt wie so oft die Open World, dann weißt du erstmal nicht, was du als erstes machen sollst. Das hält dann, glaube ich, auch erstmal so 2-3 Stündchen an, bis du so einen Flow entwickelst, dass du sagst, hey, muss man so Ballone steigen lassen, das sind sozusagen die Funktürme von Mad Max, damit du halt die Karte aufdeckst. Da gibt's Lager einzunehmen, das jedes Mal unterhaltsam ist, obwohl es ziemlich nach Schema F geht, aber die Lager sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Aber wo es dich dann kickt, ist, wenn du das erste Mal in Gastown warst. Danach zieht die Story massiv an, da kommen noch mega geile Locations auch. Indoor-Verfolgungsjagden mit Trucks und solche Sachen. Unter der Erde durch irgendwelche alten Anlagen jagst du dich da mit Fahrzeugen. Mhm. Ziemlich abgefahren. Ja. Also ich war total überrascht von dem Spiel. Also mich hat es wirklich einfach überrascht. Ich habe mir nicht so viel erwartet.
Ja, das war genau das Problem bei mir. Mich hat es in dieser Open-World-Zeit verloren. Weil
das kann dir eben am Anfang passieren, aber die hat mich dann irgendwann nicht mehr gestört, weil ich weil die Story echt gut war. Die Story ist echt gut geworden, du hattest dann Motivation, auch von A nach B zu kommen. Ich glaube, es gibt dann auch ein Fast Travel. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es einen gibt. Würde mich wundern, wenn nicht. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil sonst hätten mich diese Strecken auch irgendwann zu sehr genervt. Und dann war das da echt. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen mit dem Spiel. Das hat sehr interessante Challenges. Habe ich da angefangen, diese Challenges zu sammeln. Hier so und so viele von diesen Fahrzeugen über den Haufen fahren und so weiter und so fort. Deswegen war das Rumfahren dann auch nicht mehr so langweilig, weil ich immer nach Ausschau gehalten habe nach der nächsten Challenge. Hat funktioniert. Also es hat einfach funktioniert, und ich fand eben, wie gesagt, wenn du es bis Gastown schaffst, dann zieht die Story an und dann willst du es eigentlich schon weiterspielen.
Naja, vielleicht versuche ich es auch nochmal, wenn mein Pile abgearbeitet ist.
Also kann ich nochmal Empfehlung aussprechen, wer das Mad Max-Universum mag, aber das Spiel bisher noch gar nicht gespielt hat, weil er gesagt hat, ja, das ist so Filmspiel, das kann wahrscheinlich eh nichts. Das gibt es wahrscheinlich gerade überall spottgünstig.
Ja,
Multiplattform. Holt euch das und zockt es zumindest mal an und zockt es vielleicht so weit, bis ihr einmal in Guest Town wart und dann wollt ihr es auch weiterspielen und dann ist das echt ein Erlebnis. Also ich mag irgendwie die Mad Max-Welt, mir taugt die. Und
ja, wobei ich sagen muss, ich find's ja generell immer so ein Armutszeugnis fürs Game Design, wenn dich das Spiel gerade am Anfang so gar nicht abholt.
Ich glaube, das ist ein Problem.
Ich finde das
Problem von den Open World Games, oder?
Ja, das ist so ähnlich wie wahrscheinlich wie bei Days Gone, was wir ja auch hatten.
Vielen Open World Games.
Ich glaube, das ist wirklich so ähnlich wie bei Days Gone. Hatten wir ja auch. Es hat aber keiner von uns groß motiviert, weiterzuspielen, obwohl es eigentlich ein cooles Spiel war.
Oh, ja.
Aber so richtig, ja. So, und jetzt hier. Und ist auch so ein bisschen ähnlich, sage ich mal, mit dem Benzin, das ausgeht, unter anderem mit seinem Drifterbike, wo es auch immer mal nachtanken muss. Und das
ist ja. Ja, aber da habe ich, also was ich so cool fand bei dem Mad Max Game ist, wie gut sie die Mad Max
Welt angefangen haben. Das haben sie bestimmt, aber die ist halt per se, solange nichts passiert und das tut's halt am Anfang, diese drei Stunden anscheinend so gut wie gar nicht.
Ja.
Solange nichts passiert, ist halt diese Welt einfach strunzlangweilig. Und da ist immer mein großes Problem, ich mag mich nicht durch drei Stunden langweiliges Spiel wühlen, um danach irgendwas Spannendes zu finden. Dafür ist meine Auswahl zu groß. Also
Was ich gemerkt habe, ist bei so Open World Games allgemein, ich habe öfter mal den Fehler gemacht, sobald die Open World aufgeht, habe ich angefangen, nichtsnutzigen Scheiß zu tun. Da fange ich erstmal an,
irgendwas
zu sammeln, noch nicht mal die Quest zu spielen. Eigentlich musst du bei so einem Open World Spiel am Anfang erst noch Main Story spielen, bis die richtig ins Laufen kommt. Und dann erst
die Open World. Das mache ich im Prinzip immer so, aber es gibt halt so Spiele, bei denen dauert das wahnsinnig lange, bis die Story
laufen kann. Ja, Days Gone ist ein super Beispiel. Days Gone ist wirklich so ein Beispiel. Das Spiel hat nichts falsch gemacht, aber ich habe schon wieder vergessen,
dass ich überhaupt hab. Days Gone und bei mir eben auch Mad Max waren so Spiele, die mir mit Open World und allem, vielleicht auch so ein Fehler, den diese Spiele gerne machen, dass sie dir sofort so eine komplette Open World zur Verfügung stellen.
Deswegen, das ist ja mein Problem mit den Open-World-Spielen, ist, deswegen mag ich eigentlich lieber so stringente Spiele, die die Handlung einfach nach und nach hinservieren, lieber, weil dann bist du auch nicht abgelenkt. Du hast gar nicht die Möglichkeit, dich abzulenken und dann hast du auch nicht die Gefahr, dass du dich mit Langeweile dann erschlägst.
Und da hätte ich vielleicht nachher was für dich.
So zu 10% der Spiele, bei denen das dann funktioniert, da bleibe ich dann dran, wo dir nämlich diese Nebentätigkeiten der Open World mehr Spaß machen, als eigentlich die Story, Hauptstory von dem Spiel. Ja. Jetzt ein schlechtes Beispiel wäre Spider-Man, weil da hat die Hauptstory auch viel Spaß gemacht, aber die Nebentätigkeiten, die haben mich halt am Anfang so abgelenkt und Gott sei Dank kriegst du nicht alle Nebenaufgaben am Anfang, sondern immer nur so schubweise, weil ansonsten wäre ich nämlich 40 Stunden lang da gewesen, bevor ich mich in 2 gespielt hätte.
Sorry,
weil es einfach einen riesen Gaudi gemacht hat. Und dann habe ich mich dann irgendwann gezwungen, so jetzt machst du mal die Story weiter, weil sonst geht ja gar nichts mehr vorwärts. Und dann so nach 20 Stunden Spiel habe ich dann auch schon irgendwann mal keinen Bock mehr. Dann sage ich so, ja, nee, jetzt mag ich auch nicht mehr, jetzt mache ich mal wieder was anderes Spiel. Und dann bleibt oftmals dann so ein Spiel liegen und ich mache die Hauptstory nicht fertig, weil ich bis dahin eigentlich Nebenaufgaben gemacht habe.
Ja gut, es kommt aber bei Spider-Man auch ein bisschen daher, dass es halt die Nebenaufgaben reiner Fanservice waren, ne?
Super geil, ja. Also egal, angefangen von diesen Sammelaufgaben bis zu den Sidequests. Ja.
Richtig.
Bei Spider-Man habe ich den Fehler gemacht, weil ich fand es nämlich echt ganz cool am Anfang. Mich hat dann die Open World genau erschlagen und da hätte ich einfach an der Main Story direkt weiterziehen müssen, weil die Side-Missions haben mir halt überhaupt nichts gegeben in dem frühen Stadium. Das war dann so, und mir war dann auch alles zu, die ganze Stadt ist irgendwie offen und ich kann alles machen. Ich hätte einfach Main Story weiterspielen müssen, weil die, glaube ich, war echt ganz witzig.
Ja, also bei Spider-Man habe ich es tatsächlich so gemacht, ich bin halt von einem Main Story Waypoint zum nächsten geschwungen durch die Stadt. Und wenn zufällig gerade irgendwas so hier hat hier die Gangster auf dem Hochhaus oder sowas im Weg waren, habe ich die schnell mitgemacht.
Aber ist es nicht dann so, dass du da gar nicht ankommst bei deinem Ziel? Also bei GTA kannte ich das immer, dass ich dann oft
niemals
zur Mission bin, sondern immer mich voll ablenken
lassen. Ich habe Sidequests gemacht, hier wie die Gangsterbanden, die auf den Dächern stehen, hier von Wilson Fisk, Kingpin und so. Aber ich habe nicht jede Fotoaufgabe oder jede Sammelaufgabe.
Nee, die Fotoaufgaben habe ich auch nicht mehr gemacht, genau. Also die
Fotoaufgaben,
die Fotoaufgaben.
Diese Forts einnehmen, die es halt da ist. Also sei es jetzt von Wilson Fisk oder später von diesen diesen Drachentypen. Ja. Oder dann von den Gefangenen. Also von
die habe ich immer gemacht.
Ausgebrochen, die habe ich auch immer gemacht.
Das Wobei bei den Gefangenen habe ich es schon nicht mehr immer gemacht, weil da wurden es mir dann zu viele.
Ich habe, glaube ich, ein, zwei habe ich nicht gemacht.
Da standen wirklich auf allen Dächern irgendwelche Idioten.
Ja, das stimmt, aber ich meine jetzt die Haupt, also die hatten ja dann auch immer so ein Vor. Die habe ich schon gemacht, genau.
Ja, aber wie gesagt, also die Fotomission bei Spider-Man war auch die einzige Nebenquest, wo ich sage, das war echt beschissen, weil da hast du deine 60 Fotos gemacht oder sowas. Ich habe nämlich wirklich die erste Runde habe ich komplett gemacht.
Ich auch, und
dann gehen nochmal 120 auf.
Ja, und ja, aber dann war es doch so, dann geben sie dir doch da keine Tipps mehr, wo du suchen musst, sondern die musst du dann ja selber finden. Und das fand ich krass. Da habe ich irgendwie zwei gefunden durch Zufall und das war's.
Ja, Platin Adieu, ne?
Ja, aber das hatte ich dann eh auch aufgegeben, das wäre mir zu langwierig geworden.
Aber ich glaube, da sind wir d'accord. Also das ist so ein ganz...
Aber wir waren eigentlich bei Mad Max. Also Mad Max, ich bezweifle, dass ich dem noch eine Chance gebe. Ich sag's jetzt mal, aber ich glaube echt, dass mein Teil zu groß ist.
Ja. Ist, glaube ich, eher für Leute, die es jetzt noch gar nicht auf dem Radar hatten, die aber sagen, Mad Max an sich interessiert sie, Open World schreckt sie nicht ab, dann probiert es mal. Wenn es funktioniert, ist es geil. Also wie gesagt, wenn ich schon mal ein Spiel durchspiele, ne Christian?
Eben nicht nur das Tutorial.
Muss das ja was heißen.
Manche kommen ja nicht mal raus aus dem Tutorial.
Aber du magst ja auch so Walking Sims, ne?
Nee, das war gar nicht der Part.
Die mag ich aber auch, Fips, jetzt musst du aufpassen.
Jetzt musst du aufpassen. Aber ich finde, der Christian hat uns ein bisschen in eine Richtung getriggert, Philipp. Es wäre doch schon an der Zeit, dass wir über Control sprechen,
oder? Ich wollte gerade sagen, wir müssen gucken, dass wir nicht die Controller verlieren.
Kanten flimmern, Control, ich bin wach.
Ich würde ganz kurz einführende Worte dazu sprechen.
Ich würde sowieso sagen, Peter, fang du mal an, du hast kürzer gespielt als ich.
Ich habe es heute, also wir haben uns ja gesagt, wir wollen es unbedingt, wir wollen darüber sprechen. Ich habe es heute Nachmittag, eine Stunde habe ich es, glaube ich, gespielt. Bei mir ist es jetzt auch so, und jetzt werde ich gleich mal den ersten Downer für den, kurz was zu Control. Control kam raus am Dienstag, ne? Yep. Es ist das neue Spiel von Remedy. Was ich vorher von Control wusste, ich habe ein paar Screens gesehen. Okay, du bist irgendwo eine Tante in irgendwelchen freakigen Räumen und Gebäuden, die sich möglicherweise sogar verändern. Das hat man in den Videos schon gesehen. Da fliegt also die Wände verschieben sich oder die Blöcke verschieben sich. Es ist so ein typisches Third-Person-Spiel, wo du auch eine Waffe in der Hand hältst, aber auch so kinetische Fähigkeiten hast. So übersinnliche Fähigkeiten hast, dass du Leute wegschleudern kannst und Gegner wegschleudern kannst oder fliegen kannst sogar. Das habe ich vorher gewusst von dem Spiel. Und ich wusste, es ist Remedy. Ich fand ja hier Quantum nicht
Break.
Break, nicht ein Quantum Trost, sondern Quantum Break. Fand ich ganz gut, habe ich aber nicht durchgespielt, habe mich nämlich auch irgendwann zwischendrin einfach verloren. Das war geil inszeniert und es hat mich schon von dem Visuellen sehr stark daran erinnert und ich habe sogar überlegt, ob Remedy da ein paar Sachen recycelt hat oder ob das irgendwie ein Nachfolger vielleicht so davon ist. So wirklich ein Nachfolger oder es hat nichts mit Quantum Break zu tun, oder deines
Wissens? Nee, gar nicht. Gar nicht. Das ist eine komplett eigenständige Story.
Es hat aber am Anfang, es ist schon ein bisschen ähnlich so. Du bist irgendwie in so einem
Gebäude. Mal auf den Twist am Ende.
Ja, es genau. Es passieren Dinge, die übersinnlich sind.
Ich lass dich jetzt reden.
Die übersinnlich sind, die irgendwie abgefahren sind. Von Anfang an, dieses Spiel von Anfang an ist unglaublich geil inszeniert. Ich fand die ersten Dialoge krass. Du verstehst erstmal überhaupt nicht, was eigentlich Phase ist, weil so eine Stimme spricht ein bisschen mit sich selbst oder doch mit jemand anderem und wie das alles zusammenhängt, dann lernst du halt auch langsam die Steuerung kennen. Das Krasseste an dem Spiel, und Tax, da muss ich dir einfach Lügen strafen, was du da mit Kantenflimmern gesehen hast, kann ich nicht nachvollziehen. Das Krasseste an dem Spiel ist das, sind die Lichteffekte kombiniert mit den Partikeleffekten. Abgefahrener Scheiß. Okay. Was da mit Rauch und Partikeln und so weiter passiert. Ich weiß auch nicht, ich habe kein Kantenflimmern im großen Stil entdeckt.
Es darf gar kein Kantenflimmern da sein.
Ich habe nicht den Hauch eines Kantenflimmerns entdeckt.
Wo man ein Kantenflimmern entdeckt, und das ist auch eine Kritik an dem Spiel, die ich jetzt schon gelesen habe und die ich leider bisher auch nachvollziehen muss, die Charaktermodelle. Und gerade das, was eigentlich Remedy ausgezeichnet hat mit Mad Max, die Gesichtszüge, ihr könnt euch noch daran erinnern, dass Max Payne interessant seine Gesichtszüge mal wieder verändert hat und sonstige Späße und damals schon, die Charaktere und die Charaktermodelle sind sehr einfach gehalten. Wirken hölzern und haben sogar hin und wieder ein bisschen das Thema, dass es da flimmert. Und das, wenn du als Kantenflimmern siehst, Tax, okay, point taken.
Kann ich jetzt mal, ich glaube, du hast PS4 gespielt, oder?
Ich habe PS4 gespielt.
Kann ich jetzt auf der Xbox nicht unterschreiben.
Aber dass die Charaktermodelle einfach nicht toll sind, das kannst du unterschreiben.
Ich bin mir da, also da müsste ich jetzt weiter ausholen. Mach mal deinen Ersteindruck
fertig. Bei mir ist noch ganz interessant, bei den Charakteren, die ich bisher gesehen habe, ist es jetzt so, das Ganze ist ja ein bisschen übersinnlich. Das ist so ein Institut, in dem du da sozusagen unterwegs bist, nennen wir es mal so. Du triffst dann auch, ich bin ungefähr so weit, du triffst auch auf andere Menschen dort. Ne?
Du hast die befreit, oder?
Ja, genau, ich habe die befreit und jetzt ist der Punkt, ich war mir dann einfach bei dieser, die ich befreit habe, nicht sicher, ob sie ein Roboter oder ein Mensch ist. Es ist natürlich der Punkt, oder ob sie ein echter Mensch ist oder kein Mensch oder nur ein Hologramm oder wenn da noch später rauskommen sollte, dass das vielleicht genau der Fall ist und das gar kein echter Mensch ist, dann hat das Spiel alles richtig gemacht. Ansonsten ist es
also einfach ein billiges Charakter. Da hake ich jetzt doch mal ein. Das kann ich nicht verschweigen, das weiß eh jeder hier. Ich bin ja sowieso Remedy-Fan. Ja? Ich liebe Remedy. Was sie tatsächlich, wo sie Schwächen haben, und das hatten sie immer schon, ist die technische Umsetzung. Ist auch kein Riesenstudio und alles. Und da haben sie Schwächen. Ich bin ja allerdings, also so, ich habe es jetzt ein bisschen weiter gespielt. Also ich habe ungefähr 4 Stunden gespielt. Ich habe meine Diskussion am Montag schon gekriegt und konnte loslegen. Und mich hat es wahnsinnig gefesselt ab der ersten Minute.
Das ist
muss bei mir ich sagen, also aktuell du kommst da rein also. Und es fängt schon mal damit an, dieses Spiel vermittelt eine Stimmung irgendwo zwischen David Lynch, Stephen King und ja, ich weiß nicht. Also es ist vermittelt eine wahnsinnig geile Stimmung. Du hast also die Story mal die ersten 10 Minuten oder Viertelstunde, so die Grundlagen kann ich mal erklären, ohne zu spoilern, glaube ich. Du spielst diese Dame, deren Namen ich immer wieder vergesse, weil so viel Krasses um mich rum passiert. Jess, ja. Und die läuft Jess, halt in dieses Department of Control. Und sie, du hörst immer wieder schön liebig bei Remedy, du hörst wieder diesen inneren Monolog. Ja. Ist genial, super geil gemacht. Und
oh, das war schon bei Max
Payne. Du kriegst halt mit, irgendwo in der Vergangenheit ist irgendwas passiert mit ihrem Bruder. Ja? Mhm. Und deswegen sucht sie seit Jahren nach diesem Department of Control und jetzt hat sie es gefunden. Und du kommst halt rein und es ist irgendwas screwy. Ja, es ist irgendwas schief, irgendwas stimmt nicht. Es ist kein Mensch da, nur so ein suspekter Hausmeister, der auch so ein bisschen komisch ist.
Alter, wie geil
ist der. Super krass. Ja, zu dem kommt man danach nochmal. Super krass. Und,
ich hole ja das Spiel, ihr habt mich jetzt
und schon. Und du läufst dann da durch und es ist alles so komisch und du hörst immer Stimmen flüstern und zwischendrin erzählt sie dann wieder irgendwas, wo du dir auch denkst, okay, das könnte jetzt Sinn machen, aber muss überhaupt nicht. Ja?
Ganz kurz, Christian, ich musste an Hellblade denken.
Aha.
Ich musste gerade an den Anfang von Hellblade denken an der Stelle.
Cool. Und so läuft sie da halt durch und sie findet dann sie kommt dann relativ schnell innerhalb der ersten Viertelstunde, glaube ich, zu diesem Director von dem Department of Control und der liegt erschossen auf dem Boden, ja. Und sie nimmt dann quasi seine Dienstwaffe auf, die da am Boden wird und liegt und durch das Aufnehmen der Dienstwaffe wird sie der neue Director. Und dann super, super witzige Details. In dem Moment, wo sie der neue Director ist, sind die Porträts, wenn du wieder aus dem Büro rausgehst, vom Director, die da hängen, da ist sie drauf zu sehen. Nicht mehr der alte Director. Und das hat so eine ganz bizarre Stimmung, weil sie geht da rein, sie hat damit überhaupt nichts zu tun, aber irgendwie akzeptiert sie, dass sie dieser Director ist, aber auch nicht so wirklich. Also das ist so von der die Sam Lake Story halt, ja. Es ist super, super geil erzählt und es geht so in diesem Stil weiter. Also ich spoiler jetzt nichts, ja, weil der Effekt ist einfach zu cool, ja. Aber es geht dann weiter und auch wenn sie dann mit dieser Frau redet, die sie da befreit hat, die stellt ihr eine Frage und dann siehst du ihr Gesicht in Nahaufnahme mit so schemenhaften Formen und dann hörst du erst ihren inneren Monolog und dann gibt sie ihre Antwort.
Ja.
Das finde ich irre cool, weil das nimmt für mich persönlich so ein bisschen dieses, ja super, das hätte ich jetzt nie geantwortet in der Situation raus. Ja, was ich total oft bei Spielen habe, dass ich mir denke, okay, die Antwort ist jetzt völlig bescheuert.
Ja. Also die Immersion so, ist an der Stelle echt,
Die Immersion
von Anfang
ist,
an da. Von Anfang
die Grafik an. Ist, die Grafik ist bombastisch. Sie haben leichte Schwächen, finde ich auch bei den Charaktermodellen. Ich finde, die Frau hat viel zu lange Arme, aber das ist nur am Rande. Aber dass diese Charaktere, mit denen sie spricht, so ein bisschen emotionslos und künstlich wirken, das hat mich teilweise an Twin Peaks oder Mulholland Drive oder so David Lynch-Filme erinnert.
Die hat eher das Problem, dass die so gezuckelt hat teilweise. Und da wusste
das hatte ich nicht. Also bei mir...
So nee, nicht grafisch. Sie hat sich komisch bewegt. Das war keine runden Bewegungen.
Nein. Aber wie gesagt, ich bin im Moment, möge mich Lügen strafen im Lauf des Spiels, ja, aber ich habe im Moment den Eindruck, dass diese etwas künstliche, so fast roboterhafte Art der Charaktere, dass das so ein bisschen in Richtung Stilmittel geht. Weil das wäre so ein David Lynch-Ding, ja. Also die Charaktere, diese Frau, die ist auch später dann, die ist total nett und freundlich und alles, aber du hast trotzdem immer Vorbehalte gegen die, weil sie einfach nicht echt wirkt.
Und Philipp, seit Anfang an, ich habe selber wie bei dir, ich traue dir keinen Zentimeter.
Das ist aber wahnsinnig großartig, weil du bist total schnell da drin. Ja. Was mich total umgehauen hat, außerdem war das Sounddesign.
Sound, ey, Alter, ich habe das mit Kopfhörern gespielt, also mit 5.0 oder 7.1
Astro-Headset. Und ich hab schon lange kein Spiel mehr gespielt, auch tatsächlich, wo ich sagen muss, da haben diese kinetischen Kräfte und die Waffen, die fühlen sich so wuchtig an.
Ah, ganz kurz, genau, ich habe noch keine kinetischen Kräfte bisher, ich habe sozusagen nur diese
Waffe. Hast du eine kinetische Kraft, die hast du nur wahrscheinlich noch nicht gefunden.
Die hat mir noch
das sagte das Tutorial auch nicht. Das ist der Knopf, das ist bei der PS4 oben in der Mitte, der runde Knopf oben, Dreieck bei Xbox, Dreieck. Dann macht sie so einen Force-Push sozusagen.
Ach nee. Ach so, klar. Ach sorry, das ist mein
Nahkampf. Genau, ich habe jetzt inzwischen, also du musst dann, auch total cool, du musst, wenn du deine Kräfte steigern willst, dann musst du in so kleinen Challenges, musst du Objekte der Macht finden. Objekte der Macht sind total gewöhnliche Dinge.
Ah, so geil.
Also eine Diskette oder ein Schaukelpferd oder irgend so ein Scheißdreck.
Ich bin schon in den Raum reinmarschiert, da ist einfach eine Jukebox und da hätte ich wahrscheinlich noch gar nicht rein sollen.
Du kannst da jederzeit rein. Also.
Nee, jetzt kommen wir kurz zu einem Punkt, das könnte natürlich jetzt ein gewisser Downer für den einen oder anderen in dieser Runde sein und vielleicht für manche anderen auch. Remedy weicht bei einer Sache schon ab von ihrem Konzept. Und zwar, du befindest dich ja in diesem Department, ne, in diesem Gebäudekomplex, was auch immer das ist. Wir wissen es ja noch nicht, was es ist.
Das ganze Haus. Finde ich übrigens auch total, nur am Rande darf es gleich weiter, aber ich finde es total geil, die ganzen Sachen in diesem ältesten Haus, die Objekte und alles, die haben alle so wahnsinnig coole, obskure Namen.
Mhm. Das ist halt auch alles durchdesignt und Absicht. Und ich glaube, das führt alles zu einem sinnigen, coolen Ende der Story am Ende auch. Also ich glaube, das passt schon, was die da machen. Nur Christian, und du bist wahrscheinlich derjenige, den das Ganze ein bisschen stören könnte. Das Ganze ist eine kleine Open World. Da darf man jetzt nicht sagen...
Das habe ich schon gehört, ja.
Du hast aber relativ kleine Portionen dieser Open World.
Und was mich halt einfach anmacht bei dem Ganzen, es ist halt ein Metroidvania letztendlich.
Genau, das habe ich auch gehört.
Und jetzt hat mich das Spiel halt einfach sowas von dermaßen, obwohl ich noch gar nicht so weit bin, dass es für mich ein echtes Metroidvania ist. Der Punkt ist, dass sich dieses Gebäude so verändert immer wieder und die Räume so verändern. Dadurch können sie sowas auch schaffen, dass du bist in diesem Bereich, aber es ändert sich vieles. Je nachdem, wenn du mal durch diese Tür durch kannst, dann ändert sich wieder ein anderer Raum und so. Und es wird sehr stimmig sein, es wird funktionieren. Bisher bin ich echt sehr angetan und es ist genau das Spiel, was ich mal wieder gesucht habe. Einfach so ein Third-Person-Action-Game mit einer geilen Handlung, wo ich sage,
wie gesagt, es transportiert eine Stimmung, das ist abartig. Cool.
Ja, ich freue mich drauf. Meins kommt am Freitag, dann werde ich richtig loslegen.
Ist die Stimmung auch so angsterflößend oder so komisch wie Inside? Inside hatte auch so eine Stimmung drin.
Du sagst es.
Also ich habe jetzt gerade ein bisschen in die Visuals reingeschaut. Und ja, ich nehme das scheiß Kantenflimmern und die scheiß Engine, die sie da haben, in Kauf. Last of Us war ja auch nicht so schlimm. Aber ich glaube genau dieses Setting, diese Stimmung, das, ich weiß nicht, das Drückende oder Mystische, Inside. Dass du denkst, irgendwas stimmt hier nicht.
Ich habe mich auch an Inside.
Ganz, ganz komisch.
Also es ist, ich bleibe dabei. Es ist
so organisch interessant.
Es ist ein Butterweich übrigens. Ja. Ist wahnsinnig geil. Und das wollte ich noch kurz sagen, das Gunplay. Und ich habe eben bisher nur so eine Nahkampffähigkeit, dass ich irgendwie die Gegner so punchen kann und ich habe diese Pistole. Das Gunplay ist mega geil. Es gibt dann schon am Anfang so Mini-Arenen, wo mehrere Gegner sozusagen auf dich zukommen.
Es ist kein Deckungsshooter.
Das Spiel, genau, es ist kein Deckungsshooter und das Spiel sagt dir auch, du musst in Bewegung bleiben, weil wenn du stehen bleibst, bist du tot.
Und das keine Bullet Time? Nein, keine Bullet. Bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Kraft gibt, aber bis jetzt nichts. Aber wie gesagt, und das kombinierst du jetzt mit Waffen, die vom Bass her und auch von den Visuals einen wahnsinnigen Wumms haben.
Also ich auch. Sie haben so vieles richtig gemacht. Die Pistole, die du hast, die ist ja, das ist dir auch aufgefallen, Philipp, schon am Anfang, oder? Dass die so organisch ist, die
Ja. Ich habe inzwischen auch die zweite Pistolenform.
Weil sie sich ja auch früher oder später in verschiedene Waffen, nämlich verwandeln kann. Am Anfang ist es eine ganz normale Pistole und
das heißt, es gibt eigentlich nur eine Waffe, oder? Du kannst mehrere Formen davon dir freispielen. Ich habe jetzt die Schrotflintenform freigeschalten. Die heißt irgendwie, keine Ahnung, der Brummer oder irgend sowas.
Und was sie designmäßig so richtig machen, gerade bei dem Spiel am Anfang, ist, das Spiel hat keine Munition, die du aufsammeln musst, sondern diese Waffe, die kann halt leer sein sozusagen, dann musst du ein bisschen warten, bis sie sich wieder füllt oder wieder Munition hast und dann kannst du wieder ballern. Das nimmt dieses ganze, ich muss Munition suchen, Munition einsammeln, dass dieses Spiel echt nicht braucht. Bei anderen Spielen aber kann das nicht atmosphärisch funktionieren.
Also sie haben in den Kämpfen, wie Peter schon gesagt hat, sagen die ja auch von Anfang an, du musst in Bewegung bleiben. Ja? Und sie haben es tatsächlich geschafft, dass sich das ganze Ding trotzdem wahnsinnig dynamisch, aber nicht hektisch anfühlt. Also ich finde, du kannst, wenn du es so ein bisschen im Griff hast mit Sprinten und in die Knie gehen und sowas, auch ein bisschen Deckung nehmen und dann deine Kräfte, also ich habe inzwischen so die Kraft, dass sie einzelne Sachen aufheben und auf die Gegner feuern kann. Und so einen schnellen Dash zur Seite zum Ausweichen habe ich auch noch. Und das fügt sich wahnsinnig geil zusammen. Also die Kämpfe machen jedes Mal wieder Spaß. Ja. Und
das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, wenn du einen Kampf mehrfach spielst,
der wird immer anders sein und du wirst auch, glaube ich, ganz arg bei dem Spiel deinen eigenen Stil entwickeln, wie du kämpfst.
War das nicht auch schon bei Half-Life so, dass sich diese Gravity Gun einfach unheimlich natürlich angefühlt hat?
Nee.
Fandest du nicht?
Ja, ich fand das da schon auch stark. Ich mag das allgemein, wenn ich mit der Umwelt interagieren kann und irgendwie Sachen auf Gegner werfen kann. Das gab es ja danach schon öfter. Und das funktioniert da, glaube ich, dabei bin ich leider
noch nicht, aber das funktioniert das. Also ich fand bei Half-Life war schon gut und Dead Space hat das auch sehr gut gemacht.
Ja. Und da liegen halt auch so viele Sachen rum. Das machen sie nämlich auch gut. Das Gebäude an sich ist relativ schlicht gestaltet. Wir haben ja auch einen neuen Begriff heute gelernt. Das ist Brutalismus, der Stil, in dem auch dieses Gebäude gebaut ist. Lustigerweise dann in einem Review auch gelesen, den Begriff. aber es liegen überall Sachen rum und du kannst sicher dann später diese Sachen auch genau
rumschleudern. Du kannst ziemlich viel rumschleudern und also diese ganzen Effekte, ich finde die brutal witzig. Ja, also weil vor allem auch
gut gemacht.
Jeder billige Schuss ist von so einem Partikeleffekt Feuerwerk begleitet, das aber nicht lästig wird, weil es auf die Dauer total organisch in die Welt eingeht.
Und der Fuel im Chat ist bereits am Downloaden.
Ja. Also es ist tatsächlich für meine Begriffe eine ganz, ganz klare Empfehlung, dieses Spiel zu spielen, weil sie machen ganz vieles anders und wenn du nur so ein bisschen einen Nerv hast für David Lynch-Style-Geschichten und vor allem Erzählstil, dann zieh dir das rein. Also ich habe nach 4 Stunden, ich habe keinerlei Ahnung, auf was die Story hinaus will. Ja? Ich habe durch die Sachen, die Madame hier ab und zu mal sagt und solche Sachen im Hintergrund, ich habe so eine grobe Idee, was sein könnte.
Ja, aber, also bitte nicht spoilern. Ich muss es auch runterladen.
Tax ist ja jetzt auch überzeugt. Ich bin ja sowieso schon überzeugt gewesen. Ich habe es mir ja schon bestellt. Es kommt halt am Freitag erst, aber es passt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt spielen wir es alle ganz fleißig und dann gibt es beim nächsten Mal das Gruppenresümee.
Vielleicht also ich spiele auf PS4 erstmal nichts. auf PS4 erstmal nichts anderes. Also ich spiele jetzt nur das. Ich habe endlich wieder ein Spiel gefunden, das mich flasht.
Genau, ich werde auch eben mal in den nächsten 13. September durchsuchten müssen, damit wir dann eben damit Borderlands 3 und sein nächstes zwischen Funk und genau. Also ich habe am Freitag auch an.
Ich glaube, ich muss bis 6. September durch sein, weil dann kommt Gears of War 5.
Oh, das wollten wir ja auch spielen, genau.
Ich habe irgendwo gelesen, glaube ich, so 15 Stunden oder so um den Dreh.
Ja, das ist aber, glaube ich, auch eine gute Zeit, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du da jetzt so ein 20, 30 Stunden Game draus machst, wird es irgendwann auch echt anstrengend.
Ja, ja. Aber bisher, ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt auch nochmal angespielt habe, weil, also wir sehen es relativ ähnlich, Philipp.
Ja, ich glaube auch.
Ich habe daran nichts ernsthaft auszusetzen und es ist nicht wie bei Days Gone, dass ich sage, es macht nichts falsch, sondern es ist einfach, es traut sich was. Und für ein Remedy-Game traut sich sogar sehr viel, weil sie von ihrer Formel dann doch abrücken, obwohl man sagen könnte, ja, es sieht aus wie Quantum Break, ist es ganz was anderes.
Es steckt schon anderes. Viel Remedy drin.
Ja.
Also ich finde, den Style erkennst du, aber die guten Teile, genau, und sie haben sich tatsächlich so ein bisschen, ich finde es eh geil, bei Remedy, außer Max Payne 2, haben sie ja noch nie eine Fortsetzung gemacht zu irgendwas. Ne? Also die trauen sich neue Sachen.
Ja? Wenn du jetzt American Nightmare nicht dazu zählst, ja.
Ja gut, das war so
halt ein, quasi mit Add-on, der DLC Kohle war oder so.
Ja. Das war, gut, das war so ein Standalone-DLC, hieß es, ja. Ja, aber sie trauen sich immer wieder neue Sachen. Sie ruhen sich nicht auf irgendwas aus.
Ich bin mir bei Quantum Break, bei Control noch nicht so ganz sicher bezüglich Quantum Break. Weißt du denn bereits, wer ihr Bruder ist?
Achso, du meinst
das Jetzt sagen wir mal gut. Auch wieder Spekulationen und so.
Nee. Ich habe einfach nur, ich könnte mir vorstellen, weil es hat doch irgendwie Ähnlichkeiten vom ganzen
Setting und vom ganzen Getue. Ja, aber der Hintergrund von Quantum Break mit dieser Zeitmaschine und dem ganzen Krempel passt nicht zu diesen Objekten und dem ganzen Kram.
Nicht so ganz, nee. Ich habe auch Quantum Break da nicht durchgespielt. Aber egal. Spiel Control, genau. Wir werden nächstes Mal
drüber
sprechen.
Ganz
Empfehlung.
Große.
Empfehlung nach einer Stunde, aber Empfehlung
Hinweis,
nach vier Stunden.
Wie auch in jedem Testbericht Hinweis. Steht, es ist wohl tatsächlich nur auf den Pro- oder X-Varianten der Konsolen genießbar. Ja, also ich habe gelesen,
stimmt,
teilweise auf der PS4 und auf der Xbox ohne neu hast du teilweise Framerates im einstelligen Bereich.
Kann ich mir auch vorstellen.
Kann ich mir durchaus auch vorstellen, aber zumindest also Xbox X, kann ich sagen, läuft perfekt. Ich habe kein wirkliches Kantenflimmern, auch nicht bei den Charakteren.
Ja. Ich habe gelesen, bei PS4 Pro hatten Leute Frame Drops, aber wohl nicht mehr seit dem letzten Patch oder seit sonstigem Gedöns. Also ich hatte noch gar nichts und ich werde es berichten, falls da was
Ja, der Ludi haben wir schon überzeugt. Vielleicht lädt die Lena auch gerade schon runter, hat noch nichts verraten. Aber
der Tax hat es jetzt dann hoffentlich auch bald geklickt und dann.
Nee, aber wie gesagt, ich. Lena, das geht nicht. Was heißt hier bisher nicht?
Das ist hier groß.
Du musst dir jetzt vorstellen, wir haben den Fall, der alle Juli-Jahre vorkommt, dass ich und Peter, oder Peter und ich muss, Entschuldigung, Peter, vom gleichen Spiel völlig begeistert sind.
Kommt eigentlich
das kommt vor, echt ganz selten ehrlich. Vor, ja.
Obwohl er bei Days Gone lustigerweise auch
den gleichen Eindruck hat.
Gleiche genau. Meinung, aber nicht lustig. Gleich begeistert. Ja, oder gleich
Richtig.
Begeistert auch, ja.
Doch, es war faszinierend. Gleich nicht begeistert.
Ja, genau. Also das war das letzte Mal, ist das passiert bei Tetris.
Genau, damals auf
dem Gameboy. Version auf dem Gameboy, genau.
1989, mit dem Linkkabel, als wir da saßen und das gespielt haben.
Warst du da schon auf der Welt 89?
Aber habe ich kein Gameboy gespielt.
Da war es noch die Klötzerl. Gut. Ja. Der Lena rechtfertigt sich gerade.
Ja, ich würde sagen, ich biete unterstütztes Spielen an. Also wir würden der Lena zeigen, wie das Spiel funktioniert.
Jetzt bist du wieder dumpf, Tax. Geh mal näher ans Mikro. Tax, ich hab eine Überleitung für dich. Bitte nicht verkacken. Und zwar ja, in Control ist ja die Hauptcharakterin eine Dame. Und du hast, glaube ich, auch einen Film geschaut, wo eine Dame den Hauptcharakter mimt.
Jetzt mach mir echt keine Angst. Du machst 50, denk.
Bitte verkack's nicht, Tax, hat er gesagt.
Der heißt sogar so, wie die Dame heißt. Der Film. In meiner Liste. Ganz oben.
Es ist nicht der ganz unten in deiner Liste.
Ja, ich habe den Film ja schon fast wieder mental ausgeblendet. Und das Schlimme ist, immer wenn ich an den Namen denke, fällt mir so ein ganz schlimmer Schlager ein.
Anita. Okay, ja, du hast Alita, also, genau, du hast Alita angeschaut.
Ja, genau. Battle Angel Anita.
Und der Christian hat ihn auch angeschaut.
Weil ich dachte, jawohl, das wird ein CG-Feuerwerk und ganz toll. Und
das wird's auch.
Ja.
Erzähl doch mal.
Noch gefaked
oder der Christian darf dich jetzt auch nicht unterbrechen, so wie der Philipp mich am Anfang. Und dann darf der Christian das richtig stellen. Weil der Christian hat ihn nämlich Blu-ray 4K gesehen. Ja, du hast ihn bei Apple Movies. Der
Tax hat nur so einen lamen Stream gesehen. Ne?
Ich weiß. Und dann haben das noch die Leute von Psi mitgemacht. Oder wie heißt das? Life of Pi. Genau, das war's. Also diese Visual Effects-Leute, wo es ja auch diesen großen Rant gab damals um dieses Life of Pi.
Sie war der mit Gangnam Style, ne?
Ja, Gangnam Style.
Das springst du sehr.
Okay, auf jeden Fall. Alita, also ich war echt überrascht, dass Christopher Waltz mitspielt. Da war ich auch gar nicht drauf vorbereitet.
Danke übrigens für den Ohrwurm. Vielen herzlichen.
Ja, genau, der geht nicht mehr weg. Und
Alita.
Ich kann echt nur sagen, Finger weg von dem Film. Also ich habe mir echt visuell angetan und dann waren ja manche Special Moves echt nett.
Entschuldige, kann noch jemand Christians Halsschlagader pochen hören?
Ja, genau. Ich warte auch, dass das der Christian richtig laut wird.
Höchstens vielleicht mein Fappen, weil das mache ich immer, wenn es nebenbei langweilig wird.
Aber ich musste bei einer Sache, ich habe irgendwo gelesen danach, weil ich war irritiert, wie du gesagt hast, der ist ja irgendwie eher für Jugendliche oder für Kinder. Nee, was ist, da habe ich kurz nachgelesen und das empfinden wohl einige Leute so. Die waren auch ein bisschen so überrascht, wie der Film dann doch ist und wie er eigentlich
in den Trailer überkommt. Wahrscheinlich kann man echt mit seinen Kiddies da ins Kino gehen und das ist eine schöne Unterhaltung. Aber was habt ihr gesagt? FSK 12 oder so? Mhm. Ja, das scheint dann die Zielgruppe zu sein und mir war es echt dann zu...
Und zu poppig, oder hat dir der Artstyle auch nicht gefallen? Oder
was war mir also zu sehr geschnitten auch.
Story? Irgendwie cool? Oder?
Nee.
Basiert das eigentlich auf einem Comic?
Auf einem Manga.
Christian? Ist das?
Ja.
Manga, okay.
Also ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Also Christian, wie ging es dir denn bei dem Film? Also ich war echt, eher gesagt, enttäuscht.
Das ist ein ganz klarer Fall von Erwartungshaltung und falscher Erwartungshaltung. Und nachdem der Tax so anscheinend nichts darüber wusste und hat halt gedacht, jetzt kommt hier so eine Roboterbraut, die allen den Arsch aufreißt.
Genau.
In einem miesen, düsteren Cyberpunk-Szenario. Da bist du mega enttäuscht.
Das war doch nicht der Film.
Nee. Da bist du mega enttäuscht, nachdem ich ja schon vom Trailer und einiges gesehen hatte. Und auch im Vorfeld drüber gelesen hatte, war meine Erwartungshaltung genau auf das gemünzt, was der Film nämlich ist. Nämlich wirklich ein jugendtauglicher, sehr stark in die Kerbe, wo auch diese Hunger Games Filme abzielen, nämlich genau dieses Zielpublikum ansprechende Film mit einer doch ein bisschen düsteren Story, aber natürlich nie zu düster und nie zu brutal und so, aber halt mit sehr viel Schmalz und Liebesgeschichte drumherum verpackt, aber meiner Meinung nach mit sehr guten Effekten, einer nicht wirklich glaubwürdigen, aber einer toll dargestellten Welt, mit einer nicht wirklich alles erklärenden Rahmenhandlung, dass es weit in der Zukunft spielt, 300 Jahre nach einem großen Krieg und es gibt nur noch eine große Stadt, die über der Erde schwebt, wo alle da am liebsten hinwollen. Und da wird nicht alles bis zum Tode erklärt, warum und wieso und weshalb, sondern es bleibt alles sehr viel auch im Dunkeln und das hat mir sehr, sehr gut gefallen auch. Es ist nicht alles nur so Friede, Freude, Eierkuchen, aber das war's auch schon. Ich meine, da ist nichts groß Überraschung. Da ist keine großen, keine großen Überraschungen, keine großen Story-Twists. Das darfst du alles nicht erwarten. Aber du bist trotzdem im Endeffekt mit so einer schönen, unblutigen PG-13-Action unterhalten, mit teilweise guten Kämpfen, natürlich mit teilweise stereotypen Darstellern. Also ich hatte durchaus meinen Spaß, weil die Effekte und vor allem der Sound in Dolby Atmos hier jetzt mit meiner neuen Anlage wunderbar war und auch die Optik in 4K sehr, sehr gut war. Ja. Also kann mich nicht beschweren. Kein Film, den ich mir wieder anschauen werde. Es ist bei so einer 4K Blu-ray auch echt immer eine Überlegung, sich die zuzulegen. Aber ich habe jetzt eben gelernt, das lohnt sich schon. Ich habe die für 28 gekauft und habe sie danach jetzt wieder für 22 verkauft. Okay. Das ist okay.
Ja. Sind dir diese Centurion-Roboter aufgefallen? Ich dachte, ich sehe da den Robocop. Also nicht den Robocop, nee, sondern den Robocop.
Meinst du, meinst du den X-209? Das war dieser eine Prototyp in Robocop 2, der auch 1 hatte, aber halb, nicht wirklich, aber das war so schlecht, bisschen schlecht gemacht. Auch diese Hunter-Killer, naja, und mal nicht so viel hinterfragen. Und
also, einzig schöne Szene, mein Gesicht. Mein Gesicht.
Ja, das fand ich dumm, leider. Also das fand ich leider echt dumm. Aber was ich, meine Erwartungshaltung wäre eigentlich total hoch, weil von den Leuten, die es gemacht haben, ist es ja Wahnsinn. Es ist ja Robert Rodriguez, hat die Regie geführt, den ich ja sehr, sehr, sehr schätze und mag. Der hat aber auch schon sehr viel Scheiß abgeliefert. Auch der hat ja Predators so richtig verhunzt. Dann hat er ja auch einige schon auch so Teenie-kompatible Filme mit Spy Kids gemacht, die auch nicht so richtig, also ich mag zwar auch Teenie-kompatible Filme, aber der war jetzt nicht so meins, aber dachte doch so mit seinen Arbeiten bei From Dusk Till Dawn bis zu Sin City oder halt eben auch Planet Terror, das ist halt unschlagbar gut, was er da gemacht hat. Und das Drehbuch wurde ja geschrieben von James Cameron. Und James Cameron, ist seit über 15 Jahren sein Wunsch, diesen Film zu machen. Und er hat es halt aber nie geschafft. Und jetzt schafft er es halt auch nicht, weil er gerade irgendwie achtmal, wie heißt das Ding auf Pandora mit den Schlümpfen? Avatar, 8 Avatar-Filme gleichzeitig dreht, die jetzt über die nächsten 10 Jahre bei Disney erscheinen. Deswegen.
Ja. Oh, da müssen wir später kurz auch drüber sprechen. Über Disney Plus müssen wir
sprechen. Ich hab auch noch zwei so Randthemen, die ich nicht aufgeschrieben habe, die ich kurz ansprechen will.
Genau, aber das, also für Alita langt das jetzt auch schon zu erwähnen. Ich würde es nicht so negativ sehen wie der Tax. Wenn das Ding günstig hergeht, macht sich selber ein Bild. Es ist nicht das Science-Fiction-Epos, dass man das auch jetzt hier als Franchise breitgetreten werden wird. Sicherlich nicht. Aber ich fand ihn durchaus unterhaltsam.
Also ohne Erwartungshaltung kann man sich's angucken, aber ich habe mir irgendwie...
Aber Tax, hast du sowas wie Hunger Games, so Hunger Games oder Maze Runner?
Oh, Maze Runner habe ich versucht, das ist so ein Dreck.
Also, Hunger Games
aber schaust du sowas?
Ich auch, da mache ich einen Bogen drum. Das,
und dann, glaube ich, ist einfach der Punkt, das schlägt halt in diese Kerbe. Und ich fand ja Hunger Games echt cool. Ich habe das richtig, richtig Spaß gemacht. Und bei Maze Runner ist es so, da wollte ich warten, bis alle Filme da sind. Die sind jetzt alle da, jetzt müsste ich sie nur noch schauen. Ich habe da noch gar nichts von gesehen.
Ich habe Maze Runner neulich probiert, Peter. Und ich mochte die Hunger Games eigentlich auch recht gerne. Also dafür, dass es eigentlich so ein Pseudo-Teenie-Schmonzette ist, hatte ich da eigentlich relativ viel Spaß dran, die anzuschauen.
Ich habe bei Hunger Games aber die Bücher gelesen, deswegen wollte ich die Filme dann unbedingt sehen und fand halt echt,
aber
dass die
gut Maze Runner, also das ist so eine Scheiße.
Da habe ich auch nur den ersten probiert, das habe ich nicht geschafft. Hunger Games habe ich, glaube ich, auch nur geschafft, weil meine Frau die ganzen Bücher gelesen hat und hat mir dann so ein bisschen meine Fragezeichen aus dem Gesicht gezaubert, indem sie dann gesagt hat, ja, da müsstest du jetzt wissen, dass das und das so im Buch war. Ja, und dann war der Film echt gut, viel erträglicher, als wie wenn ich die Bücher nicht gelesen hätte. Und somit hatte ich da schon meinen Spaß.
Ich finde aber, die Filme machen es da ganz gut. Aber ja, die Bücher sind bei Hunger Games echt Empfehlung. Wenn ihr die noch nicht gelesen habt, Hunger Games Bücher lesen. Richtig coole Story, richtig schön.
Ja, und Maze Runner nicht mal mit dem Hintern angucken. Nicht,
genau. Und nachdem ja sehr oft, also Hunger Games ja sehr oft zitiert wird, dass es ja die Teenie-taugliche Variante von Battle Royale ist, auch diesen Film unbedingt
das ist
gucken.
Doch Fortnite,
ein japanischer Film, auch eine Buchverfilmung des Buches Battle Royale. Oh. Den sollte man sich auch unbedingt anschauen. Das ist auch wirklich ein sozialkritisches Meisterwerk. Und der ist nämlich nicht so blutleer wie diese Hunger Games Filme, sondern da geht's mal richtig zur Sache.
Blutleer, du meinst halt, da schnetzelst gescheit.
Richtig.
Ja, das ist ja für die Jugend wieder nicht so geil eigentlich.
Welche Jugend?
Der Peter.
Also Alita.
Abgehakt werde ich mir wohl dann nicht anschauen.
Ja, also bleiben. Hört euch lieber das Lied.
Außerdem gibt es mal irgendwo umsonst dann. Oder ich habe wirklich
nichts anderes. Alita an.
Ja, genau. Also einfach mal warten, bis der auf Prime oder Netflix kommt. Da macht es ja garantiert nichts falsch. Also im Vergleich zu diesen Netflix-Hausproduktionen hat er halt echte Production-Values. Das sieht man schon.
Das glaube ich.
Ja.
Das apropos ist auch nicht so Hausfrauen, da hatte doch der Tax auch noch was.
Geile Überleitung, ja.
Ja, und ich weiß gar nicht mehr, ob ich das schon beim letzten Mal
zur Hölle,
unser Bild aufgetragen. Sonst hätten wir uns schon 3 Stunden über dich lustig gemacht letztes Mal, also hau raus.
Erzähl
ja,
bitte.
Also wir haben ja schon vorher über Lehre so hergezogen, aber nein, unser Bildungsauftrag, ich glaube, es war Spiegel TV oder Arte mal wieder, ich habe es natürlich nur auf YouTube konsumiert, da gab es einfach eine sehr fragwürdige, aber sehr gut gemachte Dokumentation über spätes Kinderglück. Mutter mit über 50.
Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo ich aufs Klo gehe, weil sonst rege ich mich so auf. Ich rege mich jetzt schon so auf. Nicht über dich, Tax, über das Thema.
Ja, und also da soll sich ja jeder wieder mal selber seine Meinung bilden und wir posten es gerne. Schaut es euch an.
Ja, wir haben dann auch einen Link für euch.
Ja.
Ich habe das nur hier in der Agenda gelesen und habe mir gedacht, was ist das jetzt, Tax?
Und wer schon mit der Mutter in Es nicht klarkommt, also mit dieser Hypochondermutter,
ja,
der soll sich mal den realen Horror angucken, wenn tatsächlich eine Lehrerin über 50 ist und darauf steht, dass sie mit 50 Jahren bewusst altbacken wirken möchte. Ah, ja. Also sozusagen sich dann nicht, man mag dann nicht wie 50 wirken, sondern etwas reifer, also ja, so 80 oder so. Und,
mal eine Frage, wie kommst denn du zu so einer Doku? Wo hat
das YouTube das kann ich nicht erklären, in welche
Ziele. Weil du irgendwo anders geschaut hast,
wie kommst du einsortiert? Nee, Fakt ist, ich habe diese ganzen Arte-Sendungen und Funk und Puls und WDR alles mal abonniert. Und wenn es dann solche schrägen Dokus gibt, da gucke ich gerne mal rein. Okay. Ja. Und
gerade in der Titel, die
getan, weil ich das fast, habe mich das an Körperverletzungen erinnert oder psychische Körperverletzungen, wenn ein Kind so, ich kann es gar nicht artikulieren, dissozial, ich mag es gar nicht, asozial erzogen wird und gar keine Möglichkeit hat, sich in das normale Leben zu integrieren und die Mutter extrem stolz ist, dass das Kind zielsicher sich ein Heft aus dem Mülleimer rausgesucht hat und das Kind, ich weiß nicht, wie alt es ist oder zurückgeblieben ist, Steganographie lernen möchte und mit seinem Alter, ich weiß nicht, wie alt es war, 5 oder 6 Jahren, noch kein einziges Wort gesprochen hat. Aber er wird wie ein Wasserfall reden. Also schaut es euch mal an spätes Kinderglück.
Da kriege ich eine schlechte Laune, das mag ich jetzt nicht gucken.
Also ich glaube, wer sich einen richtigen Horrorfilm anschauen möchte, der soll das bitte tun. Und
genau, das oder eine Trump-Rede oder den AfD-Parteitag.
Es war wie Jerks, man konnte nicht mehr abschalten. Also das musste man dann anschauen, weil ich zuerst dachte...
Ja, aber das muss man ganz ehrlich mal sagen, diese Dokus, das ist schon auch echt ein gutes Handwerk, was die da hinlegen. Ne?
Genau. Ja.
So ein Thema dann. Also
die Persönlichkeitsrechte dürfen ja nicht attackiert werden. Und die Mutter steht ja zu ihrem Erziehungsstil und vielleicht kann man ihr gar nichts vorwerfen. Aber ich mit meinem Werteverständnis saß da echt nur irritiert hinter der Mattscheibe und dachte.
Die Leute stehen heutzutage hinter jedem Scheißdreck, den sie verzapfen. Also das ist, glaube ich.
Ja, und was einfach rauskam, und das war der scary part, also eine dieser Protagonistinnen war eben stolz und meinte so, man soll eben alles tun, was mit der Medizin oder mit Geld möglich ist. Und da muss man nicht immer unbedingt diese Auffassung sein, ja.
Nee.
Es zeugte von einem sehr egoistischen Bild. Also es war sehr ich-zentrisch und nicht das Wohl des Kindes, sondern Selbstdarstellung. Weil sie ist ja Lehrerin und erzieht alle.
Ich glaube, ich kann mir das nicht neutral anschauen.
Kannst
du wirklich das Pochen meiner Halsschlager
da rein. Aber mach das mal
bitte. Da jetzt mal wirklich.
Da jetzt mal wirklich.
Aber da muss man jetzt auch mal wieder sagen, ich schätze das jetzt schon am Tax, dass er immer noch uns, das letzte Mal auch schon Bildungsauftrag mal zwischendrin reinbringt. Da sind wir nämlich gerade mal wieder alle geerdet, weil wo wir auch sehr aggressiv werden, Christian.
Was kommt jetzt für eine Überleitung?
Ich denke, dass du da auch sehr aggressiv geworden bist zwischendrin, aber es trotzdem einfach geil ist.
Oh, wenn du jetzt das kommt, das wollte ich noch fragen, ob ich darüber reden darf. Bitte,
sag. Sind die Bosse bei Gato Roboto?
Gato Roboto! Wahnsinn. Aber du kannst dich ja noch erinnern, wie ich dich einmal angeschrieben habe. Peter, warum sind diese verfickten Mäuse in Gato Roboto so schwer?
Ja.
Und danach war ich aber wieder versöhnt. Und
da hast du besiegt, die Maus.
Um ganz, ganz kurz das schon vorwegzunehmen, was für ein geiles Spiel.
Gato Roboto auf der Switch, ne? Du hast es mir empfohlen, ich habe mir es leider komplett durchgerutscht.
Wir hatten ja vorhin schon Control, Metroidvania, das ist ein reines Metroidvania, genau.
Es ist sogar, ich würde sagen, es ist ein Metroid-Klon irgendwie.
Absolut, so. Metroid-Klon, genau.
Du steigst aus deinem Raumschiff an der Oberfläche aus und dann geht es runter in die Unterwelt. Geil ist,
du Supergeil. Bist... Supergeil, du bist die Katze, die Hauskatze, Miezekatze.
Ja.
Die Miezekatze von einem Astronauten. Und der stürzt ab und Astronaut verletzt sich und du musst jetzt die Aufgabe übernehmen, ihm zu helfen, von dem Planeten wieder wegzukommen.
Das Ganze
und dafür findest du einen Kampfroboter. Also so ein Kampfanzug, so ein Mech.
So
ein Mech. Da geht die Katze rein und kann dann in diesem Mech halt sich dann gegen...
Also es ist wirklich so typische Optik wie ein Metroid, stellt es euch so vor. Schwarz-Weiß, komplett schwarz-weiß gehalten. Allerdings kannst du dir ja dann diese Zusatzfarben dazu gewinnen.
Genau.
Im Spiel als extra,
Urin,
kannst du umschalten.
Und Zigaretten, Urin, Gelb, Nikotin, genau. So
Aber es ist halt immer zweifarbig. Es ist halt eigentlich, also ich habe es immer auf Schwarz-Weiß aktuell gezockt.
Das war das Geilste, ja.
Hab bisher in dem Mech bin ich schon rumgelaufen. Dann hast du auch mal es gibt auch so Levels, wo da ein bisschen Wasser ist. Dann hast du so ein kleines Boot, so ein U-Boot sozusagen.
Genau. Also man muss sagen, man kann eben aus dem Mech raus. Es gibt Abschnitte, musst du aus dem Mech raus, weil die sind zu klein für den Mech oder eben ins Wasser kann der Mech nicht rein. Ja. Die Katze aber schon, die sagt ja so, Wasser mag ich nicht. Und dann sagt er so, dein Astronaut halt, bitte reiß dich zusammen, du musst das schaffen. Dann springt die Katze rein und okay, dann mache ich das halt. Und dann taucht sie auf einmal wie ein Weltmeister. Das ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, bei dem Zeitpunkt, nachdem die Katze in den Kampfroboter reinsteigt, muss man über Logik nicht mehr groß nachdenken. Deswegen ist es auch
fein.
Und das Witzige, das Wichtige dabei ist nämlich, wenn du raus aus dem Kampfanzug bist, bist du Insta-Kill, also ein Hit und du bist tot als Katze. Und das ist der Clou dabei.
Ja. Ansonsten halt Life-Points, genau, die kannst du auch hochleveln, glaube ich, die werden dann schon besser, ne? Es ist halt, es ist typisch, es hat ein Backtracking,
Backtracking. Weil es gibt so ein Nexus-Hub, so ein Hub-Welt und von dort aus geht es in die anderen Welten.
Ja,
es ist relativ kurz und du kommst eigentlich auch nur in diese anderen Welten rein. Du kannst dann danach nochmal ein bisschen Backtracking, das habe ich auch gemacht, weil was du gesagt hast, diese Health-Power-Ups oder eben diese Module zu finden, wenn du die Module findest, kannst du dann danach bei einem sprechenden Frosch diese Module auch gegen Power-Ups eintauschen. Und das sollte man auch unbedingt machen. Und da habe ich dann eben ein bisschen Backtracking betrieben, weil dann bin ich durch alle Levels nochmal durch und habe alle Geheimnisse erforscht. Also ich habe auch 100% bei dem Spiel gebracht. Ich war aber in Summe.
Also du hast das auch durch. Du hast
5 oder 6 Stunden gebraucht für 100%. Genau. Okay. Also echt überschaubar.
Ich bin irgendwo mittendrin. Ich bin gerade bei einem Boss, wo ich es jetzt erstmal kurz ausgemacht habe. Da habe ich nämlich schon. Bei mir fällt bei diesen Spielen immer auf, wenn ich es zu lange spiele und komme dann zu einem Boss, dann bin ich zu schlecht. Und dann bin ich auch schon so genervt. Wenn ich dann Pause mache und den nochmal spiele, dann besiege ich den normalerweise recht schnell. Also, wenn ich habe da echt, ich konnte nicht aufhören. Ich konnte bei dem Spiel nicht aufhören und wusste dann, oh, jetzt kommt gleich ein Boss und da habe ich einfach sofort verkackt und habe gesagt, nee, jetzt.
Das ist gut, dass du das so gemacht hast. Ja, ich habe dann auch, ich probiere es dann 4, 5 Mal, 6 Mal, 7 Mal und dann, da habe ich dich dann angeschrieben. Das war wirklich, da war ein Boss, wo ich mir dachte, wie zur Hölle soll man denn den schaffen? Das Spiel dazwischen drin ist teilweise angenehm fordernd, aber nie wirklich schwer.
Nee, das ist total...
Bosse, die reißen den Schwierigkeitsgrad zu hoch, das ist Wahnsinn.
Ja, zwischendrin hast du auch einen guten Flow, aber die Bosse sind trotzdem, finde ich, nicht unfair bis jetzt. Also das ist so, mir taugt's und die Herausforderung darf ruhig sein. Und das müsstest du als Dark Souls
spielen. Richtig, ja. Also ich glaube, einen Boss, also irgendwas habe ich da falsch gemacht, den habe ich nicht richtig kapiert anscheinend, weil bei dem hatte ich echt Probleme. Bei dem anderen, die waren dann auch schwer, aber da habe ich nach dem zweiten, dritten Mal nicht nur das Muster erkannt, sondern auch gelernt, was ich eigentlich machen muss, um den zu besiegen. Und da kam auch die Dark Souls-Erfahrung, da darfst du nicht gierig sein, sondern da musst du geduldig sein und warten. Das hat sich dann da gelohnt und der war dann total einfach, den habe ich, glaube ich, beim dritten oder vierten Mal dann versucht angelegt. Das Witzige war, wo ich dich auch angeschrieben habe, und der Moment, wo ich die Switch ausgemacht habe, war, wo mein Sohn mich gefragt hat, Papa, wieso spielst du denn das Spiel, wenn du es nicht kannst?
Was soll man dazu sagen, ne?
Was soll man dazu sagen, genau. Ja, danke. Aber also, ich weiß jetzt nicht, der Tax ist, glaube ich, der nicht sehr empfänglich, der hat ja auch nicht mal eine Switch. der beim Fips bin ich mir auch immer nicht sicher.
Der Fips, der war, nee, der Fips, der hat ja schon bei Hollow Knight auch so geweint.
Ja, aber ich
der
auch. Hollow Knight, ich auch.
Ja, aber das hat mich nur dann irgendwann gar nicht mehr so ange... Also da waren die Bosse schon ein bisschen fies, aber...
Ich kam halt bei Hollow Knight gar nicht wirklich ins Spiel rein, weil ich ziemlich früh gegen irgendwas gelaufen bin, wo es nicht mehr weiterging. Also,
du weißt, also hier, also wenn man so Metroidvanias mag, ist es gerade darüber.
Muss man
eigentlich am Anfang nur als Persiflage gedacht von Devolver, weil das ist ein Devolver-Game, oder? Wollten die da aber immer ein echtes Game publishen oder wollten die nur irgend so ein...
Nein, entwickelt ist es von Doinksoft. Doinksoft ist ein ganz normaler Indie-Developer und die Devolver haben die halt unter Vertrag genommen, um die zu publishen.
Okay.
Und das war schon ein ganz normales, ernst gemeintes Indie-Game, aber natürlich als Hommage an Metroid.
Total geil. Also wirklich Überraschung. Danke,
Chris. Und eines von diesen Indie-Games, wo ich sage, echt, da schmeiße ich gerne 15 Euro ein, das kriegen die richtigen Leute. Wie gesagt, über Devolver. Devolver ist echt auch so ein, was man immer so hört, zumindest, ich weiß ja nicht, ob es wahr ist, aber so ein Lean-Publisher, der die Indies dann halt auch wirklich fördert und nicht so wie EA, die sich halt ihre Indies einkaufen, damit sie halt einen möglichsten Ruf haben, dass sie halt auch Indies machen. Ne? Ja. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sein Geld mehr als wert. Eines dieser Perlen, wofür ich die Switch halt so liebe, so sei es halt eben auch
Katana. Perfekt für die Switch, wollte ich auch gerade nochmal sagen. Gato Roboter für die Switch, einfach perfekt. Und das, was letztes Jahr mein Axiom Verge war, ist dieses Jahr mein Gato Roboter.
Genau,
Axiom Verge, muss ich sagen, da waren ja die Bosse noch mal viel unfairer als bisher bei
Gato Roboter. Ah, okay. Axiom Verge muss ich dann, glaube ich, auch noch mal probieren. Ja.
Und Axiom Verge, bitte auch unbedingt die Empfehlung, will ich noch mal aussprechen, einfach nur, da unterstützt ihr ja immer noch Krebshilfe oder sowas. Immer noch 100% oder weiß nicht wie viel Prozent von jeglichen Erlös
spendet. Sein Sohn ja auch diese Krankheit
ganze Game gemacht hat. Genau, das ist irgendeine andere Krankheit auf jeden Fall, weiß nicht genau. Hat mich sofort jetzt daran erinnert, weil es genauso liebevoll gemacht ist und auch Axiom Verge grafisch in keinster Art und Weise brilliert, aber mit seiner Einfachheit dann doch total geil rüberkommt. Das ist bei Gato Roboto auch Schwarz-Weiß-Spiel.
Ja, mich hat so abgeschreckt auch. Ich habe so viel Positives gehört, dann habe ich das gesehen, so, ach nee, echt, das echt jetzt muss das sein, das ist ja grafisch so gar nicht interessant eigentlich. Aber ist es dann doch, also wenn du es dann spielst, dann eben schon vom Artstyle und
die Grafik
ist voll gemacht. Und der Sound ist auch geil. Ich fand den Sound auch ziemlich geil.
Direkte Steuerung, geiler Sound, ja, super.
Empfehlung,
cool. Genau. Empfehlung, mal wieder Empfehlung.
Apropos so guter Sound,
den kurzen,
darf ich auch noch mal was mit gutem Sound erwähnen?
Ja, aber hallo.
Wenn wir schon bei guten Sound sind, dann bitte.
Ist ja auch schon mal hier durch, zumindest über unsere kleine Vierer-Community gegeistert. Bei Amazon Prime gibt es jetzt seit neuestem eine Zombie-Operette. Und zwar Anna and the Apocalypse.
Ich dachte, Lena and
the Apocalypse. Lena and the Apocalypse. Ja, da wären ja dann wir die Zombies. ein Musical, ein Horrorfilm, Musical über ein junges Mädchen, das, glaube ich, gerade so an dem letzten Jahr an der Schule ist in England und möchte nach der Schule nach Australien reisen, was ihr Vater alleinerziehend, weil die Mutter schon gestorben ist, noch nicht weiß. Und er möchte das, will das auch natürlich nicht, weil er halt sie zu sehr klammert und alles. Nein, Lena, du wirst nicht rausgemobbt, um Gottes Willen.
Du wirst nicht rausgemobbt und der Tax hat nicht verstanden, dass der Fuel gegangen ist.
Richtig,
du hast ja den Tax jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, ne? Dann sollte
wenn der mal ein Uso getrunken hat, mit danach einem Blasen.
Dann verwechselt das schon mal was.
Puh. Ja, das ist vor allem das Alter bei mir.
Ja. Also,
okay,
Anna in der Apocalypse, genau. Also, eigentlich ist es auch mehr eine Coming-of-Age-Story wiederum von ihr und ihrem besten Freund, ihr bester Freund, der natürlich total auf sie steht, aber ihr sich das natürlich auch nicht traut zu sagen. Sie das eigentlich auch, glaube ich, so halb weiß, aber eigentlich das nicht möchte, weil sie eigentlich halt nur gute Freundschaft will. Den oberschulcoolen Typen, mit dem sie auch mal was hatte, der auch ihren Freund immer nur, also ihren Kumpel immer nur verarscht. Alles so eine ganze lustige Riege von Charakteren, die auch sehr witzig sind, die halt gerade zum großen Weihnachtsspecial halt so in ihrer Weihnachtsfeier haben an der Schule und einfach nur dadurch gestört werden, dass die Zombie-Apokalypse losbricht.
Ich und muss jetzt mal ganz kurz eine Frage fragen zwischendrin. Ich bin schon, als du das damals rumschicktest in unsere Gruppe, das ist so ein ganz schwerer Fall. Ich meine, ich liebe Zombies, ja? Mhm. Aber es gibt kaum irgendetwas, was ich so sehr hasse wie Operetten.
Mir auch so. Also, die singen da auf einmal los, das hasse ich so sehr.
Ich finde ja, also mir geht ja nichts mehr auf den Keks, als wie bei so diesen Disney-Filmen, wenn die Kinder das gucken und dann singen die. Dann könnte ich ja kotzen.
Lass jetzt los. Ich lass los. Lass
los. Schlag ihm den Schädel ein.
Nein, aber es ist ein bisschen so poppig, aber ich finde die Lieder gut. Die Lieder sind saugeil. Die Lieder sind teilweise auch
saulustig.
Ja, der ist vielleicht bei 20%
und maximal. Wenn es jetzt anfängt mit Singen, man spult so weit vor, bis es aufhört,
versteht
man dann den Film noch?
Nein, also wenn du sagst, dir taugen die Lieder nicht oder du kommst damit absolut nicht klar, dass die singen, dann lass die Finger davon. Ich fand die Lieder, und du kennst meinen Musikgeschmack, wie gesagt, die waren sehr poppig, aber ich fand die Lieder toll. Also die waren eingängig, die waren schön. Ein Lied ist besonders geil, wo sie auf dieser Weihnachtsfeier dann...
wo ist ein Weihnachtsfilm, sehe ich gerade
auch. Genau, ist ein Weihnachtsfilm, wo die ihre beste Freundin auch einen Auftritt hat. Und der böse Schuldirektor, also so ein ganz großes Arschloch natürlich, super Stereotypen alles, davon nichts weiß, dass sie eigentlich das Ding dann persifliert und dann so halbnackte Weihnachtsmänner zum Tanzen auf die Bühne kommen und sie dann erzählt, wie sie gern sie doch von Santa Claus mal ihren Kamin gereinigt bekommen möchte. Ich bin echt gekugelt vor Lachen und das darfst du nicht vorspielen. Also wenn du sagst, das geht mit den Liedern gar nicht, weil Lieder machen sind echt die Highlights.
Das geht zum Kaminreinigung.
Das bisschen Blut und mal ein paar Köpfe abschlagen in echt miserablen Special Effects. Dem Thema Zombie-Film macht es nicht mehr viel Neues, außer dass es halt ein Musical dazu ist. Also und das schlägt das halt
also das hat aus. Mehrere. Bei mir hat es noch.
Bitte was?
Amazon und was kostet das? Oder?
Nix, bis bei Prime.
Was ich halt überhaupt nicht kann, ist, ich kann im Sommer keine Weihnachtsfilme schauen. Es funktioniert bei mir nicht. Ich muss sowas im Winter schauen, dass du dir sowas jetzt reinziehst. Ja,
weil es halt, ich wollte den damals schon sehen. Der Tax hat, glaube ich, mal einen Trailer dazu gepostet vor einem halben Jahr. So, guck mal, Ende Apokalypse. Und da habe ich da schon auf Bloody Disgusting davon gelesen, dass der auch ganz cool sein soll. Und der war letztes Jahr zu Weihnachten, lief der halt. Und jetzt kommt der halt, jetzt gibt es den halt bei Prime und habe ich gleich zugeschlagen. Das ist mir doch wurscht, welche Jahreszeit es ist. Ich habe im Urlaub gleich die Klimaanlage ein bisschen hochgedreht, damit es kälter wurde. Und dann war das fast wie Weihnachten. Und wie gesagt, die Lieder und auch bei den Liedern, die fangen dann zum Singen an und dann tanzt die ganze Schule mit und der Lehrer mit und das ist alles.
Da muss ich ganz, da läuft es ganz
kalt runter, wenn ich es ganz schlimm eigentlich, aber ich.
toll. Die Geister, die ich rief und dann kommt das WDR-Tanzballett rein.
Nein.
Ich muss es dann fast probieren, aber wie gesagt, das dauert noch.
Ich sehe schon, ich hab da keine. Super gut an. Dann hat auch von euch keiner oder das beim FIPS auch nicht Repo der Genetic Opera gesehen, oder?
Nein.
Nee.
Da steht das Opera. Das ist nämlich so ein Gothic Musical.
Es ist ein Musical, Operette, das ist euch das Gleiche. Und
na, aber mit einem geilen Sound.
Es ist halt leider echt immer erst vorbei, wenn die dicke Frau zu singen anfängt. Das ist halt, geht halt
wenn die dicke Frau gesungen hat.
Achso, Entschuldige, ja.
Schau, so fängt schon an.
Es ist schon komplettes Nicht-Verstehen auf meiner Seite, ne?
Ja, ich sehe schon.
Was?
Ich bleibe alleine auf weiter Flur. Irgendjemand, der uns zuhört, bitte sich das auch anschauen und mir recht geben.
Christian.
Ja, Repo der Genetic Opera.
Ich habe gerade gegoogelt. Da sind ein paar Faktoren, die finde ich einfach schon wieder
zu geil. Paris Hilton.
Genau. Paris Hilton als zweitgenannte Schauspielerin in diesem Film, plus von den Produzenten von Saw steht auf dem Titel. Bei sowas könnte ich auch immer kotzen.
Ja.
Dann ist es ja sicher super kurz, weiß ja wieso. Von den Produzenten von, es gibt nichts Schlimmeres.
Und von dann noch der Klo-Putzerin von Freitag der 13.
Und Paris Hilton neben Paul Sorvino die Hauptrollen.
Lass dich nicht abschrecken von Paris Hilton. Die stirbt, das weil ich mich erinnern kann, stirbt die einen recht schönen Tod da drin. Und auch mit, genau mit diesen von den Machern von 300 und von den genau. Produzenten von das so, ja, so, das ist alles, lasst dich davon nicht abschrecken.
Okay.
Oder lasst euch nicht abschrecken, Titel, ihr seid ja schon abgeschreckt.
Das Titelbild schaut beschissen aus. Okay.
Der Typ in einem roten Latexanzug.
Und die singen dann auch noch, Christian. Also jetzt wird es dann echt. Das muss irgendein spezieller neuer Fetisch von dir sein. Latex. Also sonst noch ein paar Operetten auf Lager, die wir vielleicht unbedingt noch uns reinziehen sollten.
Ja, so ähnlich. Ich habe Yakuza Kiwami durchgespielt jetzt endlich und da kann man ja Karaoke spielen als Minigame.
Dann erzähl uns doch noch was von Yakuza Kiwami.
Es ist dieses, ja, letztes Mal,
ist das verkappte GTA.
Das ist das bessere GTA, ja, genau. Es ist ein Open-World-Gangster-Spiel, wo du einen Yakuza spielst, der sich selber aufopfert aus Ehre zu seinem Freund und 10 Jahre im Knast verbringt. Dort, also, dass er, weil er halt die Schuld auf sich nimmt, einen ja, oberen Anführer von seinem Yakuza-Clan getötet zu haben, was er aber nicht gemacht hat. Er deckt dann nur seinen Freund, geht dafür in den Bau und kommt danach raus und wird dann halt wiederum in so Yakuza-Streitereien und Bandenkriege und auch vor allem Rangeleien, wer halt dann, es wird dann wiederum ein Boss getötet und da geht es dann darum, wer die Nachfolge antritt und da werden dann 10 Milliarden Yen geklaut und dann geht es auch noch um politische Rangeleien, da ist dann ein Politiker mit involviert und also die Story ist jetzt schwer in Worte zu fassen, weil sie wirklich so umfangreich sind, aber die Story ist wirklich richtig gut, aber sehr japanisch. Und man muss das halt mögen. Man muss auch damit klarkommen, dass halt dann einer Kazuma heißt und der andere Kazama und dass man die dann nicht verwechselt und dass die halt auch beide ausschauen, wie so Chinesen ausschauen, gell? Da muss man halt damit klarkommen. aber dann kann man wirklich eine wunderbar inszenierte Story und auch eine wirklich, also toll, toll geschrieben, toll geschauspielert. Die Grafik ist dann auch sehr schön in den Zwischensequenzen. Die Spielgrafik an sich ist nicht so toll. Das wird dem Spiel ja auch schon immer lange nachgesagt, auch in den neueren Teilen, jetzt Yakuza 6 oder 7 kommt jetzt auch bald, ist die Grafik alles andere als richtig modern. Aber in den Zwischensequenzen sind halt speziell die Gesichtermodelle und die Texturen sehr, sehr gut. Was sie auch sehr, sehr präsentieren, wenn die natürlich sich dann im Kampf gegenüberstehen und alle ihre Hemden dann vom Leib reißen und ihre geilen Yakuza-Tattoos dann auch zeigen. Ist schon mehr so ein Fanservice für Leute, die auf dieses ganze Thema Yakuza oder so stehen, wie mich. Kiwami ist das Remake vom ersten Teil, um das dazu zu sagen. Es gibt eben auch Kiwami 2, das ist das Remake vom zweiten Teil. Es gibt jetzt auch für die PS4 Yakuza Zero, das spielt zeitlich eben davor. Und dann gibt es die Teile 3, 4 und 5, die es nur auf der PS3 gab. Die sind ja letzte oder vorletzte Woche im Rahmen von der Gamescom auch angekündigt worden, dass die Sega Remastered auf die PS4 bringen wird. Yakuza 3 kann man mittlerweile auch schon runterladen für die PS4.
Ach ja, Gamescom war übrigens auch nur als kurz. Ja,
genau. Die ignorieren wir diesmal gekonnt.
Ja, die war halt auch, ja. Und 4 und 5 wird jetzt nachgezogen, ich glaube jetzt dann im Oktober und im Februar der 5. dann.
Da war so eine Gamescom.
Das heißt also, dieses Kiwami, wenn man jetzt noch kein Yakuza gespielt hat, das ist ja eigentlich ein guter Einstieg, wenn es das erste genau, ist.
Genau, die Meinung geht auseinander, ob man mit Zero einsteigen sollte oder mit Kiwami. Ja.
Oder mit ja, Zero, das machen sie dann
aber
auch.
Aber ich bin der Meinung, Kiwami ist aus mehreren Gründen der bessere Einstieg. Zum einen, Zero kam ja deutlich später. Zero kam ja erst, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Und das ist ein nachproduziertes Prequel. Und wie das oft so ist, du musst das nicht gespielt haben, um jetzt Kiwami zu verstehen. Also das heißt, da kommen Sachen rein, die erklären dir halt noch ein paar. Da bist du halt dann noch ein reiner Yakuza, weil das vorweggenommen, das gespoilert, der Hauptdarsteller, der Kazuma, der war zwar Yakuza, aber der bleibt jetzt nicht mehr Yakuza. Also der ändert dann auch seinen Lebensstil danach in den Folgeteilen. Er hat immer eine enge Beziehung zu den Yakuza, aber er ist kein Mitglied der Yakuza.
Ich muss so eins mal probieren, weil ich ja schon GTA-Fan bin und die Art spiele ja gerne.
Oh, vergiss es. Setz das. Vergleich's nie mit GTA. Also, das ist ein reiner Witz von mir. Okay. Es ist ein Open World, aber es ist, dass die Open World hat nichts, du läufst rum. Du läufst in diesem Kamurocho, das ist ein nicht existierender Stadtteil von Japan, von Tokio, sorry, der das Nachtleben widerspiegelt und der ist nachempfunden dem echten Nachtlebenviertel von Tokio, aber glaube ich entspricht nicht dem echten.
Okay.
Der ist auch in allen Spielen gleich. Also ich habe ja bisher nur 3 und 4 gespielt gehabt und da waren die schon alle gleich und auch da die Geschäfte sind an derselben Ecke und sowas alles. Und
du bist immer in derselben Gegend unterwegs.
Ja, es kommt später schon nochmal andere Gegenden dazu. Ich bist ja dann auch mal in Okinawa zum Beispiel im dritten Teil. Aha. Aber hauptsächlich spielt es eben in diesem
Nachtleben. Das ist dann typisches Third-Person-Gameplay.
Richtig, genau. Und das besticht halt durch die abgefahrenen Sidequests und die abgefahrenen Nebentätigkeiten, die du machen kannst, weil du halt ähnlich wie bei GTA halt auch so einen Quatsch machen kannst, wie Golf spielen oder in diese Baseball-Batter-Anlage reingehen. Du kannst dann komplett, es gibt eine Side-Mission, die habe ich angefangen, aber nach 2 Stunden auch aufgehört, weil es zu umfangreich war, wo du so mit diesem Mini-RC, also Remote Control, halt so mit so kleinen ferngesteuerten Autos rennen fahren kannst und da kannst du eine komplette Laufbahn starten. Du musst den Meister da drin besiegen. Es gibt Teile, da kannst du dann einen Hostessenclub auch leiten und musst da Hostessen anheuern und den ausbauen. Da gibt es eine richtige Wirtschaftssimulation da drin und so. Das ist, und wie gesagt, du kannst halt dann auch in Hostessenclub selber reingehen und dich um Hostessen bemühen, denen Geschenke kaufen und alles so ein Quatsch. Also es ist extrem.
Da muss man aber sagen, da ist es lustigerweise wirklich sehr nah, also an den ganzen Side-Themen, Side-Quest-Themen ist es sehr nah an GTA dran. Weil gerade GTA Online, wie die das jetzt auch ausbauen mit deinen Nightclubs, die du dir kaufen kannst, wo du dann auch wirtschaftssimulationsmäßig die Preise
die anpassen. Umsetzung ist nur ganz anders.
Aber die Main-Story und der Humor ist wahrscheinlich
komplett anders. Also ich habe ja noch, beim GTA 3 war es ja noch nicht so ausgefeilt, auch wie diese ganze Story war. Und das 5er habe ich ja dann nicht mehr, habe ich weitergespielt. Und 4er konnte ich nicht wegen diesem Hauptcharakter, der war mir nicht sympathisch.
Ich habe 4er auch echt nie gespielt, das ist echt armselig, nachdem ich
ja so. Und diese Nebentätigkeit, die kannst du ja, glaube ich, nicht vergleichen.
Sorry?
Die 4 war mit diesem Niko Bellic, oder?
Ja, genau. Genau.
Ja,
genau. Da habe ich nur The Lost and the Damned versucht, weil ich gedacht habe, ja, geil, Rocker-Gang. Ja. Aber
auf PS3, oder?
PS3, ja. Und dann wurde ich aber leider gebisst von der Steuerung, haben gedacht, what the fuck, das Spiel kann man.
Und geruckelt, das war doch auch
performance-technisch
so mies.
Und es hat aber auch, das war unsteuerbar. Also du musstest ja dann so Drive-by-Shootings machen vom Motorrad, aber du konntest das Ding nicht steuern. Und ich dachte, nein, das kannst du nicht spielen, das ist unspielbar, dieses Spiel. Nee, genau, also wer dann auf so wirklich so cheesy Sachen steht, das Karaoke singen und sowas zum Beispiel, das ist halt ein unglaublicher Spaß. Echt riesengroße Empfehlung.
Aber da singst du nicht ins Mikrofon,
nein,
oder?
Das ist so ein Minigame, wo du auf Tasten halt drückst, rechts.
Okay.
Und das ist ein weiterer Grund, warum es ein guter Einstieg ist, es ist nämlich von der Spielzeit her erstaunlich überschaubar. Was habe ich jetzt geschrieben, wie lange ich gespielt habe? 16 Stunden, glaube ich. Ne? Also es läuft dann so ein Counter mit, 16, 17 Stunden. Und ich habe dann viele von den Sidequests, also ich habe, glaube ich, 10 von 78 Sidequests gemacht. 78, ja. Und ich habe vieles von diesen ganzen Nebenaufgaben, wie halt dann mit dem Baseball, das kannst du in 10 unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen machen und dort Preise gewinnen und sowas alles, das habe ich alles nur rudimentär gemacht. Habe 23% Completion gehabt von dem Spiel, also man kann dort locker 50 Stunden spielen. Ich habe 16, glaube ich, gebraucht für die gesamte Hauptrunde, das alles viel Spaß gehabt. Das wird später mal mehr. Also Yakuza 3 war schon so, da habe ich aber zwar deutlich mehr Sidequests gemacht, da war ich aber schon 35 Stunden, glaube ich, locker dran. Und 4 und 5 werden noch mal länger und 6. Deswegen ist, um das mal zu sehen und auch mal, weil es hat auch echt ein befriedigendes Ende, sehr, sehr viel Pathos, muss man auch mögen. Also es ist fast schon so eine Seifenoper dann. Aber naja, du magst auch Operetten. Halt auch eine so geile Inszenierung, speziell, ich mag ja auch Operetten. Ja. Die letzten 2-3 Akte sind dann wirklich sehr, sehr geil inszeniert von den 12 Akte hat es insgesamt. Und das kann man einfach mal runterreißen, wenn man sagt, ja, kann ich auch mal 14 Stunden spielen. Passt.
Schön.
Ja, sehr, sehr nice, wie man heute sagt, ne?
Ja, das heißt, du machst dann weiter mit dem Kiwami 2 oder wie das auch immer heißt, wenn die jetzt die Remakes oder was, das spielst du jetzt dann alles.
Kiwami Zero Strikes und, Again.
Ja, genau. Also okay. Immer, wenn ich jetzt mal Zeit haben werde.
Was ist mit Judgment? Was ist mit Judgment? Das ist ja eins, das auch vielleicht sogar mir gefallen könnte.
Ja, es ist ja sehr ähnlich zu Yakuza, weil es ja auch von denselben Machern, dieselbe Engine, und eigentlich auch so dasselbe Spielprinzip hat. Du läufst halt durch diese Stadt, kannst Zeitmissions machen, kämpfen und aber auch
ein bisschen. Ich habe gelesen, dass es gerade jemanden, der Yakuza bisher nichts mit anfangen konnte, dem könnte Judgment besser gefallen, weil man besser reinkommt, oder? Weil es nicht ganz so abgefahren ist. So habe ich es zumindest in Reviews gelesen.
Es ist nicht ganz so abgefahren. Ich glaube aber, die Story ist ähnlich. Und das können sie halt einfach gut. Wirklich vielschichtige, komplexe Storys erzählen. Und was ich so bisher gelesen habe, klingt es sehr danach. Mhm. Auch mit interessanten Charakteren. Du brauchst halt keinen Bezug. Das Yakuza erschlägt dich halt, boah, du weißt, es gibt Zero und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eigentlich gibt es ja noch 3 weitere Yakuza-Teile, die aber im Westen erschienen sind, die im feudalen Japan spielen. Und da bist halt einfach erschlagen und da schreckst dann halt zurück. Und Judgment hat halt erstmal mit dem Ganzen nichts zu tun. Na, dann probieren wir doch mal Judgment aus, ihr zwei. Also ich bin sowieso dabei bei Judgment.
Du, Christian, ja, das machen wir aber mein Pile und so und deiner ja sowieso. Mhm. Weil wir gerade schon in Asien unterwegs sind, du hast was mich einfach interessiert, weil ich nicht checke, wo du das geschaut hast. Dieses Master Set, der IP-Man Legacy.
Genau, Mann, das ist für die ITler.
Warum steht da in Klammern Google? Wo schaut man denn bei Google Filme?
Deswegen habe ich es extra fast oder mehr oder weniger aufgenommen. Weil auch Google, die es echt mal wieder nicht schaffen, ihre Geschäftsidee zu vermitteln, Stevia, die haben sowas, das nennt sich Google Play Video. Und
ach, das sind solche
auch. Mir ist das nicht bewusst gewesen. Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich mit YouTube verheiratet. Und ich dachte auch, dass man auch über YouTube sich ja Filme leihen kann. Ja, jetzt kommt es aber doch. Das ist jetzt doch mehr wieder so eigenständiger. Und frag mich nicht. Ich weiß gar nicht wie, ob das über Konsolenschnäppchen war oder sonst irgendwo. Gab es dort auch einen Gutschein, einen aktuellen Film leihen für 99 Cent. Und da habe ich reingeguckt und habe gesehen, es gibt Master Z, das sage ich jetzt gleich, warum das dann dieser Film geworden ist, aber halt dann den geliehen. Und dann habe ich halt, das war halt eigentlich gut, dachte, ja, kannst du im Urlaub schauen, aber dann habe ich gedacht, aber auf dem Kindle, wie kannst du auf dem Kindle gucken? Naja, gar nicht. Auf dem iPad geht natürlich auch nicht. Auf dem Handy, auf dem Handy Filme schauen, das bin ich nicht so der Typ dazu, das muss nicht sein. Also es geht eigentlich halt auf Android-Geräten, wo halt pur Android drauf ist. Auf so einem Kindle geht's nicht, weil da kannst du ja keinen Play Store drauf installieren, solange du ihn halt nicht jailbreakst, soweit ich weiß. Du kannst ja einen Google Play Store drauf installieren.
Also so ein
Kindle. Genau, da sorry. Ja, ich rede von einem Fire HD. Ja. Ich habe ja noch so ein Fire HD. Das
ist ein ganz neuer künstlerischer Style. Okay. Movie on E-Ink.
E-Ink ist sehr geil,
E-Ink-Movies.
Ja, das habe ich jetzt leider nicht dran gedacht, dass man das dazu sagen müsste. halt diese Fire HD-Tablets sind eigentlich echt ganz geil, wenn man in diesem Amazon-Ökosystem so ein bisschen unterwegs ist. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir dann zum Endeffekt, seit wie ich wieder da war, dann aus dem Urlaub zurück war, auf dem Rechner angeschaut. Da ging das dann ganz gut.
Okay.
Zum Film brauche ich nicht viel sagen. IP-Man, so wie du sagst, der
Ip-Man heißt das.
Ip-Man, ja genau.
Ip-Man
war einer der letzten großen Wing Chun Großmeister und Ip-Man ist berühmt, weil er nämlich in seiner Schule Bruce Lee hatte und Bruce Lee war einer seiner Schüler. Und Bruce Lee hat dann eben den Ip-Man Wing Chun Style mit seinen eigenen Ideen angereichert für das Jeet Kune Do dann. deswegen ist halt Yip Man bekannt. Und da gibt es eine mittlerweile, glaube ich, sogar 5- oder 6-teilige Filmreihe aus China über Yip Man. Die hat die Geschichte von Yip Man erzählt, die ersten 3 Teile auch wirklich über Yip Man, mitgespielt von Donnie Yen. Der erste ist auch unschlagbar gut, danach werden sie alle ein bisschen schlechter und manche Teile, dann gibt es von Yip Man Zero natürlich, das ist ein Prequel mit einem anderen Schauspieler, der ist scheiße. Dann gibt es Yip Man Final Fight mit Anthony Wong als Yip Man, als alten Mann, der ist auch scheiße. Und dann gibt es eben jetzt...
Hätten sie den mal von Rutger Hauer spielen lassen, aber jetzt ist zu spät.
Jetzt ist zu spät. Und jetzt, danach gibt es eben diesen Master Z, Yip Man Legacy. Der spielt nach dem 3. Teil. Im 3. Teil gibt es einen Kampf zwischen 2 Wing Chun Großmeistern, den Yip Man und diesen Wing Chun Tin, glaube ich, heißt er, der jetzt in dem Teil die Hauptrolle spielt, weil er verliert gegen Yip Man, gibt er seine Kampfschule auf und wird Kellner in Hongkong und kümmert sich um seinen Sohn, weil er alleinerziehender Vater ist und bekämpft dann ganz böse Drogendealer. Der oberste Drogendealer wird gespielt von Dave Bautista. Und dann gibt es einen sehr, sehr geilen Fight gegen Dave Bautista, der halt einfach nur durch seine große Masse halt gegen ihn auftritt. Erwähnenswert noch für Fans, die es wissen, der Regisseur ist Yen Woping. Der ist sehr, sehr bekannt, auch im Westen, als Kampfchoreograf. Der hat zum Beispiel eben viele bekannte Jackie Chan-Filme gemacht, nämlich zum Beispiel auch Drunken Master. Der hat aber auch die Kampfchoreografie von The Matrix gemacht. Der ist so bekannt geworden, dass er in Hollywood ein paar Sachen
gemacht hat. Jetzt kenne ich ihn auch.
Ja.
Da habe ich sogar das Making-of damals angeschaut.
Das ist nicht sein Highlight. Also er hat auch nicht die Kampfchoreografie gemacht, sondern Regisseur. Und das macht er nicht so gut wie Kampfchoreografie, das weiß ich schon. Und es ist sehr viel Wirework drinnen von den Kung-Fu-Szenen. Mhm. Ist nicht das Beste, aber mittlerweile musst du ja mit der Lupe gute Kung-Fu-Filme suchen. Speziell die aus China kommen, weil irgendwie auch in Hongkong, die gehen ja nicht ohne Grund auf die Straße, dass halt eben auch der Einfluss der chinesischen Regierung in Hongkong nicht gerade klein ist. Und das hat auch auf den Filmmarkt Auswirkungen. Du siehst das auch in dem Film, weil in dem Film geht es auch sehr stark, dass die ganzen Drogenbosse, die werden alle gedeckt von den bösen britischen Polizisten. Und nur die guten chinesischen Polizisten, die sich dann auch trauen, da mal für ihr Land gerade zu stehen, die sind eigentlich die, da hier so scheinen. Also ist auch hier wieder sehr viel Propaganda und es ist quasi in jedem Film, der mittlerweile aus Hongkong und China kommt, echt verschmalzt mit Propaganda.
Und das ist so wie in die
leider, in den USA halt. Ja, genau. Die sind auch mittlerweile mit chinesischer Propaganda voll, weil ja die Chinesen hauptsächlich die Filme produzieren.
Ja, stimmt.
Ja, China ist, glaube ich, mittlerweile der wichtigste Kinomarkt der Welt. Nicht mal mehr der zweitwichtigste, sondern der wichtigste. Und somit wird dann zum Beispiel eben auch Tom Cruise in seinem Top Gun nach Fortsetzung jetzt hier ja die japanische Flagge hinten von seiner Jacke genommen. Und auch da war ja die japanische und die taiwanesische Flagge, glaube ich, drauf und die ist jetzt nicht mehr drauf, damit im China da niemand meckern kann, wenn der Film dort gezeigt wird.
Na, siehst du das. Da hättest du mir jetzt aber gerade so eine kleine Vorlage für eines von meinen Sidequests gegeben, die ich jetzt mal kurz aufgreifen möchte.
Ja, sofort. Ich würde nur kurz sagen, Dave Bautista ist ein toller Schauspieler, er spielt auch für Blade Runner 2049.
Der spielt Drax.
Der spielt Drax und der kann sich so langsam bewegen, dass er quasi unsichtbar wird.
Hammer.
Okay.
Sidequest. Wir haben es gerade gesagt, der Mann hat die Choreografie für Matrix gemacht. Ihr habt es mitgekriegt, dass ein 4. Teil von Matrix kommt. Ne?
Ich habe es von Peter nur mitbekommen.
Ich bin so gehypt. Und ich glaube, dass er mich so enttäuschen wird. Ich glaube, der wird
aber 2 und 3 waren doch schon so kacke.
Aber Neo und Trinity also, kommen noch wieder.
Im Vergleich zu 1 waren 2 und 3 kacke an sich.
Nein, 2 und 3 waren.
War 2 auf jeden Fall nochmal ein geiler
Film. Das Gute an Trinity ist, nur bei Trinity habe ich nämlich den Ohrwurm, nämlich Trinity von Mein Name ist Nobody mit Terence Hill.
Trinity.
Entschuldigung. Also ich gebe ihm eine Chance. Ich bin ja, also Matrix, das ist halt total mentally attached. Matrix 1, meine erste DVD damals, ich habe den mehr als 15 Mal gesehen.
Ja, also Matrix 1, 100%.
Bombe. War auch Bombe, aber danach wurde es halt irgendwie kacke, ne?
Aber so richtig.
Ja, ich glaube, die Vorlage von Matrix 1 ist super schwierig.
Ja.
An sich ist dann Matrix 2 immer, also ja. Matrix 3 kann man echt sagen, okay, da geht einiges in die Hose, Matrix 2 ist immer noch total geil.
Nein, die machen alles kaputt, was der erste an Atmosphäre aufgebaut hat. Alles.
Für sich alleine stehen, ja, gebe ich dir recht.
Der kann aber nicht für sich alleine stehen, weil er der zweite Teil
ist. Aber er ist ein guter Film. Er ist ein guter Film, er ist nur leider ein beschissener zweiter Teil.
Er erzählt halt eine
passende
Story. Also ich
du bräuchtest den ersten Film gar nicht, um den zweiten zu verstehen. Das Problem ist, du vergleichst ihn halt mit dem ersten.
So eine ähnliche Situation. Der dritte
funktioniert gar nicht ohne die anderen. Der dritte ist
für mich. Ich finde 2 und 3 funktionieren gar, also 2 und 3 funktionieren ohne dem ersten, meiner Meinung nach. Sie stehen halt nur im Schatten vom ersten und machen den ersten kaputt. Und das ist was du denen halt wirklich ankreiden musst.
Das finde ich auch übel. Also das habe ich selten so gesehen in meiner Trilogie, dass der zweite und dritte Teil so alles, was der erste an Kanon aufgebaut hat, auch an Stimmung aufgebaut hat, so in die Tonne kloppen.
War das eigentlich noch eine Zeit, wo man nicht absichtlich mit 2 und 3 geplant hat, oder? Also es kam mir echt
Anfang an als Trilogie geplant.
Sicher? Na, bin ich mir nicht sicher.
Also ich würde
aber gesagt, dass der von Anfang an als Trilogie geplant
war. Ja, aber noch dann.
Nee, aber noch schlimmer. Haben Sie das auch gesagt, als der erste rauskam oder erst als 2 und 3 rauskommen?
Nee, ja, aber haben Sie da
Fortsetzung kommen? Sie haben auch von Anfang an gesagt, 2 und 3 wird gleichzeitig produziert.
Okay, aber waren 2 und 3 als diese Filme geplant oder war einfach eine Trilogie geplant in der Machart oder in dem Setting vom ersten? Und das danach haben halt alle gesehen, was für ein Erfolg, und dann haben die Geldgeber halt gemeint, nee, also das geht jetzt nicht, dass wir da so mit Düster und mit Zion, das geht
aber nicht. Ich muss sagen, ich finde den vierten Teil zu bringen, an sich kann man das machen. Ich finde es vor allem deswegen doof, weil im Prinzip die Geschichte von Neo und Trinity zu Ende erzählt ist. Die Geschichte ist zu 100% zu Ende erzählt, und wenn sie jetzt einen vierten Teil ankündigen, wieder mit Neo und Trinity, der aber ein Sequel und ein Prequel ist, dann ist das für mich so der Hinweis, okay, der vierte Teil kloppt jetzt alle in die Tonne, was in Teil 1, 2 und 3 passiert ist, und führt wieder irgendwas Neues ein. Vielleicht kommt jetzt auch so ein Geniestreich, wie dass sie sagen, hey, Teil 2 und 3 war doch nur eine Fieberfantasie von Neo. Reichen wir, der ist nie passiert. Ja.
Irgendwann wacht er auf und er steht unter der Dusche und er ist gar nicht.
Das Internet ist einfach ergiebig. Ich habe jetzt kurz gegoogelt und finde hier eine Webseite, die nennt sich stadt-zion.de, also wie diese Stadt Zion halt in Matrix. Und da gibt es einen Foreneintrag vom 6.11.2003, wo einer schreibt, es muss einen vierten Matrix-Teil geben, denn Reloaded und Revolutions waren als ein Film gedacht. Es war jedoch schon lange so, dass die Wachowskis eine Trilogie machen wollten, also muss ein vierter Film herauskommen.
Das Internet ist 2003. Schon
das Internet lügt das heißt ja nicht.
Also ich bin auf jeden Fall, ich finde es für
Sidequest interessant
genug, um das zu wissen, dahinter, oder?
Gleichzeitig ist es halt einfach dieses, was ich vorhin schon sagte, hey, es werden jetzt alte Filme rausgezogen und es gibt auf einmal die Sequels dazu. Ja. Wir hatten vor ein paar Jahren das so, dass halt einfach ein Franchise totgeritten wurde, ein Jahr nach dem nächsten. Und jetzt holen sie die ganzen alten Schinken wieder raus und machen auf einmal überraschend.
Das kommt doch immer wieder mal.
Aber das ist zur Zeit gehäuft. Also Top Gun sind wir auch schon wieder dabei. Und da würden mir jetzt wahrscheinlich noch X einfallen.
Das Schlimmste ist, Peter, das machen die seit Jahren mit diesem Star Wars. Das wäre totgeritten ohne Ende.
Aber da ziehen sie nicht immer wieder was raus, überraschend, sondern das wird einfach seit 20 Jahren totgeritten.
Ja, das geht immer weiter. Aber das ist sowas, bei It ist es auch so, dass sie es jetzt nochmal neu verfilmt haben. Es ist halt einfach so,
der Friedhof der Kuscheltiere oder Halloween jetzt auf einmal auch im kleinen Stil machen sie es echt.
Es ist einfach so, es gibt genug Leute, die Originale halt nicht mehr kennen und wir wissen das jetzt neu.
Also Peter, ich gebe dir recht, dass es jetzt gerade wieder verhäuft auftritt, aber es ist nicht das erste Mal.
Nee.
Das sind immer wieder mal so Wellen. Es sind immer wieder mal so Wellen, wo sowas mal kommt. Und
Aladdin.
Ganz oft, ja genau, und da fragst du dich halt, warum? Also und warum wie bei Indiana Jones, warum eine Franchise töten, das Herz rausreißen,
ich glaub, weil ihnen scheißegal
den Kopf ist, weil ihnen scheißegal abhacken ist. Und in den Hals scheißen und noch oben drauf kotzen. Warum?
Weil, Christian, es ist ihnen scheißegal. Sie haben einfach eine Formel, die vor 15 Jahren funktioniert hat und denken, diese Formel funktioniert auch jetzt wieder. Ja. Mit Leuten, die die alte Formel noch nicht genutzt haben. Und deswegen wundert es mich, dass er Matrix 4 heißt. Ich würde behaupten, das ist momentan der Arbeitstitel. Der kommt als, am Ende kommt er als The Matrix oder nur Matrix ins Kino. Damit er so wie Aladdin und so wie so eine Art Reboot daherkommt, aber eigentlich ein ganz anderer Film ist.
So, wer hat Matrix gemacht? Das war Warner, gell? Ah, geht leider nicht. Aber ich habe gedacht, wenn das jetzt auch irgendwie zum Disney-Konzern gehört, dann wird der jetzt als Matrix produziert und am Ende kommt dann raus, es ist eigentlich ein Star Wars-Film.
Aber vielleicht ist es wie es. Das ist nochmal die Matrix.
Und Neo ist eigentlich Anakin Skywalker.
Aktuell sprechen sie schon von einem Sequel, oder? Oder ganz haben Sie das noch nicht gesagt?
Ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Wenn der Kollege in dem Forum recht hat, könnte es natürlich tatsächlich sein, dass der dritte Teil, also der vierte Teil, jetzt die Handlungen von Teil 2 und 3 gesammelt ad absurdum führt. Wir nehmen mal die Möglichkeit hin, weil Sie haben ja Teil 2 und 3 zusammen produziert.
Ja. Es war eigentlich ein Film, hieß es da sogar in dem Forum.
Ich glaube, soweit, ich weiß nicht, ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber wenn er recht hat, ja, dann wäre es durchaus eine Möglichkeit, dass Matrix 4 jetzt das, was in diesen zwei miesen Filmen passiert ist, quasi wieder ad absurdum führt, weil das gar nicht so war.
Wollen wir es hoffen?
Ich dachte, das waren schon, die wurden halt back-to-back produziert und gedreht, aber es waren zwei Filme und das war auch immer so gesagt, dass es zwei Teile und zwei Filme
sind. Wollen wir es hoffen, dass er viel gut macht?
Ich glaube nicht.
Ich kann es mir schwer vorstellen. Stimmig.
Aber weil wir es gerade angesprochen haben, es gibt ja jetzt bald endlich einen neuen Streaming-Dienst, der sogar nicht mal so teuer ist wie die anderen. Den können wir uns ja einfach zusätzlich auch noch abonnieren. Ne?
Disney Plus.
Disney Plus.
Genau.
Ja. Das wurde ja ganz groß angekündigt und auch schon das UI gezeigt, wie ich dann dadurch meine Filme navigiere und was es für Exklusivtitel gibt.
Also was sie total Ätzendes machen, was mich davon abhalten wird, das zum Launch zu abonnieren tatsächlich, ist, dass sie ihre Serien wie klassisch zwei Folgen pro Woche rausbringen.
Ja, vielleicht mal. Nicht die ganze Staffel?
Nein, sie bringen jede Woche gibt's zwei neue Folgen.
Das haben sie sich bei Jerks abgeschaut, die haben sie auch so gemacht.
Ja, das kannst du aber doch nicht den ganzen Streaming-Dienst damit. Also mal ganz ehrlich, warum? Ich habe doch jetzt keine Motivation, persönlich für mich, mir in den ersten drei Monaten diesen Streaming-Dienst zu holen.
Machen Sie das am Anfang, um die Streaming-Zahlen gerade niedriger zu halten, weil sie erstmal launchen müssen. Ja,
das kann durchaus sein, aber mir nimmt das die Motivation. Weil ich meine, gerade bei Serien ist ja der große Vorteil bei den Streaming-Diensten, mich kotzt es ja schon an, wenn es wie bei Preacher oder sowas eine Folge die Woche gibt, das finde ich ja total übel.
Ja. Gut, dann kannst du ja warten, aber letztendlich, also Christian und
ich hole mir den auf jeden Fall.
Doch Disney Plus abonnieren, weil da gibt es doch.
Also nur noch die Serien interessieren dran, mich oder? Ja nicht die Bohne erstmal.
Ach, da meistens. Hab ich schon Bock.
Und die Filme, die interessieren mich ja so sehr, dass ich die mir ja als Medium kaufe.
Ich glaube aber tatsächlich, dass im Gegensatz zu Netflix, was ja bei mir so ein Dauerlauf-Abo ist, ich mir dieses Abo, wenn irgendeine Serie, die mich interessiert, vollständig ist, mal einen Monat oder zwei holen werde. Dann alles angucken, was mich da interessiert.
Ja, so habe ich auch bei Netflix auch angefangen, dass ich dann Netflix mir mal abonniert habe, dann Daredevil gebingewatcht habe und Stranger Things und dann erstmal wieder gekündigt habe. Ja, und irgendwann war halt das Angebot bei Netflix so viel und so gut, dass ich es dann jetzt eben dauerhaft laufen lasse, genau.
Ja, aber mal ehrlich, also ich habe mir das mit, weil ja immer so viele jammern, oh, dann hat man so viele Abos und dann wird es so teuer. Mhm. Ich empfinde das persönlich im Moment und ich habe viele Abos. Ich habe mir das neulich mal überlegt. Ich habe hier Game Pass, ich habe Netflix, ich habe Spotify, ich habe Amazon und ich habe noch Amazon Kindle Unlimited für Bücher.
Und den WWE-Channel, oder?
Nein.
Echt nicht? Nein, also war das nur ich.
Ich bin jetzt irgendwo bei 65 Euro, 70 Euro für die ganzen Abos im Monat. Ja. Und davon ja. Hört aber die ganze Familie Musik, davon guckt die ganze Familie Filme. Und
ja, aber dir gehört
nichts davon. Aber jetzt mal rein
aus. Das macht jetzt nichts. Ja.
Rein macht mir jetzt nichts aus, aber rein ja. auf den Kohlegedanken gedacht. Ich meine, wenn ich mir bloß die hier Game of Thrones oder sowas, wenn ich Fan bin, mir die DVD-Boxen hole. Ja, dann zahle ich für die alle zusammen mal locker.
Bei Game of Thrones gibt es nirgendwo im Stream. Also wenn du das streamen möchtest, dann müsstest du es halt kaufen.
Ist Staffel 6 oder so, gibt es?
Nein.
Doch.
Nein.
Nee, gerade nicht mehr. Immer okay.
Immer wieder punktuell. Jetzt gerade eben nicht, weil jetzt halt will sie ja jeder sehen. Jetzt ist ja die sind ja alle rum, jetzt will es jeder binge-watchen.
Dann ist es
ja jetzt nicht mehr drin.
Okay, dann ist es jetzt nicht drin, aber grundsätzlich ist es kein.
Nein. Ich weiß, was du meinst. Am Ende ist es addiert dann gar nicht so viel.
Es ist eigentlich sogar wahnsinnig wenig. Ich überlege mir jetzt mal.
Ja, aber man nutzt den
und ganzen ich Scheiß. Ja, der ist also ich, Philipp, und ich will dir ja gar nichts gegenreden gegen das Argument, weil das ist ja bei mir auch das Argument, weil ich schaue halt eben jetzt echt auch bei Amazon oder bei Netflix viele Filme und sei es auch mal, dann, dass ich dann trotzdem nochmal Geld bezahle, weil ich halt eben nie so lange warten kann, bis ich was sehen will. Ja. Dann zahle ich halt aber trotzdem nur 1 Euro. Ja. Für diese Geleihendienste, wo ich mir halt früher oftmals für einen Zehner die DVD oder Blu-ray gekauft habe, wo ich mich danach geärgert habe, weil ich sie mir doch nie wieder anschaue und entweder vergammelt sie im Regal oder ich habe es dann mal für 2 Euro wieder losgekriegt oder wie auch immer. Das macht unglaublich viel aus. Die Streaming-Sachen, die mag ich echt gern. Außer die Sachen, die halt echt dann nur noch exklusiv auf diesen Streaming-Sachen sind, das gibt mir auf den Keks. Wenn Disney alles aus den anderen Anbietern abzieht, damit sie ja das nur noch in ihrem Disney Plus anbieten können und wo es dann übel hochkommt, wenn du dann doch nochmal Zusatzkosten hast, weil das kann ich mir bei Disney nämlich schon genau vorstellen, dass dann die neuesten Sachen oder die neueste Serie, da kannst halt dann nochmal was dazu.
Gut, du musst es abwarten. Ich habe grundsätzlich kein Problem, so einen Dienst dann auch nicht zu abonnieren, wenn sie so einen Kack machen. Ja? Oder halt, wie gesagt, mal ein halbes Jahr und dann nicht mehr oder 3 Monate und dann nicht mehr.
5 Euro verlangen die, oder? 5 Euro.
6 Euro, glaube ich, 6,50 Euro oder sowas war gesagt. Okay. Aber wie gesagt, ich kann dieses teure Argument gar nicht wirklich nachvollziehen, weil ich erinnere mich da an früher. Ich habe zumindest meistens irgendwie entweder einen Vollpreis oder 2 reduzierte Games im Monat hatte ich immer irgendwie dabei. Ja. Ich habe locker 3 oder 4 Filme auf DVD gekauft. Oder auf Blu-ray. Ja, eben. Also ich sag ja locker. Also das ist so ein relativ niedriger. Ja. Und ich habe noch 1, 2 Audio-CDs gekauft und wenigstens 1 oder 2 Taschenbücher habe ich jeden Monat auch gekauft. Da bin ich jeden Monat locker.
Du hast recht. Günstiger ist es aktuell. Günstiger ist es aktuell. Übersichtlicher ist es nicht mehr, weil das ist ja jetzt der Erste, der das macht. Ich finde es bei Disney befremdlich, dass es ein Disney Plus gibt. Bei Netflix ist es anders gelaufen. Netflix hat sozusagen sein Streaming gemacht und wurden immer mehr auch zu einer Produktionsfirma.
Disney zupft es andersrum auf.
So wie Disney. Ihre Streaming-Dienste an den
Start bringen. Dann ist aber vielleicht auch, bei uns so ein bisschen eine Gewöhnungssache. In USA war dieses ganze Ding mit Pay-TV und sowas ja doch wesentlich verbreiteter, immer schon. Ja? Und für uns ist halt einfach mehr oder weniger ungewöhnlich. Aber ich sage auch für uns, also im Prinzip, wenn ich sage, ich habe früher 140 Euro im Monat ausgegeben, dann könnte ich jetzt noch so 10 Streaming-Dienste für 7 Euro dazu abonnieren.
Ja, du hast schon recht, aber und dann bei mir kommt immer noch dieses Wertigkeitsthema dazu. Es ist irgendwie.
Nee, ist es so. Irgendwo nicht.
Ich gehe nicht mehr in den Laden und kaufe mir diesen neuen Film, sondern schauen wir mal, was läuft denn bei XY.
Ja, gut, ich kaufe natürlich trotzdem, dummerweise, das macht meine Rechnung ein bisschen kaputt. Ich kaufe immer noch ab und zu was, weil ich es einfach gerne hätte.
Aber im Vergleich zu früher halt deutlich weniger und das ist ja bei mir genau dasselbe.
Ja, das ist richtig. Also das kann man vielleicht sogar festhalten am Ende, wenn du viel konsumiert hast vorher und die Sachen auch gekauft hast,
vor allem, jetzt wie gesagt,
ich merke das wirklich spürbar bei mir.
Ja, ich auch. Also ich habe jetzt vor allem ja meinen eigenen Konsum gerade nur aufgezählt, so als Minimalkonsum. Ja, und ich finde jetzt, wie gesagt, 3, 4 Filme im Monat finde ich nicht viel. Ja.
Absolut nicht.
Und jetzt sind wir aber inzwischen 4 Personen im Haus. Ja, und ich habe immer den Familienaccount genommen. Alle hören auf meinem Spotify-Account, alle schauen auf meinem Netflix-Account. Wenn ich jetzt hier noch die Staffeln von Paw Patrol hätte kaufen müssen, wo das Kind klein war, dann wäre ich nur noch am Abbrechen gewesen. Ja.
Genau, und jetzt hier, wann kommt endlich die 4. Staffel bei Prime? Mein Kleiner, der geht schon die Wand hoch.
Paw Patrol?
Paw Patrol, ja.
Yeah, Paw Patrol.
Paw Patrol,
yeah.
Sie kommen.
Ja, aber.
Das ist jetzt übrigens der Moment, wo der Tax verschwunden ist. Hey, da ist er.
Ich bin die ganze Zeit, um Gottes Willen, ich will nicht noch mehr Streaming-Dienste bezahlen.
Der Tax hat gerade was von Popo Troll gehört.
Tax Apple Plus kommt doch jetzt dann auch, oder wie heißt Apple TV Plus?
Also, ich warte erst mal ab.
Also ich lasse jedes Argument gegen diese Streaming-Dienste gelten. Ich kann gelten lassen, wenn jemand sagt, ich finde es kacke, dass es unübersichtlich ist. Ich finde es kacke, dass es so viele Anbieter sind. Aber was ich immer nicht gelten lassen kann, ist das Argument, es ist so teuer, weil das ist überhaupt nicht teuer.
Am Ende hast du recht. Ja. Das stimmt wirklich. Wenn man es nochmal durchrechnet, ist es so, für jemanden, der viel noch mittelmäßig konsumiert hat, ist es echt nicht übertrieben. Was ein bisschen hart ist, sind Sachen, die es aktuell, das ist zum Beispiel im Sportbereich, glaube ich, mehr, die es aktuell im Free-TV gab, die immer mehr ins Pay-TV wandern. Weil da trifft es natürlich Leute, die eigentlich bisher nichts dafür zahlen mussten und dafür halt gesagt haben, okay, dann schaue ich halt Werbung. Die müssen jetzt dafür Geld ausgeben, dass sie möglicherweise nicht
haben. Da ist so ein bisschen dieses Grundproblem, da kommt jetzt mal wieder eine dieser gewagten Thesen in den Raum, dass Free-TV im Prinzip tot ist. Ja. Aber die Öffentlich-Rechtlichen, klar, die halten sich wirtschaftlich, aber ganz ehrlich mal,
subventioniert werden von uns.
Quasi. Ja, eben, aber ich meine, das ist ein ganz anderes Thema.
Daseinsberechtigung ist ein ganz anderes Thema.
Die Daseinsberechtigung will ich denen nicht mal absprechen, da kritisiere ich eher
den. Ihren Sinn, den sie hätten, ja.
Ja.
Wenn sie den wahrnehmen würden, den sie aber
nicht machen. Was effektiv wirklich.
Aber jetzt lassen wir die Diskussion, weil sonst ist man morgen um 2 noch da.
Nee, was ich eigentlich nur sagen wollte, was in meinen Augen tatsächlich töter als tot ist, sind tatsächlich die Privatfernsehsender.
Ja. Ja, aber ich glaube, da leben wir in einer Filterbubble.
Nee, das glaube ich nicht. Also rein wirtschaftlich gesehen halte ich die für ziemlich tot. Die haben natürlich inzwischen längst diversifiziert und die holen woanders ihre Kohle rein.
Ja. Und aber es gibt immer noch.
Überleg mal, wie du früher, da gab es dann diese tollen linguistischen Highlights wie den Sat.1 Filmfilm und den ProSieben Blockbuster-Film und diesen ganzen Kack. Wann hast du das letzte Mal mitgekriegt, dass im Free-TV, also im Privatfernsehen, wirklich ein Hollywood-Film gelaufen wäre?
Ja, die kommen schon immer noch.
Du schaust ja, aber welche von vor 10 Jahren?
Nein. 2, 3 Jahre. Die sind ganz aktuell.
Immer noch dieser übliche Scheiß. Das war halt damals immer so 2 Jahre alt.
Ja, genau. Das ist immer noch so. Ich sehe das regelmäßig, wenn ich da mal durchzappe, sage, ach geil, den könnte ich mir mal wieder anschauen. Aber bestimmt nicht im Fernsehen.
Ja, genau. Bei 80 Millionen Leuten in Deutschland, natürlich hatten die schon bessere Quoten, aber da schauen immer noch genug den Schmonz an. Und die schauen auch noch die Filme Quoten, mit Werbung an.
Die Quoten sind es gar nicht. Es sind tatsächlich die Zuschauerzahlen, die im freien Fall sind.
Ja, aber die sind immer noch hoch genug. Die sind immer noch hoch genug, dass da Werbung läuft, dass du kotzen könntest.
Ja, aber du weißt doch, was die Werbung noch Umsatz macht, ne?
Keine Ahnung.
Die Werbeminute kostet jetzt ungefähr irgendwas zwischen 10% und 12% von dem, was sie vor 15 Jahren gekostet hat.
Weißt du die absoluten Zahlen?
Mit Zuschauern?
Na, von den Werbekosten.
Offiziell weiß ich das nicht, nein.
Schade, weil sonst hätte man mal so einen 5 Minuten Geekzone-Teaser laufen lassen können.
Oder? Also den könntest du.
Der Primetime vom Sat.1 Filmfilm.
Ja, genau, den könntest du inzwischen sogar, wenn du ein bisschen gespart hast, könntest du den bezahlen. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du gesagt hast, boah, ich muss für diese 30 Sekunden jetzt 300.000 Euro in die Hand nehmen. Drauf geschissen.
Ja, und du hast da recht, die gehen auch in andere Kanäle, zum Beispiel hier ProSiebenSat.1 mit ihrem Join.
Ja, genau, die sie bei dem anderen verloren haben.
Die diversifizieren ohne Ende, deswegen geht es denen nicht schlecht.
Aber jetzt schweifen wir nur dahingehend ab, was halt schwierig ist, was ich bei diesen Abo-Diensten einfach als schwierig erachte oder als schade erachte, ist, die haben alle eine Paywall. Letztendlich gibt es bei keinem die Möglichkeit, außer bei Spotify, die sind da echt ein Vorbild in dem Thema, dass ich sage, okay, ich kann mir das nicht leisten, aber dann nutze ich den Dienst mit ein paar technischen Einschränkungen und ich höre mir halt Werbung an. Warum macht das
ganz ehrlich, weil du damit halt die Künstler nicht bezahlt kriegst. Und ich meine, wenn du hörst, was die...
Ja, dann habe ich nur ein eingeschränktes, habe ich zum Beispiel nur Netflix-Produktionen oder nur nicht Netflix-Produktionen.
Die wollen ihren Kram aber auch bezahlt kriegen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, weil ich meine, der große Unterschied, da die ja selber produzieren, ist, die haben reale Kosten. Ja. Spotify hat im Prinzip keine realen Kosten. Die dürfen das einfach ausspielen und zahlen dann einen gewissen Anteil. Und wenn du, geht ja immer wieder durch die Presse, was die da teilweise an Kohle kriegen. Ja. Also wenn du hörst, irgendwelche bekannteren deutschen Bands, die auf Spotify dann auch irgendwie hunderttausende Abspieldinger ihrer Lieder haben, die dann am Jahresende 300 Euro von Spotify kriegen.
Ja, und trotzdem müssen, machen sie alle mit.
Ja, weil sie drauf müssen, weil es für sie eine Werbung ist. Und, aber das ist das Problem bei Spotify. Die prinzipiell, wenn das nicht so wäre, bekämen sie ihren Dienst nicht finanziert.
Ja, es nimmt nur diese Netzneutralität ein bisschen raus, dass du halt irgendwann da sitzt und dir halt einfach keine Filme mehr anschauen kannst, wenn du es dir nicht leisten kannst. Weil sie laufen nicht im Fernsehen.
Wobei, also die Netzneutralität hat aber jetzt ja nichts mit Preisen zu tun, ne?
Also. Nee, aber mit Paywalls. Mit Paywalls, hinter dem kulturelles Werk steckt, das ich mir aktuell immer noch anschauen kann, indem ich halt Werbung anschaue.
Oh, ja.
YouTube ist übrigens dann noch ein Beispiel. YouTube macht ja doch auch viel mit Werbung und dann gibt es da auch ein paar Filme zumindest.
Ja, ab und zu mal. Ne? Es gibt ja auch dieses YouTube Red. Ich hatte das ja mal kurz einen Monat.
Ja. Ah, ist auch wieder ein Abo, ne?
Ja, aber YouTube. Du meinst RedTube.
Das habe ich aber nicht nur einen Monat.
Wer nimmt denn RedTube, wenn er Pornhub Premium haben kann?
Übrigens, also hier Apple TV Plus kommt im Herbst und wie gesagt, es werden immer mehr. Wir werden einfach mal schauen, wie es in einem Jahr so ausschaut.
Ja, ich glaube, die Marktentwicklung ist jetzt schon wichtig, ist jetzt bestimmt interessant und ich bin auch weitaus weniger hysterisch, als wie es noch vor einem Jahr war. Ihr wisst selber, ihr kriegt es ja bei mir mit, was war ich vor einem Jahr oder zwei Streaming-Gegner und auch wegen Qualität und sonst irgendwas und wie viel streame ich jetzt, weil es halt bei vielen Sachen ist die Qualität Wumpe und bei den Sachen, wo es mir halt wert ist, gebe ich da das Geld halt aus und zahle
kann man auch mehr. Noch mal kaufen.
Richtig. Wo ich immer noch sehr, sehr kritisch bin, aber halt aus anderen Gründen, als wie jetzt um die Preise oder wegen Streaming oder Qualität, ist mit digitalen Käufen halt dann nur noch bei diesen Anbietern, weil wie schnell das dann, weil da schlägt es dann zu, da gehört ja nichts. Ja, wenn ich ein monatliches Abo habe und mir die Sachen halt streamen kann, dann weiß ich, das gehört mir nicht, das ist okay. Wenn ich dann aber zusätzlich nochmal, da zahle ich einen Zehner und bezahle und kaufe mir einen Film und der liegt da. Und es gab jetzt vor kurzem auch schon wieder die Horrormeldung, dass von irgendwo die Rechte so abgelaufen sind, dass sie klammheimlich die Sachen entfernt haben. Das passiert ja immer wieder mal, dass sie entfernen. Normalerweise ist es für die Leute, die das gekauft haben, haben dann noch Zugriff darauf, auf die Sachen, die gekauft haben. Da gab es jetzt aber auch schon die ersten Fälle, wo die Sachen, die sie gekauft haben, auch nicht mehr im Zugriff hatten.
Da bringst du mich aber direkt und dummerweise zu so einem anderen Sidequest, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, ein ausführlicher, weil da habe ich ja auch ganz, ganz, ganz viel zu sagen. Und das geht ja dann nahtlos weiter von hinsichtlich, das gehört dir nicht, bis hin zu, wir schreiben dir vor, was du kaufen darfst. Dass du zum Beispiel halt in einem deutschen Steam natürlich nicht die ungeschnittene Wolfenstein hast kaufen dürfen, bis vor kurzem, solange sie halt nicht in Deutschland verfügbar war. Du kommst einfach nicht da dran.
Ja, klar. Ja. Wobei da, wie gesagt, da dummerweise genau das andere Sidequest angetriggert jetzt. Da bist du ja auch voll bei diesem komischen Geschäftsmodell von dem geliebten Stevia. Ne?
Mhm. Ja, genau.
Die verkaufen ja auch digitale Spiele und da war meine Meldung der letzten Woche, wo ich mir nur ans Hirn langen konnte, wo sie hier auf der Gamescom verkündet haben von Google, also wenn sie nur 100 oder 200 Millionen Nutzer auf ihr Stevia kriegen, bezahlende Nutzer, ist das Projekt ein Misserfolg.
Lol, genau.
Sie peilen tatsächlich, also die offizielle Ansage war, sie peilen auf einen Milliardenmarkt. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, ich werde mir auf Stadia niemals ein Game kaufen, weil jeder weiß, was Google macht, wenn ein Service ein Misserfolg ist.
Ja, sie stellen einen Mann.
Sie stellen den erst einmal ein. Dann sind aber meine Games, die ich da blöderweise gekauft habe für den Vollpreis, sind dann nämlich weg.
Ja. No way. Also man sollte sich dann schon überlegen, bei wem man kauft, ja.
Ja.
Also das hing mir noch im Kopf, wir wollen 100 bis 200 Millionen User, wo ich mir immer denke, wo wollt ihr die denn finden?
Die Frage ist, haben die einen Zeitraum gesagt, bis wann? Also ich traue ihnen zu, dass sie, ich bin ja immer auch davon überzeugt, dass sowas wie Google Stadia die Zukunft
ist. Ich denke, dass die relativ kurzfristig planen. Google plant nicht langfristig. Das habe ich bei doch keinem von ihren Projekten gesehen. Und wobei ich mich dann wirklich frage, welches BWLer-Gehirn sich diese schwachsinnigen Zahlen aus den Rippen geleiert hat. Weil,
vielleicht im Excel eine Variable falsch.
Ich biete einen Gaming-Dienst an, der mehr User erreichen soll, als PS4, Xbox und Switch zusammen verkauft haben. Ja, also wie soll das funktionieren? Ja. Also, Ich reg mich nicht auf. Ja? Oder ja, ich meine, wenn du sagst, ein Top-Verkauf.
Das muss jetzt mal launchen. Das muss jetzt echt, wir haben schon viel über Stadia gesprochen, das muss jetzt mal launchen. Ich kann es halt auch überhaupt nicht einschätzen, wie das beim Mainstream ankommt, ob die das überhaupt mitbekommen, dass es das gibt. Oder die fahren noch eine fette Werbeoffensive. Ich habe das noch nie im öffentlichen Leben irgendwo gesehen. Ich habe noch kein Plakat gesehen. Das
ist ja auch noch Vorankündigung. Ne? Also, ist ja
ein Arbeitskollege hat mir gestern erzählt, dass er die Telekom jetzt auch mit Entertain so einen Spieledienst anbietet.
Ja, alle müssen sie jetzt, es ist einfach lächerlich. Das ist
neue Music Load. Sogar Medion macht einen mit Aldi zusammen, ne?
Ja, es ist so.
Das wird
es
werden.
Es ist genauso wie Epic Store und so. Puh, Leute, ehrlich.
Das ist halt Bewegung in dem Markt.
Es ist ein komischer
Markt. Also bei dem Spiel,
alle in eine Richtung.
Bei dem Spielestreaming finde ich das tatsächlich auch einen sehr komischen Markt, weil, also dass da vor allem so viel Bewegung auf einmal reinkommt, weil alle dabei sind, oh, das ist die Zukunft. Aber ja. Punkt ist, jeder Dienst, der es bisher versucht hat, ist Granate gefloppt.
Ja.
Gaikai on Live, gut, das war ein bisschen länger her schon. Dieses PlayStation Now scheint.
Naja, Gaikai so kannst du jetzt nicht wirklich sagen, gefloppt. Die sind von
Sony gekauft. Ne?
Ja. Also für ist die
war das PlayStation Now.
Das ist halt ein Scheiß, aber nicht, für Gaikai OnLive wurde ja auch. Naja, das ist gefloppt. Also ich glaube, finanziell
ist
das. Also,
wie gesagt, Streaming ist vielleicht einfach jetzt auch noch. Ja, die wollen halt alle in den Markt, aber allgemein. Diese.
Was ich sagen wollte, Peter, entschuldige, der Gedanke war noch nicht fertig. Sie wollen alle in einen Markt, von denen eigentlich kein Mensch weiß, ob der so in der Form, wie sie sich denken, existiert.
Ja, aber vielleicht musste das machen.
Das ist das Seltsame. Gut, ich meine, das ist mir schon klar, das ist volles Risiko, was sie tun. Ja? Die gehen halt einfach auf Risiko da rein und sagen, na gut, dann sind wir von Anfang an dabei, nur bringt dir das halt nichts, wenn du mit 10 anderen von Anfang an dabei bist.
Mhm. Ja.
Also ich sehe da, diese Entwicklung finde ich viel schlimmer als die vielen kleinen Streaming-Services, wenn wir da gerade schon herkommen.
Aber weil wir gerade bei Games ja auch waren in der Richtung, ich habe jetzt in einem anderen Podcast gehört, und zwar von so Indie-Developern, die Games für iOS machen. Aus München sind die sogar. Kennst du ja hier, Tux, hier Coding Monkeys, da gibt es ja den Fanboys-Podcast. Mhm,
ja.
Und jetzt, was im September jetzt launcht, ist von Apple dieses Apple Arcade. Habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen? Ja. Dieses Abo-Modell für in erster Linie eigentlich Indie-Spiele, wo du einen Betrag X, wird momentan auch gemunkelt, was der Monat ist. Ich glaube, das sind nämlich nur 5 Euro, wenn ich nicht irre. Und du hast eine Bibliothek von am Anfang 100 Spielen und da kommen halt immer weitere hinzu und das sind so Indie-Games und so weiter und so fort.
Das wird einschlagen, weil
das wird megamäßig einschlagen, nur die sagen jetzt, sie schauen sich an und sie werden möglicherweise jetzt dann halt was anderes tun. Weil das Problem ist, dass du halt, die machen Indie-Games letztendlich. Aber wenn du nach Apple Arcade gehst, da weiß aktuell auch noch keiner so genau, was du da eigentlich verdienst. Also du wirst dich, glaube ich, plus, wenn du das nicht machst und du gehst mit deinem Spiel in den Store und verlangst für dein Spiel vielleicht dann nur 2 Euro,
ja.
Wer kauft das denn noch? Wer kauft das denn noch, wenn er mit Arcade eigentlich alle neuen Indie-Games und alle Indie-Games, die irgendwie rauskommen...
Mal ehrlich, am Ende kann Apple dabei auch pro User nur einen 5er im Monat ausschütten. Ja? Apple ist jetzt kein Unternehmen, das gerne draufzahlt.
Ja. Nee, am Ende werden die da auch wieder irgendwie unglaublich
Reibach
machen mit dem Teil. Und
wahrscheinlich kannst du davon ausgehen, dass die Entwickler pro Installation irgendwie ein 10 Cent kriegen oder sowas.
Ja, eben. Oder sie müssen noch was zahlen, weil, hallo, jetzt.
Sie kommen halt.
Ja. Jetzt seid ihr auf Apple. Dann seid ihr halt nicht auf Apple.
Ja, ja. Sie kommen halt mit ihren brutalen Zahlen an Usern und besonders auch an aktiven Usern, die da wirklich aktiv im Store sowas nutzen. Ja, das wird, also dass das Ding wahrscheinlich abhebt, weil es ja auch nur ein 5er kostet.
Ja, und du darfst ja auch immer nicht vergessen, ne? iOS. Das ist
ziemlich klar.
Das macht iOS aber auch einen Markt kaputt. Eine gigantische Gaming-Plattform im Prinzip. In dem ganzen Mainstream und bei den ganzen Casual-Gamern und sowas. Ja. Jeder zockt auf seinem Kack-iPhone.
Es ist mega krass.
Also,
Und das haben sie langsam jetzt auch kapiert. Apple hat sehr lange gebraucht, das zu kapieren, gefühlt. Aber jetzt mit dem Arcade, ich bin gespannt, wird jetzt auch im September launchen, so wie vieles andere auch. Ja, mal sehen. Und die sagen halt wirklich, die haben wir jetzt gesagt, wir schauen es uns an, aber möglicherweise werden wir in Zukunft etwas anderes beruflich tun und keine Indie-Games mehr.
Mhm. Ja, klar. Es wird einen Punkt geben, wo sich's für die nicht mehr lohnt. Was natürlich
auch. Und die waren halt die waren halt festgefahren auf die iOS, Apple iOS-Plattform, muss man auch sagen. Die haben halt dediziert dafür entwickelt. Und können jetzt nicht sagen, okay, scheiß drauf, wenn iOS wegfällt, haben wir immer noch unser alles auf Android. Das ist halt bei denen nicht der Fall. Ja, da muss man wahrscheinlich als Content-Produzent auch in Zukunft ein bisschen drauf schauen, dass man sich breit aufstellt.
Ja gut, da sehe ich.
Vielleicht nicht zu sehr auf eine Plattform.
Da sehe ich natürlich schon, ja gut, wo willst du denn, gerade wenn du Mobile-Games machst, wo willst du denn noch hin? Also ja, Android steht immer noch in dem Ruf, dass die Leute tatsächlich da nicht geneigt sind, Geld auszugeben, zumindest die große Masse. Und so einfach, wie es ist, also ich hab ja jetzt auch das ein oder andere Android-Gerät hier und ich habe mir das jetzt einfach aus Neugier mal angeguckt. Wenn du irgendwas Kostenpflichtiges im Store hast und du googelst nach dem APK, hast du das in 2 Minuten runtergeladen und kannst hier sideloaden.
Ja, ist halt
krass. Also da musst du dich nicht mal groß anstrengen.
Ja.
Ja? Also das ist einfacher als seinerzeit am PC Raubkopien am Schulhof tauschen.
Und da seht ihr halt wieder, und wenn jetzt, und dann ist dann, wenn wir wieder zum Streaming zurückkommen, ist Streaming natürlich brillant für diejenigen, die Plattform haben oder auch den Content produzieren, weil Raubkopien sind halt dann einfach hinüber.
Oh, da fällt mir ein, ich habe letzte Woche, das muss ich noch kurz erwähnen, ich habe einen lustigen neuen Dienst entdeckt, wo ich echt lachen musste. Und zwar gibt es im Xbox Store, gibt es für die Xbox jetzt einen kleinen Streaming-Client. Aha. Und damit kannst du dir Retro-Games streamen, also so, ich glaube, von NES und Master System und sowas. Und zwar tatsächlich so, dass ich mir dann überlegt habe, das ist eigentlich total bescheuert, solche Spiele zu streamen, weil mit der Datenmenge, die du in 10 Sekunden Stream verbrauchst, hättest du das komplette Spiel runtergeladen und im Emulator gestartet. Also das ist ein komplett dämliches Streaming, ja.
Und zwar vor allem in dem Emulator, den jeder Taschenrechner laufen lassen kann.
Richtig, inzwischen. Also,
das aber es simuliert ja dann nicht ein CRT, dass es wie in so einem Kathodenbildschirm ausschaut.
Aber es
so.
Geht, glaube ich, ums Feeling und ich glaube, es gibt bald Leute, die wollen lieber streamen, als irgendwie runterladen, installieren.
Naja, du brauchst halt der Einfachheit halber, brauchst du halt kein Endgerät. Im Prinzip hast du die App dann irgendwann im Fernseher drin. Ja.
Ja.
Und es ist dann alles da. Ich habe mir vorgenommen, ich werde diesen Retro-Spiele-Streaming-Dienst mal ausprobieren, weil ich die Idee so bescheuert finde, dass ich es einfach ausprobieren muss.
Weißt du, wie der heißt? Nein, oder?
Ich müsste nochmal googeln, ich weiß es leider nicht mehr. Aber das fand ich, also da musste ich echt lachen. Also man muss ja nicht jeden Dreck streamen. Als nächstes streamen sie dir Word auf dem Rechner, ja?
Ja, tun sie doch schon.
Machen sie doch schon.
Auch wieder wahr, ja.
Streaming ist das Shit. Wie der Tax so schön gesagt hat, wir sind divers
unterwegs. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Peter, aber es heißt RetroArch, glaube ich. Nee, das ist ein Emulator.
RetroArch nee, das habe ich auf meinem
Emulator, entschuldige. Auch, ja. Ich muss mal gucken. Ich finde es bestimmt.
Aber vielleicht haben die auch jetzt den Streaming-Dienst gelauncht. Kann gut sein. Das ist eine
Firma, kann durchaus die sein.
Steht, ne? So wie Epic sein Store und so. Alle machen ihn. Das ist ja spannend. Leute, wir sind echt schon wieder, auch wenn ich irgendwie habe das Gefühl, wir haben gar nicht über so viele Sachen
gesprochen. Bis die Sonne aufgeht. Bis jetzt.
Aber es sind dann schon wieder bald die 3 Stunden voll. Das ist die Frage, was muss denn noch auf jeden Fall raus? Also ich sage von meinem Teil, ich kann auch über manches nächstes Mal sprechen.
Raus muss nicht mehr viel, ne? Wir haben das
Wichtigste. Bei mir muss nichts mehr raus. Ja. Doch, ich muss pieseln.
Sagst bei dir noch was aus?
Ich werde einen Control anschauen, sobald es kühler ist hier.
Ich muss noch eine kleine Korrektur, dauert 10 Sekunden zum letzten Mal, als wir über Ultimate Alliance 3 gesprochen haben. Ich habe nämlich inzwischen, als ich gegoogelt habe, wer noch außer mir diese Kameraperspektive total beschissen findet in dem Spiel, habe ich herausgefunden, was sie dir nirgends sagen in dem Spiel. Es gibt eine Einstellung, man kann die Kamera in den Heroic Mode schalten und dann kann man das Spiel tatsächlich spielen. Also jeder, der noch da draußen mit Ultimate Alliance 3 zu tun hat, schaltet einfach in diesen Heroic Mode und in diesem Moment kannst du das Spiel spielen. Du kannst sogar wieder auf Gegner locken und solche Geschichten.
Und warum machen die sowas? Dass sie,
ja, leider, ich habe es mir nicht getraut, dir zu antworten, wie du es rumgeschickt hattest. Ich habe das Spiel schon wieder verkauft. Ich war so genervt davon. Habe ich nicht mehr anwenden können.
Ja, das ist so.
Und ich bereue es auch nicht.
Es ist Arnstream, glaube ich, tatsächlich, Christian. Ja,
also ich habe irgendwas gegoogelt, habe jetzt gefunden, Arnstream, das Netflix for Games,
Arnstream. Ja, die Spieleauswahl kommt mir bekannt vor, die hier steht. Und die haben, was mich tatsächlich dazu bringen wird, das auszuprobieren, die haben The Last Ninja, California Games und Gods.
Ja, sie werben hier auch gleich direkt mit Iridium. Wie geil ist das denn?
Okay, am Ende haben wir den Dienst dann nächstes Mal alle abonniert, oder? Weil es dann doch ganz geil ist, wenn man einfach nur
streamt. Ja, wo ich mir es fast vorstellen kann, das tatsächlich mal zu benutzen, wenn es auf iOS gibt, wobei das glaube ich irgendwie nicht.
Nee, Apple lässt die jetzt erstmal nicht drauf, weil die haben ja jetzt ihr Apple Arcade. Also, hallo?
Ja, angeblich streamt das hier aber von der Originalhardware.
Und Tax, California Games, direkt hier.
Ist ja geil. Also California Games, Last Ninja...
Ja, es gibt hier, ist schon cool. Ja genau, macOS, Windows und Android aktuell, wenn ich das richtig sehe.
Krass.
Im Juli 2019 gelauncht, oder wie? In UK
ist,
aber
ist nur. Jetzt eben auch irgendwie wohl für Xbox angekündigt, dass es dieses Jahr noch kommt.
Ah ja. Ja, schön. Ja, schön. Also ich muss von meinen Themen, wie gesagt, Control wird mich jetzt erstmal beschäftigen.
Ja, wird auch mein erstes Ziel sein.
Ansonsten, ja, Christian, abschließende Worte. Du hättest vielleicht sogar noch eine Buch-Kickstarter-Empfehlung, die könnte man am Ende noch raushauen.
Muss nicht, aber wie du meinst. Ja. Ja. Nicht, dass der Fips wieder getriggert wird und meine Kickstarter-Fails aufzählt.
Kickstarter reden wir nächstes Mal, ja, mag ich heute nicht.
Aber jeder, der da draußen irgendwie im Bereich der Softwareentwicklung möglicherweise beschäftigt ist, da gibt es jetzt einen ganz interessanten Kickstarter zu diesen Commit-Strip-Leuten. Die haben anscheinend schon mal ein Buch rausgebracht.
Die haben sogar schon zwei rausgebracht, glaube ich. Ja.
Ah, okay, und bringen jetzt eben das Summer of Code raus. Das glaube ich, ich habe mir das Video nur auf Kickstarter angeschaut. Ja. Wirkt ganz witzig.
Genau, das sind ziemlich sympathische Jungs, sind zwei Franzosen. Und die haben eben letztes Jahr The Rise of the Coders und dieses Jahr jetzt eben The Summer of Code, Comic Strip, das Buch. Fairer Preis. Ich habe mir jetzt die Edition gebackt, wo es das letzte Buch hier, The Rise of the Coder, auch dazu gibt. Und eben das neue Summer of Code plus Sticker, Badges, Poster und Commit Strip Socken. Bitte, da weiß ich, die werde ich in die Arbeit anziehen und jeder wird so neidisch sein. Allein
deswegen. Die Socken sind aber wiederum eine geile Idee. Der ganze andere Scheiß, das nervt mich jetzt auch schon. Das vergammelt bei mir entweder in den Boxen selber, wenn ich es mir bestelle, oder es liegt irgendwo im Keller in irgendeiner Kiste.
Ja.
Und ich denke mir, irgendwann kannst du es sicher mal brauchen.
Ja, aber Socken, was? Hallo, Socken.
Socken sind eine geile Idee. Jede Socken.
Hallo?
Peter? Der Peter weg und ich dachte, mein Internet ist nur weg.
Oh
mein
Gott, fällt der Peter aus.
Unser Moderator ist weg, was macht man jetzt?
Nee, hallo.
Ist der Peter-Bot runtergefahren?
Ich hatte nur kurz wohl eine Verbindung. Ich hatte gerade eine geile Überleitung, die hat man jetzt nicht gehört, oder wie?
Nee.
Ich habe gesagt, weil wir ja auch so coole Socken sind, wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen.
Und bei dem Spruch ist gleich das Internet zusammengebrochen.
Und wir haben wir was zum Ausfaden, Christian? Ansonsten machen wir einfach heute mal wieder ganz regulär Schluss mit dem Ganzen.
Na, ich bin so voller Liebe nach meinem Urlaub, dass ich keine Hasstiraden, nicht mal auf Glas, loslassen könnte zum Rausfaden.
Stimmt, das war eigentlich relativ okay. Und der Philipp, finde ich, war halt gar nicht so am Ranten.
Das war entspannt. Ich letztes Mal auch schon entspannt. Nicht. Möchte ich noch kurz
beim Tax fällt mir auf, dass er weder eingeschlafen ist, noch dass er unbedingt alle seine Themen durchgeboxt hat, wie sonst, innerhalb der ersten 10 Minuten.
Also ein letzter Hinweis noch an die Zuhörer, bitte. Der Link in den Shownotes, wo hier steht, Mütter über 50. Es ist wirklich eine deprimierende Doku, nichts anderes. Also keine falschen Hoffnungen beim Klicken, ne?
Ich hatte schon echt Angst bekommen, dass ich da den falschen Link gepostet hätte.
Ich habe extra in Klammern dahinter auch YouTube geschrieben. Ja, dann lassen wir es doch sein für heute. Es war doch mannigfaltig an Themen und an Meinungen. Und dann sind wir durch, oder?
Ja, wunderbar.
dann schreibt es uns, wie ihr es fandet, ob ihr Ideen habt, was wir besprechen sollen. Das hat ja schon mal wunderbar funktioniert, als die Lena uns einen Vorschlag gemacht hat.
Ja, Lena hat ja auch angedroht, sie möchte sich nächstes Mal vielleicht zu Control äußern.
Na, dann, genau. Da haben wir es hoffentlich alle durch. Und der Tax hat es dann hoffentlich auch schon angespielt. Ne?
Aber hallo.
mal installiert zumindest.
Ja. Okay, dann sag ich adieu und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, Leute.
Macht's gut.